Crop FM, Ausgabe Nummer 415. Wir schreiben den 24. Mai 2019 und die Gäste heute seid ihr.
Willkommen zu einem weiteren Lagerfeuer. Natürlich gibt es auch heute wieder den CropCom, jener Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, CropFM.at, CropFM.at und ganz wichtig heute natürlich die Skype-Leitung. Ich hoffe, eure Skype-Clients sind gut geölt. Einfach User CropFM anrufen, beziehungsweise auf der Startseite gibt es da jetzt so ein Skype-Symbol. Das kann man nicht übersehen, das blaue Skype-Symbol recht weit oben, ein bisschen rechts. Wenn man dort draufklickt, dann fragt es noch zweimal nach. Einmal die Seite und einmal der Skype-Client und dann sagt man einfach okay und dann klingelt es bei mir und wir sind sehr, sehr gespannt auf das, was so von euch da daherkommt. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Website von CropFM aus cropfm.at. Alles ist gratis auf dieser Seite, auch das Archiv. Alle Sendungen sind zum Download bereit. Einfach auf Archiv oben klicken und man kann auch den RSS-Feed abonnieren. Es gibt auch einen RSS-Feed für die News. Kann man auch sehr gerne mailen. Wenn die Antwort ein bisschen länger dauert, und es kann manchmal auch ein, zwei Monate sein in schlimmen Fällen, aber ich versuche immer möglichst zeitnah zu antworten. Je prägnanter die Mails sind, desto schneller kommt meistens die Antwort. cropfm@moore.at. Ein Forum gibt es auch, betreut von Wingman und Unarmed, und da gibt es auch immer wieder wirklich interessante Diskussionen in letzter Zeit. Letztens auf einen Beitrag von Wladislav Raab, da haben dann zwei User über ihre persönlichen Erfahrungen weiter geplaudert. Sehr spannend. Das Coverbild ist von Matthias Töpfer, ist schon das Bekannte zum Lagerfeuer. Mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de. Wenn die Sendung gefällt, bitte weitersagen, weitergeben. In diesen Zeiten kann man sich nicht mehr darauf verlassen, dass das ja über Social Media oder über Suchmaschinen passiert. Einfach an Leute schicken, Mails und so weiter, so auf die gute alte Methode. Und wer bei diesem Projekt irgendwie was beitragen möchte. Ich freue mich natürlich, also das Ödeste an dem Ganzen ist eigentlich die redaktionelle Arbeit. Und also falls da jemand den Kontakt zu interessanten Leuten herstellen kann, wäre ich das sehr verbunden. Also am besten denjenigen schon ein bisschen vorwarnen und mir dann einfach die Adresse schicken oder noch besser die Telefonnummer. Ansonsten kann man natürlich auch pekuniär beitragen. Auf der Startseite findet sich der orange Button mit dem Herzen und an dieser Stelle ganz, ganz großes Danke an alle, die den schon verwendet haben. Danke. Ja, und ein Video, das sehr gut zu dem passt, was wir auch heute ansprechen wollen. Das ist natürlich wirklich eine Themenvorgabe, gibt es nicht, aber das Thema 5G ist doch sehr oft jetzt auch schon an mich herangetragen worden. Und zwar das Video Veteran MD talks about wireless technology and 5G. Sehr interessantes Statement einer Medizinerin, Dr. Sharon Goldberg, zu 5G und der Strahlenbelastung von Mobilfunk im Allgemeinen. Das war vor dem Ausschuss des Michigan House Energy Policy Committee zur 5G-Regulierung. Ich kam da aber nicht zu irgendeiner nennenswerten Regulierung, soweit ich das verstanden habe. Und ebenso verlinkt, Sabine hat mir das geschickt, ein White Paper zum Thema 5G, wo es um die flächendeckende Versorgung mit 5G und den Problemen hierbei geht. Unter anderem sind das Bäume. Also da hat jemand in der Facebook-Gruppe jemand was gepostet, wo also in London Bäume zurückgeschnitten wurden. Es kann schon sein, dass das wegen 5G ist, wobei in diesem Paper eher darüber geredet wird, dass man dann die Masten höher machen soll. Aber okay, davon werden wir heute eh noch sprechen. Also Thema 5G wollen wir in der Sendung unter anderem ansprechen und Anrufe dazu sind natürlich sehr willkommen, neben praktisch jedem anderen Thema, das ihr ansprechen wollt. Ja, Großunternehmen brechen EU-Chemikalienrecht und gefährden Mensch und Umwelt. Als ob die Belastung durch elektromagnetische Emissionen nicht schon anspruchsvoll genug wäre für unser Immunsystem etc. Gibt es auch auf der sogenannten, unter Anführungszeichen, grobstofflichen Ebene genügend Herausforderungen. Ich zitiere aus einem Artikel von Bund, das ist ein Verein, so wie ich das verstehe, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Zahlreiche Chemikalien gelten als ordnungsgemäß registriert und werden in großen Mengen auch in Altlastprodukten eingesetzt, trotz fehlender Sicherheitsdaten zu ihrem Gefährdungspotenzial. Das ist das Ergebnis einer monatelangen Auswertung von Daten des Bundesamts für Risikobewertung, BfR, durch Bund, mit Unterstützung des European Environmental Bureau. Aus den Rechercheergebnissen ergibt sich ein dringend notwendiger Handlungsbedarf. Großunternehmen, so ist eine der Hauptschlussfolgerungen, Großunternehmen verstoßen gegen das EU-Chemikalienrecht, die REACH-Verordnung, und gefährden damit Mensch und Umwelt. Und in weiteren Meldungen war heute zu lesen, dass gegen Julian Assange von der Regierung Trump jetzt auch das Spionagegesetz aufgefahren wird. Das US-Justizministerium hat in diesem Zusammenhang 17 neue Anklagepunkte gegen den WikiLeaks-Gründer veröffentlicht. Und nicht nur Snowden ist der Meinung, dass dieses Vorgehen eine große Gefahr für den Journalismus und die Pressefreiheit an sich in den USA und ich denke auch dem Rest der Welt ist, die ja dann immer nachfolgt. Und auch darüber wollen wir heute mit euch weiter diskutieren, wenn es da jetzt auch noch Bedarf gibt. Zu guter Letzt dann aber auch noch etwas Erfreuliches. So wurde auf Grenzwissenschaft aktuell zu lesen ist, die diesjährige Kornkreissaison in England mit einer geometrisch noch vergleichsweise einfachen Formation in junger Gerste nahe Warminster am 22. Mai eröffnet. Auf das in diesem bewegten Jahr noch viele weitere schöne Figuren ins Korn gezeichnet werden. Und Verweise auf alles hier vorgelesene, Links etc., die dazu passen, auf Artikel und so weiter, finden sich in der News-Sektion von CropFM, cropfm.at. Es brennt.
Fein. Ja. Es knistert wieder.
Ja. Aber es brennt in vielerlei Hinsicht. Servus, also. Sabine.
Hallo, Tarek.
Sehr schön, dass wir heute wieder da sind. Freut mich sehr.
Mich ebenso.
Und ja, das Lagerfeuer ist entzündet. Ich hoffe, es kommen viele, die uns interessante Dinge erzählen wollen. Also der Skype-Client ist online, wie gesagt, auf der Startseite. Einfach auf diesen Skype-Button klicken, CropFM anrufen und wir freuen uns. Wir haben natürlich auch so ein paar Dinge vorbereitet, über die wir vielleicht ein bisschen quatschen wollen. Mhm. Da gibt es natürlich die Reflexionen auf vergangene Sendungen. Ne?
Ja.
Zum Beispiel, hast du die Entführungssendung zum Beispiel gehört?
Natürlich, die haben wir auf jeden Fall angehört. Ja, für mich ist das also wirklich reinste Science Fiction. Also wenn ich versuche, mir das bildlich alles vorzustellen, dass das tatsächlich so abläuft, ja, dann ich tue mir einfach wahnsinnig schwer damit.
Ja.
Zum einen, weil das natürlich eine schreckliche Vorstellung wäre, dass einem das selber passieren könnte.
Naja, wobei die Fälle, die sind dann wirklich, da war ja nichts Schreckliches.
In dem Fall nicht. Da, ne? In dem Fall nicht.
Der Anrufer, der hat was recht Unangenehmes. Also,
ja.
Der erste Anrufer.
Ja. Aber allein die Tatsache, dass das einfach Dinge sind, die ungewöhnlich sind, äußerst ungewöhnlich sind und natürlich trotzdem ein gewisses Unsicherheit einfach vermitteln. Es könnten doch Dinge passieren, die vielleicht dann, die man nicht will.
Und zum Beispiel, was meinst du da?
Ja, es wird ja dann auch immer wieder berichtet über unangenehme Vorgänge eben, dass Dinge entnommen werden aus dem eigenen Körper. Und ich finde auch den Gedanken, etwas implantiert zu bekommen, eigentlich nicht sehr angenehm. So wie eben der Herr S. aus der Sendung, glaube ich, hat er. Also der eine Herr, der sich das Implantat aus dem Ohr geholt hat. Also das vermeintliche Implantat.
Okay. Also einer, das war kein Anruf, das war einer von den Fällen.
Das war einer von den Fällen, genau.
Ja.
Mhm. Stell dir mal jetzt einfach nicht sehr angenehm vor, wenn man sich dann einfach einen Fremdkörper irgendwo rausholt aus der Nase, aus dem Ohr.
Der aber dort gewachsen ist einfach, ne?
Der anscheinend dort gewachsen ist in dem Fall.
Aber halt induziert gewachsen. Also ja. Das ist ja schon wieder Hightech, man. Wow.
Genau, eine Frage habe ich mir dann gestellt, beziehungsweise etwas, was für mich ein bisschen etwas unverständlich war oder wofür ich nicht ganz das Verständnis aufbringe, wenn mir so etwas passieren würde und ich hole mir da was aus dem Ohr oder aus der Nase oder wo auch sonst her und ich kann mir da keinen Reim drauf machen, wie das dorthin gekommen sein könnte. Beziehungsweise habe ich vielleicht sogar irgendwelche, erinnere ich mich vielleicht noch sogar an irgendwas, da möchte ich einfach wissen, was ist das für ein Material. Und wenn ich mich recht erinnere, wollte dieser Herr das eben nicht in ein Labor geben. Das hätte für mich erste Priorität. Also das ist für mich jetzt was ich nicht ganz verstehe. Natürlich, er möchte das erhalten. Das war ja sehr klein, Implantat, unter Anführungszeichen. Aber trotzdem würde ich einfach wissen wollen, was ist das für ein Material?
Ja.
Weil das ja doch sehr viel, also das wäre einfach eine sehr aufschlussreiche, könnte ja doch sehr aufschlussreich sein.
Ja. Er wollte es nicht zerstören, das war, glaube ich, das Labor hat gemeint, sie können das nicht testen, ohne es, weil es so klein ist.
Genau.
Ne? Das ist ja nur 2 Millimeter lang. Ne? Das heißt, und sie brauchen ja ein bisschen Substanz und das wollte er dann nicht, obwohl dann eh noch ein Stück im Ohr, ich weiß es auch nicht genau, ja. Aber ja, ich finde, also wie das da reinkommen ist, also nach den Viewings nach jetzt, ne? Dass das also induziert wurde von diesem Kollektiv, das dann auch Zugriff auf diese Daten hat, dass alles ganz, eigentlich so wie wir das auch machen würden, verwaltet wird. Ich finde es schon interessant, aber Tom Campbell beschreibt ja teilweise dann diese höheren Wirklichkeiten auch im Prinzip nicht so viel anders wie unsere Wirklichkeit. Also die Konzepte, die wir hier haben, die gibt es dort dann auch in der einen oder anderen Ausprägung und es ist
Ja, auf jeden Fall spannend. Und was ich dann schon sehr interessant finde, ist einfach die Übereinstimmung zwischen den Viewings, dass da wirklich, ja, dass da einfach die Aussage schon das ist, um was es da wirklich geht, offensichtlich. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Überhaupt finde ich Remote Viewing, das ist so etwas, wo, da wäre mir irgendwann mal damit beschäftigen.
Ja, ich kann dir aber sehr gute Lehrer
empfehlen. Wollen durch auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, die haben ja mal in Graz auch einen Kurs gemacht.
Da habe ich vergessen, die war ich dann leider zu spät dran.
Also, ja, ja. Ja, und was AKEs sind, das sind die Abkürzung für außerkörperliche Erfahrungen. Auf Englisch OBEs, Out-of-Body Experiences. Mhm. Und wir haben, also es ruft vielleicht heute auch jemand an, der so eine Erfahrung da erzählt. Wenn jemand da irgendwie Probleme hat, was zu hören, das hört er natürlich jetzt nicht, wenn ich es sage, aber dann ist es wahrscheinlich am besten, er klickt einfach mal Reload. Denn wenn er schon vorher drinnen war mit dem Webplayer, der schaltet dann oft nicht um, wenn er schon lang vorher drinnen war. Aber ist egal, also einfach, vielleicht kann das ja jemand kurz reintippen, weil da ein paar gemeint haben, sie hören nichts. Es gibt immer ein paar, die nichts hören. Ja. Inzwischen schafft es auch meine Tante problemlos zu hören.
Und also wenn es die Tante hinkriegt.
Das ist irgendwie so... schon ein bisschen ein Gradmesser finde, also falls sie zuhört, hallo. Da haben wir einen Anrufer, dann wollen wir ihn doch gleich mal rinnen lassen hier. Hallo.
Hallo.
Hallo, Tarek, hier ist ein Anrufer.
Hallo, Anrufer.
Ja, okay, kann ich schon anfangen, ja?
Du kannst, du bist bereits live on air. Bei uns geht das.
Okay, also mein Thema wäre, also erstmal möchte ich dich loben für deine Arbeit.
Vielen Dank.
Genau. Ja, ich kenne das noch. Das gab es auch mal vor einiger Zeit. Das hieß Zwischenruf auf Kulturstudio. Das habe ich eine ganze Zeit lang vermisst und jetzt hast du das wieder angefangen. Also sowas der Art.
Ja, ich wollte das schon seit ewigen Zeiten machen, aber es ist halt auch so, man braucht halt eine gewisse Masse an Hörern, die dann zuhören, damit man da nicht die ganze Zeit allein da sitzt.
Damit steht und fällt. Und Kulturstudio, das sagt dir was, oder?
Ja. Ich war
du warst ja mal auf Kulturstudio.
Nein, ich war mal in der NASA-Sendung.
Ja, das gehört, also das hat ja...
Ich weiß ja. Da war also der Michael Grave war da auch
genau.
Dabei. Ja.
Okay, und das habe ich schon vermisst, aber du hast das jetzt ja angefangen so ein bisschen. Okay.
Ja, gut, wir werden das also in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal, wenn wir das machen. Also natürlich auch je nachdem, wie viel Bedarf dafür ist und so, aber ja, du bist ja schon der Erste heute, das freut mich ja schon mal.
Ja, ich wollte es hinter mich bringen, aber naja, okay.
Bitte?
Okay, ich wollte es hinter mich bringen.
Okay.
Ich wollte über Klaus, also nicht Klaus Dohner selber, sondern Kurt Schildmann reden. Der hat mal, es gab mal eine Folge irgendwie, da hat Klaus Dohner erzählt, ja, ich habe hier das alles übersetzen lassen und das war damals dieser Kurt Schildmann. Und da habe ich mal mir in der Bibliothek geguckt, aber also habe ich in der Bibliothek geguckt, ob es dieses Buch gibt. Das hieß, als das Raumschiff Athena die Erde kippte. Das war das seine eigene Zusammenfassung der Übersetzung der Texte von Burroughs Cave aus Cuenca und Clausel, die er gemacht hat. Und da würde ich gern mal zwei Stück von vorlesen, wenn ich darf.
Ja,
bitte.
Okay, das sind mit die ältesten Texte scheinbar, die es gibt. Auch auf der Pyramide gibt es eine kurze Eingravur von drei Zeichen aus diesen Buchstaben, also am Eingang irgendwo. Okay.
Auf welcher also Pyramide? Auf welcher Pyramide?
Ich weiß es nicht, diese Pyramide. Also
eine von den drei großen dort.
Ja, genau.
Okay,
auf Seite 243 ein Clausel-Text. Also, Mond ist wachsend, Mutterschaften sind wachsen, Gedanken sind, Zeitalter ist überaus fruchtbar, Mutterschaften, Mondmächte immer stärker. Strafmacht stationiert auf dem Mond, sendet aus eine verfluchende Armada, operierend in dem Kampf, Menschenleben zu enden, dadurch Tränen auslösen ohne Maß und Schweißströme. O Sintflut, verabschiede die mal schwindenden, mal wachsenden Wünsche zum üblen Leben. Und so, o Raumschiffe, die göttlichen, die aufspürend umherkreisen, o reiche Raumschiffe, operierend gemeinsam mit den Fluten, die zwei göttlichen, der Ab- und Zunehmer und der Chef der operierenden Armadas. Der Mond hier und der fluchende Vater, o brenne nieder die Heimatstätten. Gewaltige Sterne, gewaltige Armada, das Rasen tötend. Amadas, Amadas, Vereinigte, oh, der Sintflutschmerz. Okay, das ist der erste Text. Und dann habe ich noch einen zweiten. Flut tötend, wirbelnd, verwundend, schwellend. Armeen strafend, verschlingend, tötend, beschießend, die neuen Flotten der Fähren. Reiche Raumschiffe des himmlischen Ozeans misshandeln freudlos die Erdlinge. Abgesetzt sind die Herrscher. Als Fraß dient ihr Fleisch. Leben tötet Leben und der Vater des Schwindens und Wachsens und des Mondes. In Stärke begegnet den Schützen. Sein Ziel ist ihr Leben. Oh, die Armada der Raumschiffe seelentötend und dann anhaltend das Raumschiff wie gewünscht in den Ozean. Wir wären die Dämonen. Die Töter der Wilden und die Götter, die Leichen produzieren, streifen umher. Ein Mutterschaften tötendes Zeitalter. Bestrafung der Menschen, zerschmetterte Armeen. Armeen lächerlich ohne Kraft. Okay, das sind also Übersetzungen, aus diesen Zeichen halt. Ins Deutsche und ins Englische. Genau, und da wollte ich verweisen auf Heinrich Kusch. Auf wofür könnten die Gänge und Schlupfe da gewesen sein?
Du meinst, dass man sich da vor diesen Angriffen versteckt hat?
Ja.
Aber ich habe da andere Frage. Wie alt sind es diese Texte, die du da vorgelesen hast?
Das weiß ich gar nicht. Also das sind Steintafeln aus dem Burroughs Cave und aus Cuenca und Clusel. Und das ist ein Ursanskrit. Also er hat herausgefunden, dass es Ursanskrit wäre.
Ursanskrit in Gizeh gefunden?
Nee, Burroughs Cave, Cuenca, Südamerika und Clusel in Frankreich.
Okay, weil
also
ich dachte,
Amerika,
am Anfang hast du irgendwas von Gizeh gesagt.
Drei Zeichen, die anscheinend
das ist die gleichen Zeichen, die auch an der Pyramide eingeritzt sind.
An einer Pyramide, okay. Na, weil, also, was ich mich da jetzt frage, ist Raumschiffe. Ne? Das Wort gab es jetzt.
Vokabular.
Ja, es ist natürlich wahrscheinlich dann eine.
Also mich würde interessieren, wie man drauf kommt, dass man da jetzt Raumschiffe sagt, ob das einfach Präastronauten-Freaks sind, die das übersetzt haben, beziehungsweise eine Übersetzung.
Nee, kein Freaks. Also wie gesagt, das ist dieser, ich wollte nur mal auf diesen Kurt Schildmann verweisen, der deutscher Präsident der Deutschen Linguistischen Gesellschaft und Klaus Dohner kannte ihn und der ist irgendwie 2002 gestorben, 2004. Und der hat auch noch diese Pyramide von Klaus Dohner zum Beispiel übersetzt. Da stand dann drauf, der Herr des...
du meinst diese kleine Pyramide?
Er mal.
Den Klaus habe ich ja letztens mal angeschrieben, aber irgendwie habe ich noch keine Antwort bekommen auf Facebook. Den würde ich mir eh gerne wieder mal einladen. Das ist jetzt schon ewig her.
Genau, und ich wollte einfach nur eine Verbindung oder ein Beispiel geben, wie das vielleicht sein... Also dass das vielleicht, also nur als Ergänzung des... Wissen so, wollte ich das jetzt noch hinzufügen. Genau.
Ja, na danke, aber für mich stellt sich halt, also ich fände es sehr spannend, was da jetzt wirklich im Originaltext steht. Ne?
Das klingt kann man schon sehr nach einer Interpretation.
Aber er hat das aus dem Ursanskrit halt, also er hat das aus diesem, er hat, also man muss dieses Buch mal sich angucken, als das Raumschiff Athena die Erde kippte, also sind die Zusammenfassung der Texte und die Texte und die Übersetzungen selber und wie gesagt, das wollte ich nur mal erwähnen und auch als Idee vielleicht Schlupfe und was könnte der Hintergrund sein, warum flüchtet man unter die Erde und was gibt's da noch? Da gibt's natürlich Dieter Bremer mit seinem mit seiner Raumstation, also mit
Atlantis, richtig, ja, ich bin da gerade dabei, eines seiner letzten oder sein letztes Buch zu lesen und den möchte ich vielleicht auch wieder mal einladen. Natürlich viele finden das lächerlich, was er da postuliert. Ich finde es durchaus spannend und er hat interessante Argumente dafür. Ne?
Ich finde es
spannend.
Dass man so ein Raumschiff bauen kann, das ist ja schon, haben sie schon 70ern und 60ern als Beispiel gegeben und dass man so Gravitation über eine Rotation herstellen kann.
Ja, also, ich sag's halt, gute Argumente dafür, sage ich ja. Also,
ja.
Aber man kann
ich habe das Buch gelesen, aber so, ich meine, es hat einiges ist schon ein bisschen weit hergeholt, fand ich, also als ich es gelesen habe.
Ja, er hat vier inzwischen schon. Also ich lese jetzt gerade das letzte, wie gesagt. Und ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, leider. Ich lese immer so mehrere Bücher gleichzeitig und dann muss ich wieder woanders weiter. Ja, ist immer so on demand dann quasi. Aber ja, vielleicht lade ich den eher ein jetzt dann mal. Und aber ich finde es durchaus spannend, ja, die Sache. Aber ja. Weil du jetzt auch den Heinrich Kusch erwähnt hast, da haben wir ja auch
ein paar Schlupfe, ja.
Die Schlupfe, also du meinst die Erdstelle, ne?
Ja.
Ja.
Beides.
Aber ja, was meinst du mit Schlupf dann?
Nee, die Schlupfe haben sie ja, es ist ja auch eine synonyme Bezeichnung.
Also
für Erdstelle.
Okay, ja. Kenne ich nicht. Aber er hat dann jedenfalls auch Texte in seinem Buch Asiens Unterwelt, wo, also irgendwo Südostasien, wo sie also von eisernen Schiffen, die also in der Luft schweben und so weiter sprechen, ne, und von metallischen Schiffen. Und das ist dann schon, okay, das war metallisch, sie haben es als Schiff bezeichnet, weil es ist ja immer Schiff, also es ist nachvollziehbar, dass es das Nächste ist, was man dann sieht. Und also ich schließe das ja nicht aus, dass die, und das sind auch im Prinzip Raumschiffe weiß man ja nicht, ob die jetzt im Weltraum waren, aber es sind auf jeden Fall Fluggeräte, ne?
Ja.
Die da beschrieben werden. Und also ich sage jetzt auch nicht, das ist unmöglich, dass jetzt in irgendeinem alten Text tatsächlich Raumschiffe gemeint waren, ne? Aber es hat ja kein Wort dafür gegeben. Daher ist es nicht so ganz eindeutig.
Ja, ne? Also es gibt ja sehr viele Texte scheinbar in Sanskrit und auch Zeichen, die das scheinbar verbinden. Und er ist da in diesem Bereich Südasien, Irak, Iran, also das ist da viel rum und hat dann halt sich damit beschäftigt und mit den Lauten und ist dann doch irgendwie darauf gekommen. Also er hat viele Auszeichnungen und oder Briefe von diesen aus Indien und in dem Buch drin, die ihm zeigen, ach danke, danke, endlich können wir das übersetzen, endlich verstehen wir das und so. Also die haben ja auch andere Texte, ist ja nur jetzt Beispiele aus.
Yeah.
Das Thema haben, ich habe mir nur, also da sind viele andere Texte in dem Buch drin, aber ich habe mir jetzt nur das spezielle Thema rausgesucht, Raumschiffe und Schlupfe, also dass man das vielleicht belegen könnte.
Ja. Also dieser Text mit dem Wortlaut ist tatsächlich von ihm, also von diesem Linguistiker.
Der ist Deutscher, der hat das ja direkt übersetzt. Mhm. Also er war da auch der Einzige, der das, oder der Erste, der das überhaupt übersetzt hat. Also ich kenne jetzt, Klaus Dohner hat ja noch was von anderen, von Italiener erzählt, der das auch mittlerweile kann und so, aber von sonst weiß ich nicht, wollte es nur mal als Ergänzung zum Wissen hinzufügen, ja.
Was glaubst du?
Also ich glaube das völlig. Also das passt förmlich, also es passt in das Bild, das ich habe und das passt in dieses ganze Geschichtswissen. Also welche Zivilisation nun was hier gebaut hat und welches Wissen vor der Sintflut da war und wie das nun genau ablief, aber dass es UFOs, also oder dass es technische Fluggeräte gibt, die besonders hohe Geschwindigkeiten erreichen, das steht für mich außer Frage. Und dass das alles in einem zusammen, ja.
Ja, sprich weiter, schön.
Also es gibt, also ich habe jetzt so viel mittlerweile Info, so viel Intus, also diese ganze, also die ganze Atomwaffengeschichte von Robert Hastings oder also dass die Amerikaner da so viele Texte, also so viele Geheimdienstsachen haben, dass die Amerikaner veröffentlichen das ja mit der Zeit immer und er da so viel rausgefunden, so viel Zeugen oder auch gute Zeugen zu diesem
Wright-Patterson Airfield.
Air Force Base, genau.
Wright-Patterson Air Force Base, ja.
Und Robert Fleischer, das ist ja, es ist ja unendlich, also das ganze
Thema. Ja, ich meine, steht da völlig außer Frage, dass es UFOs gibt. Ja. Ja, ich meine jetzt eher,
es passt halt in ein Bild und das ist für mich das Bild dadurch rund. Ja, also ich kann nicht sagen, dass das nicht ins Bild passen würde.
Dass es UFOs gibt, steht außer Frage. Das ist ja semantische Dummheit zu behaupten, es gibt keine, weil natürlich gibt es immer wieder fliegende Objekte, wo wir zumindest nicht sofort feststellen können, was das ist.
Ja.
Und so weiter. Aber mich interessiert jetzt eher, glaubst du, dass diese Objekte, die sie da in den also in der Antike und davor und in der ja, das geht ja zurück bis ins Neolithikum und so weiter, also in die Spätsteine, also bis 7.000, 8.000 Jahre her und noch weiter zurück, wo also diese Dinge beschrieben werden. Glaubst du, dass diese Objekte von woanders her kamen oder dass die von der Erde kamen zum Beispiel? Dass da vielleicht irgendwo auf der Erde noch eine Zivilisation bestanden hat oder besteht, keine Ahnung. Also glaubst du, dass das
also alles... Also jetzt besteht hier nichts mehr. Wenn, dann gibt es noch dieses Entführungsphänomen, dass halt wir benutzt werden als genetischer, als Genpool und dass wir vielleicht auch, gerettet werden oder dass sie denken, müssen uns irgendwie verbessern oder das, keine Ahnung, aber das sehe ich höchstens noch. Also, aber sonst.
Hast du die Sendung gehört, Remote Viewing und also ein Führungsphänomen und Remote Viewing, zufällig?
Weiß ich nicht. Nee,
die vorletzte war das.
Die vorletzte war das. Die kann ich dir sehr empfehlen, weil da ist von derartigen Dingen überhaupt keine Rede.
Wir haben vielleicht, weil es auch schon länger her ist. Also ich meine, vielleicht läuft es jetzt auch nicht, aber es gab ja bei dir, die zum Beispiel auch deutsche Entführer führte, wie hieß sie?
Heike Habel.
Heike Habel oder ja, und noch andere.
Dann gab es eine Schweizerin, die Hollenweger, Christina Hollenweger, ja.
Genau, und ja. Und wenn man auch die Geschichten von Mac und auch mal Videos gesehen hat, wie verrückt die dann in diesen, also wie die da geschrien haben und sich gewehrt haben vor diesen...
Na, denen, da ist was passiert, das ist keine Frage.
Nein.
Genauso wie ich UFOs nicht in Frage stelle, und ich meine übrigens, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in den News habe ich das auch verlinkt, auf Grenzwissenschaft kam da jetzt ein Bericht, dass die Air Force, gestern war das schon, das Pentagon hat jetzt endlich zugegeben, dass sie UFOs erforscht haben und es noch immer tun. Oh, danke. Ich meine, es ist klar, es ist wirklich klar, weil wenn sie das nicht täten, täten sie ihren Job nicht. Aber jetzt haben sie es endlich zugegeben.
Okay. Es ist irgendwie schön. It's official now.
It's official now.
Ja, es wird aber nichts ändern und es
ist aber soll es schon ändern? Aber
ich finde es interessant, dass es Leute gibt, die wie du oder so, oder dass die offen sind, weil in meinem Bekanntenkreis interessiert sich da so gut wie gar keiner für oder die halten mich für bekloppt. Aber naja, also ich finde immer, wenn es dann zu dem Thema kommt, ich finde es das wichtigste Thema überhaupt. Es ist wie die Erde steht nicht mehr im Zentrum und oder wir sind und die Sonne ist im Zentrum, also diese Änderung eines Weltbildes, das ist so ein das ist so ein großer Schritt und das ist wirklich, wäre wirklich wichtig für alle, finde ich. Ja. Naja, egal. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen.
Ja,
ja. Es gab mal vor einiger Zeit auf Steinzeit so eine Sendung und das hatte zum Thema den Fuel Saver.
Ja.
Okay, und dann hat er so die Erklärung, da ist irgendwas mit Quanten und die Quanten machen dann irgendwas, dass man weniger Sprit verbraucht. Das fand ich ein bisschen weit hergeholt alles und ich habe da überhaupt nichts sinnvoll verstanden. Und da habe ich mal nachgeguckt unter Google Patents und da gibt es sehr viele Patente und die gibt es auch zum Fuel Saver und die laufen alle, also die haben irgendwie, das sind Magnete und das... Wollte ich das mal jemand ausprobieren könnte, der irgend so ein Neodym-Magnet mal an seine Einspritzung irgendwie kurz vor, bevor es eingespritzt wird, macht, dass man man kann bis zu 30% Sprit ersparen, wenn es kein effektiver Motor ist oder 5%. Und dass die Funktionsweise würde eher wahrscheinlich so aussehen, dass es zu einer kurzzeitigen Magnetisierung der Reaktionspartner kommt. Und die sich ausrichten, korrekt ausrichten aneinander und dann die Reaktion effektiver ablaufen kann. Also das
die Explosion meinst du?
Die Explosion, also die Reaktion, ja genau, dass die, und das klingt für mich nach einer sinnvolleren Erklärung, dass es auf kurzzeitige Magnetisierung herausläuft. Also
Ich habe mal.
Das wollte ich nur mal ergänzen als Idee und Energiespartipp. Vielleicht kann man es auch in seinen Ölheizungen einbauen. Nicht anbauen, einbauen, sondern nur anknippen mit so einem, einfach festmachen an einer, kurz bevor es verbrannt wird, bevor es eingespritzt wird.
Also ich hatte vor vielen Jahren mal einen Gast, der hat da in St. Gradigund gewohnt, ist leider inzwischen schon verstorben. Da ging es um die Sendung, wenn man nach Wasserauto sucht, also rechts oben in die Suche, dann findet man. Dann findet man, bitte?
HHO, also Wasser wird gespalten beobachten und ist im richtigen Verhältnis da und kann im richtigen Verhältnis auch gleich wieder reagieren. Es wird gespalten über Elektrolyten.
Auf was ich hinaus wollte, der Gast von dieser Sendung, der hat auch solche Dinge gemacht. Der hat mir auch dann auch einmal eins bei mir gelassen. Das habe ich dann bei meinem Stromkasten installiert und so. Und ich habe dann leider irgendwann, aber eher spät, also irgendwo in dem Zeitraum auch einen neuen Kühlschrank gekauft. Daher ist diese Messung ein bisschen leider nicht so genau. Er hat gemeint, ich verbrauche dann weniger Strom. Ich würde dann weniger Strom verbrauchen, wenn er das dort montiert. Ich habe ihm naturgemäß nicht wirklich geglaubt, aber ich habe mir gedacht, na, probieren wir es aus. Und ich habe dann wirklich tatsächlich um einiges niedrige Stromrechnungen gehabt, wie gesagt, aber leider danach auch aber ich weiß nicht mehr, wie viele Monate danach, ja, also das ist...
Ja, ohne das nachzuweisen und aufzuschreiben oder...
So ist es, das habe ich leider nicht gemacht, war ich leider sehr nachlässig, aber ich glaube, da gibt es sehr viele Effekte, die man da ausnutzen kann. Ich meine, bei diesen Treibstoff-Dingern gibt es natürlich auch sehr viele die wirklich Unsinn reden und dann von irgendwelchen Quanten daher schwurbeln, wobei man das eigentlich viel einfacher erklären kann. Und oft, natürlich gibt es da auch Leute, die verkaufen Dinge, die gar nichts bewirken. Du hast dasselbe auch bei irgendwelchen Pickeln, die du auf Handys tust, die dann angeblich die Strahlung verringern oder nicht verringern sollen. Es strahlt natürlich genauso wie vorher, aber die das Ganze irgendwie Menschen oder unschädlich machen sollen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Dinge, die da schon interessante Effekte liefern, die ich auch schon selbst ausprobiert habe. Das ist ja alles nicht so einfach, ne? Aber für einen Außenstehenden, der also von dem ganzen Zeug und UFOs sowieso nichts hält, wenn man das jetzt alles völlig dumm und salopp in den Topf werfen würde, für den ist das halt alles nur Blabla und Geschwurbel, außer es kommt dann halt irgendwann, ich weiß nicht, beim Lash und dann glaubt man es halt auch. Aber das dauert meistens Jahrzehnte und manche Dinge sind halt nicht so. Ich meine, ja, ich will ja keine Theorien aufstellen, aber ja, es gibt viele, viele interessante Dinge. Also wie gesagt, wenn du Wasserauto suchst im Archiv, dann kommst du, glaube ich, auf die Sendung. Leider fällt mir jetzt der Name von ihm nicht ein. Aber ich kann das vielleicht selbst mal kurz suchen. Aber dann kommst du da auf den Herrn.
Ja, da ist ja der... In Indonesien ist ja der 30 Jahre lang mit so einem Wasserauto gefahren ist, gerade gestorben. Seine Idee mit ins Grab genommen.
Also Hans Altmann heißt er und das heißt Weg. Die Sendung heißt Weg.
Indonesien war das ja noch ein größeres Thema.
Ja. Ich glaube, das sprechen wir in der Sendung auch an, lustigerweise. Und zwar ist das aus dem, ist schon lange her, Wege aus der Ölkrise heißt die Sendung und Hans Altmann heißt der Gast, wenn das jemand da nachschauen möchte. Und der hat eben auch selbst solche Dinge gebaut, wollte ich nur anmerken.
Ja gut, okay, ich wollte nochmal für die Zuhörer dass sie das vielleicht ausprobieren, einen Neodym-Magnet für 3 Euro kaufen und das mal ausprobieren.
Und was machst du mit dem Neodym?
Nee, einfach kurz bevor es eingespritzt wird, den Sprit magnetisieren.
Den Magneten dort
kurzzeitig polarisieren, also dass sie sich ausrichten.
Mhm. Also den Magneten quasi dort...
kurz vor der... Also genau. Da ist, wenn man auf Fuel Saver geht, da sieht man das auch. Und dass sie sogar Daten haben, also Beispiele von Leuten, wie erfolgreich die sind und wie viel die gespart haben und so. Aber dafür muss man dann auch gleich 100 Euro ausgeben. Und das finde ich natürlich totalen Schwachsinn, wenn man weiß, dass das... oder wenn man das vielleicht auch für 3 Euro kriegt. Oder
ja, hast du das schon probiert mit einem normalen?
Ich habe kein Auto und ich habe auch keine Ölheizung. Und
ja, aber bei einer Ölheizung, die hat ja keine Einspritzung, oder? Also da wird es dann
wahrscheinlich... Das Öl muss ja irgendwie... Ach so, Gerhard hat keine Einspritzung, genau, ja.
Aber gut, vielleicht braucht es das auch gar nicht. Ja.
Mhm. Aber okay, gut. Okay, dann noch eine Idee vielleicht. Eine Frage, warum könnten kleine graue Bioroboter sein?
Weil sie sich so verhalten, also nach den Berichten der Leute, die da irgendwie mit denen meist unfreiwillig in Kontakt geraten, verhalten sich die so.
Und die haben da hätte ich noch eine andere Idee, weil sie keine Schutzkleidung tragen gegen EMF-Strahlung oder so. Ja. Sie müssen sich nicht schützen gegen DNA-Schäden. Und es gibt ja andere Außerirdische, die tragen wiederum Schutzkleidung. Also größere und andere Gruppen oder also wenn man das so hört zumindest. Und das wäre so auch eine kleinere Idee vielleicht, warum das Bioroboter sein könnten. die sich halt nicht um ihre Sachen Gedanken machen, um ihre Sicherheit, um ihre, dass sie sich fortpflanzen können oder Gesundheit und so.
Ja, interessante Idee. Diese Außerirdischen mit Schutzanzügen, die kamen ja vor allem in den 50ern vor. Kommt mir vor.
Ach so.
Und dann irgendwann nahm das ab. Und das ist halt auch interessant, ne? Weil es hängt halt auch ein Teil dieses, ich sage nicht alles und keine Ahnung, aber ein Teil dieses Phänomens hängt halt wirklich, macht da irgendwie das nach, was wir für glaubhaft halten. Und versucht uns dann aber irgendwie da eine Story reinzudrücken. Also so kommt es mir halt vor. Es ist sehr spannend, sehr verworren und ja, für mich immer noch völlig, für mich immer noch völlig offen, was für Phänomene da alle kreuz und quer an diesen Erfahrungen die Menschen zweifellos machen, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Aber was da die Stimuli sind für diese Erlebnisse, das finde ich nach wie vor sehr spannend. Sabine, du?
Ja, also ich habe da jetzt interessanterweise nämlich heute auch mit dem Thema Sufismus, das ist jetzt nur kurz als zum Rüberquetschen.
Darum ging es in der letzten Sendung. Mhm. Also
und zwar habe ich mir da so notiert, transzendentale Erfahrungen von Psychotikern als Ursprung aller Religionen.
Man weiß
es wirklich nicht, ja, was... Es kann einfach auch ganz simpel so sein.
Wie, du meinst, dass
das alles... Dass es einfach Erfahrungen, also einfach aus einer Psychose heraus entstehen.
Ja, aber was ist eine Psychose?
Ja,
also,
gute Frage.
Also kann man schon sagen, es entsteht aus einer Psychose heraus, aber ich finde, man kann es da nicht damit abtun. Ja, so ist halt eine Psychose. Dann muss man sich nämlich Psychose ein bisschen genauer anschauen, weil also das sind ja erstaunlichste Dinge passiert in unserer Geschichte.
Und die Übergänge sind auf jeden Fall fließend. Ne? Also wo ist jetzt wirklich einfach eine spirituelle Erfahrung oder auch eine derartige Erfahrung und wo fängt es an, einfach eine Geisteskrankheit zu werden? Ne? Also da würde ich gerne später noch mal drüber sprechen.
Ja, gerne. Mhm. Ja,
also ohne jetzt, ich möchte auf gar keinen Fall irgendwelche, also Erfahrungen von Menschen, die sie tatsächlich machen, das kann ja niemand sagen, na, das ist nicht so, ja.
Absolut nicht, ja.
Vor allem, wenn das dann eben so geviewt wird und ja, teilweise gibt es eben handfeste Dinge, wie diese Implantate eben, und kann man nicht einfach so vom Tisch wischen.
Wobei er das...
Oder Operationsnarben, oder genau. Abgebrochene Geburten.
Ja, oh Gott, ja, da wird's ja wirklich schlimm. Und da
schlimm, ich weiß, aber man weiß warum. Also ich meine, man weiß halt, dass es dann vielleicht passiert und dass es halt, dass sie das als Genbank benutzen und oder als
Nein, Geburts- das weiß man nicht wirklich, man weiß es nicht.
Man kann es annehmen. Man aus den Daten kann man das dann schließen.
Ja, es wird der Eindruck erweckt. Ne? Ja. Und also ich bin da wirklich, wirklich sehr vorsichtig bei dem, was man glaubt zu wissen und was man nicht weiß über dieses Phänomen. Wir wissen das, was die Leute erleben, aber wir wissen nicht wirklich, warum sie das erleben. Ne?
Also, naja gut, wir haben ja nicht nur das Erleben, wir haben ja auch diese Fakten. Also das kann man nicht einfach abstreiten.
Nein, ich streite gar nichts ab. Aber ich sage nur, also du meinst die abgebrochenen Geburten.
Oder Operationsnarben, die auf einmal da sind und dann nicht da waren.
Ja, natürlich. Ja.
Und Sachen, die man da rausholt oder rausgeholt hat. Ja. Mhm.
So ist
okay, ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen.
Ja?
Ihr habt ja noch über Gesundheit gesprochen.
Ja.
Und da habe ich auch eine lange Geschichte mit Allergien, mit Amalgam und so hinter mir. Also zum Beispiel, wenn ich Amalgam, also als ich immer noch Amalgam, da bin ich immer eingeschlafen, auch in den Vorlesungen zum Beispiel. Und ich wusste nie, warum. Aber die, wenn man jetzt im Nachhinein weiß, die hatten alle ihre WLAN, also WLAN lief da, alle hatten ihre Handys an, alle hatten ihre Computer an, es lief. Und dann bin ich richtig eingeschlafen, förmlich. Also ich konnte meine Augen nicht offen halten. Und dann, seitdem das weg ist, ist es vorbei. Okay.
Dann, also wollte ich seitdem mal, du das Amalgam nicht mehr im Mund hast.
Raus hast, genau.
Mhm. Ja. Okay, interessant.
Also, ja, zum Beispiel wie eine, also da würde ich jetzt zum Beispiel eine Person mal empfehlen, Joachim Mutter, Dr. Joachim Mutter, den kennt ihr vielleicht, oder?
Nein.
Habe ich noch nicht also, gehört. Okay, also der hat Riesenerfolge, hat an der Uni Konstanz geforscht und über was macht die Menschen krank und wie werden sie wieder gesund? Und der hat nur Patienten gekriegt, die ALS hatten, MS, Krebs, alles Todkranke. Am Anfang konnte er die nicht heilen und mit der Zeit hat er dann rausgefunden, was Faktoren sind und wie er sie ein bisschen, wie er sie ein bisschen wieder in Schuss kriegt. Okay. Und oder auch heilen kann, ja. Also den würde ich mal als Gesprächspartner für euch empfehlen, Dr. Joachim Mutter.
Kannst du das kurz zusammenfassen oder hast du das jetzt abrufbar?
Also wie ich, also wichtigste Punkte sind Rohkost, Bio hauptsächlich wichtig, Bio und Rohkost, Nahrungsergänzung ein bisschen, aber da muss man dann aufpassen mit den, wenn es darf kein Quecksilber und also sowas, also die ganzen Sachen muss man auch aufpassen, dass wenn da irgendwelche Schwermetalle und andere Belastungen drin sind und eher und natürlich auch zum Beispiel und dann die ganze Amalgamentfernung, Kiefersanierung, weil wenn da noch Gifte sind und Entzündungsherde, dann behindern die auch die Heilung des Körpers und
genau. Auf jeden Fall. Ich habe heute ja auch in den News was vorgelesen, weil du gemeint hast, das darf kein Quecksilber oder sonstige Dinge drin sein. Man hat ja gerade Bund, dieser Verein, hat ja gerade eine Analyse gemacht und ist einfach, die haben da jetzt veröffentlicht, dass ja, also sämtliche Großkonzerne, ganz viele Großkonzerne, vor allem deutsche und europäische, die hier in der EU im Prinzip ja auch recht strengen Gesetze ziemlich umgehen und ignorieren, ne? Was jetzt da erlaubte Giftstoffe und so weiter anbelangt, beziehungsweise weiß man von ganz vielen Dingen, die da beigemischt sind, überhaupt nicht, was ihre gesundheitlichen Wirkungen oder Unwirkungen sind.
Oder auch Wechselwirkungen.
Und daher, es ist, also man kann schon sagen, ja, man muss halt Nahrung zu sich nehmen, da darf das und das und das nicht drin sein, ja, aber man weiß ja gar nicht, was da sonst noch alles drinnen ist und und das Thema 5G, weiß ja nicht, ob du dich damit schon beschäftigt hast. Also, das ist natürlich total toll.
Naja, wie gesagt, also für mich gesundheitstechnisch ist, also Quellen, die sehr nah an mir dran sind, also WLAN, also bei WLAN merke ich das jetzt noch ganz stark. Also, wenn ich da ein Notebook oder irgendwie was vor mir habe, ich habe auch so ein Messgerät, also wenn es da gegen 500 oder 1000 Mikrowatt pro Quadrat, also dann merke ich das auch. Also, ich merke das, also es ist ganz extrem. Also, nicht extrem, früher war es schlimmer, aber. Ich merke das immer noch.
Ja, und die Belastungen durch 5G sind ja viel stärker. Und ich habe da eben so ein Video verlinkt von der
Sharon Goldberg.
Sharon Goldberg, genau. Danke. Und die sagt eben, bevor wir uns überhaupt über 5G unterhalten, wo dann alle paar hundert Meter ein Repeater sein muss, wo dann auch Dinge gebündelt auf bestimmte Teilnehmer gesendet werden und so weiter, also sollte man einmal erheben, welche Strahlenbelastung denn jetzt schon mit LTE und so weiter existiert, denn die ist auch schon erheblich und da gibt es eben auch schon einen Haufen Studien, die sie zitiert, wo zum Beispiel, und das habe ich nicht gewusst, Diabetes mit 2,4 Gigahertz in Verbindung gebracht werden. Mhm. Das ist entweder bei uns oder in den USA exakt die Frequenz, auf denen Handys derzeit operieren, mit 5G dann.
Damit arbeitet auch eine Mikrowelle mit 2,54 Gigahertz. Ja,
großartig, ne? Und genau die scheint bei Tierversuchen Diabetes hervorzurufen. Ne? Hört man nie was davon. Und ich meine, die rät da sicher kein Blödsinn. Ja? Die zitiert pausenlos PubMed. Ich habe jetzt das nicht alles selber nachrecherchiert, aber wie gesagt, und das andere ist dann zum Beispiel natürlich Herzinfarkte und so weiter. Also
die Herzratenvariabilität wird beeinflusst, negativ
Art und Weise. Das Blut, also die
Also das Schlimmste, was ich festgestellt habe, ist bei den Leuten, die ich kenne und die nah an so einem Handymast wohnen, ist, dass die nicht schlafen können. Also die sagen mir dann ehrlich, die können einfach nicht mehr schlafen. Und dann sage ich denen hier, du wohnst hier 10, 100 Meter, 5 Meter, ich weiß nicht, wirklich sehr, sehr nah an so einem Handymast und du guckst da drauf und und dann zeige ich ihm das und gebe ihm dann die Information, ach, daran liegt das Wahnsinn. Und
das muss nicht daran liegen.
Es scheint auch, dass der Parasympathikus...
Kann daran liegen. Oder es kann ein Einflussfaktor sein.
Der lebt, also zum Beispiel der eine, der lebt sehr, sehr gesund. Also das ist wirklich extrem. Ja, so.
Und ja, es kann auch psychologisch sein. Ne? Also das ist ja, es ist schon komplex,
nicht schlafen können. Der wusste das ja nicht. Der wusste davon ja gar nichts.
Ja, es kann andere psychologische Gründe geben. Nein, ich meine, man soll es ja nicht reduzieren, oder was, dann plötzlich ist alles jetzt nur mehr EM-Strahlung oder
nur... Es ist ein Faktor.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich glaube schon, dass es ein Faktor ist. Oh ja. Und das, was wir uns mit 5G einhandeln, ist halt, dass dieser Faktor jetzt um einen Faktor 10 oder ich weiß nicht, wie viel höher die Belastung in einem voll ausgebauten 5G-Netz dann ist. Ich glaube, sie ist um einiges höher. Ja, und
wir naja, die Dinger können ja gerichtet werden über die Array-Antennen, also ja. Ich weiß nicht, theoretisch könnte man einen gebündelten Strahl auf einen Punkt schicken und dann bumm, weiß ich nicht. Also
fällt er um.
Fällt man um. Also ich denke mal, also die Sendeleistung müsste geringer sein, wenn die Abstände, obwohl, naja gut, ich weiß es nicht. Ich,
wenn die Abstände keine Ahnung, geringer sind, nur, ist auch die Sendeleistung.
Ich weiß jetzt nur, dass ja, aber die Frequenzen werden ja höher und deswegen müssen sie ja auch näher an einen rangebracht werden.
Ja, ja, natürlich. Deshalb sind auch Bäume ein Problem. Also alles, ja, was irgendwie das abschirmt, weil, ja, das sind ja Millimeterwellen und die verhalten sich halt schon ganz anders. Ne? Also Licht ist dann ja völlig abgeschirmt schon, ne? Und dazwischen, da ist dann noch, glaube ich, Röntgenstrahlung und so weiter. Also bei den Terahertzwellen und ja.
Okay, gut. Okay. Ich wollte es mal noch als einfachen Tipp. Wildgras, also einfach nur auf die Wiese, auch durch den Joachim Mutter weiß ich jetzt, du kannst ja fast alles essen. Also du kannst ja auf der sehr Wiese einfach,
du kannst ja, Sabine ist da eine große Spezialistin.
Naja. Theoretisch wie eine Kuh da drüber bisschen laufen und hast dann, aber gut, finde ich toll. Also ich habe mir jetzt einfach Zeug gerupft und mit was, also einfach und Mixer geschmissen, bisschen Wasser rein und dann, aber nur, ich trinke nur das Wasser, weil also Essen, das ist irgendwie.
Aber ihr werdet doch voll, es gibt schon auch Pflanzen,
die. Nicht beißbar.
Aber,
ja, klar, aber.
Vorsicht, also nicht
das
einfach.
Ist super. Ja. Ich möchte nur auf diesen Dr. Joachim Mutter verweisen, dann kann man sich das ja mal angucken und, oder sie, oder du lädst ihn ein und.
Ja, schick mir das einfach per Mail.
Per Mail,
ja, bitte. Und idealerweise ist, falls du zu den Leuten Kontakt hast, dass du den vielleicht gleich irgendwie.
Ja, herstellst. Ich habe ihm mal eine E-Mail geschrieben und
er vielleicht hat geantwortet. So, vielleicht kannst du ja fragen, hätte er vielleicht Lust und wenn er Lust hat, dann gleich irgendwie.
Ja, also ich würde das nicht machen, aber ich. Okay, gut, ja.
Schau mal, aber okay. Schick's mir mal per Mail. Gut.
Ja, du, das würde ich gerne.
Okay, dann.
Na dann, schönen Abend noch.
Ja, vielen Dank. Danke,
das wünschen wir dir auch.
Tschüss. Okay, ich höre ja gerne zu.
Dann. Ja,
okay, tschüss.
Ciao.
Ja, das war ja,
ja viel Gänseblümchen kann man essen, ist richtig. Schreibt jemand im Chat Gänseblümchen?
Gänseblümchen kann man essen.
Kann man essen.
Ja, man kann ziemlich viel Blumen essen. Man
kann sehr viel essen von der Wiese, nicht alles. Aber ja,
manche sagen, sollte man wirklich dezidiert nicht essen. Also
man soll sich auf jeden Fall auskennen.
Ja, also einfach irgendwas abrupfen von der Wiese und das dann essen.
Wobei es wenig gibt, das wirklich giftig ist. Also es ist erstaunlich wenig, was wirklich giftig ist. Ja, aber
Murphy's Law.
Genau. Es ist da kann es dann passieren, dass ein paar Milligramm reichen von der falschen Pflanze.
Ja.
Ja, na spannend. Also ich bin wie haben wir das eh schon öfter besprochen, ich bin schon der Meinung, dass es immer viele Faktoren sind, die Gesundheit bzw. Krankheit eben, die da einfach das Gleichgewicht herstellen. Und das, was unser Anrufer eben erwähnt hat mit der Rohkost, also mit dem habe ich mich auch schon sehr intensiv auseinandergesetzt eigentlich und auch ansatzweise, phasenweise das ausprobiert. Für mich wäre es nichts, also auf Dauer. Und ich habe dann eben auch teilweise mit Leuten gesprochen und ich empfinde es immer als, es wird immer etwas religiös, wenn es um solche Dinge geht. Also es wird absolut religiös, es wird fanatisch und alles, was so wird, das mag ich schon mal grundsätzlich nicht. Ja. Das ist so eine Trotzhaltung von mir, kann man fast sagen. Ja.
Ja, ich muss sagen, vor allem manche in der Vegan-Bewegung sind da äußerst anfällig dafür und das sind auch wirklich teilweise faschistoide Tendenzen, wo also Menschen, die jetzt noch immer Fleisch essen oder auch nur Milch trinken, als Untermenschen fast schon gesehen werden.
Natürlich, weil wir ja wissen, was das für schreckliche Auswirkungen hat auf den Planeten und auf unsere Gesundheit und wie kann man dann nur, ne?
Ja, also auf der anderen Seite ist der Mensch natürlich auch alles weiß. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen
komplexer mit Maß und auch. Ziel, ne? Also keine Frage. Also ich bin jetzt auch nicht aber dafür, dass Tag man jeden Tag Fleisch aus Massentierhaltung, das sagt einem das Gefühl, dass das einfach nicht gut sein kann und auch nicht zielführend ist und auch für den Planeten nicht gut ist. Aber eben, wie gesagt, dieses fanatisch-religiöse ist jetzt nicht so meines.
Meins auch nicht, ne? Mhm. Apropos, in der vorigen Sendung ging es ja um den Sophismus. Ich glaube, das war...
Wir kommen nicht zum Tratschen.
Nein, wir kommen nicht zum Tratschen. Hallöchen.
Servus.
Hallo.
Thomas.
Hi. So ist es, richtig geraten.
Hallo.
Hi ihr zwei. Bin ich schon on air?
Ja, das bist du.
Bin ich doch nervös. Also vorher heute habe ich gehört, habt genug, aber ich habe beim Arschmelos mitgebracht.
Nein. Ich hoffe, das ist okay, dass ich deinen Vornamen genannt habe.
Ja, das haben wir vereinbart, das ist schon okay. Bin stimmlich eh wieder fit zum Glück.
Genau, wir haben so ja vorher schon gesprochen.
Ja, genau.
Du hast, jemand hat gefragt, ob es da um UFOs geht heute. Nein, es geht heute um alles Mögliche, wie man ja gerade am vorigen Hörer gehört hat. Aber natürlich auch um UFOs. Und du hast uns ja eine so richtig schöne Lagerfeuergeschichte zum Thema UFOs vorbereitet, oder?
So ist es, so richtig.
Ich zünd's gleich mal wieder ein bisschen an, das Lagerfeuer.
Ja. Kurze Frage, die Leitung ist okay, oder?
Die ist wunderbar. Ist perfekt.
Super, perfekt. Dann bleibe ich ungefähr in der Gegend und gehe nicht so weit weg von meinem letzten Handy-Sendemasten, den ich da noch sehe.
Nein, bleib schön in der Verstrahlung.
Ja, bleib ich. Für euch, für alle. Ja gut, dann lege ich los. Du wolltest ja nichts hören von meiner Geschichte.
Nein, ich dachte, wenn, dann erzähl sie einfach so, wie sie ist und wir hören es das erste Mal.
So ist es. Gut, lang nicht mehr erzählt. Dann gehen wir zurück, machen wir Zeitreise. 31 Jahre zurück, ziemlich genau. Mai 1988. Ich sag Mitte Mai. Also ich habe mir das Datum, ich war damals erst 9 Jahre alt, nicht aufgeschrieben leider, wobei das auch nichts bringen würde, glaube ich, jetzt noch so langer Zeit. Warum Mai, Mitte 88, also Mitte Mai 88? Also rückblickend, für April war es schon zu grün und für Juni wäre es noch zu spät gewesen, weil vom Gefühl her war es noch ein bisschen hin zum Schulschluss. Und das Ganze war auf meinem Weg zur Schule. Und vielleicht vorweg, weil wir haben ja da auch letzte Woche schon noch kurz gesprochen, wer mitschauen möchte auf Google Maps, der kann gerne mitschauen. Und als Adresse gebe ich euch, es hat in Graz stattgefunden, im Westen, in Metzelsdorf.
Genau, das ist ja das Lustige, ne?
Genau, ja, eben. Ich bin gebürtiger Grazer und wir alle oder viele Hörer wahrscheinlich auch. Also wer mitschauen mag, eben, sei es auf der Karte, sei es auf dem Satellitenbild in 3D oder nicht, gebt ein oder sucht euch am Fuße von St. Johann und Paul die Kreuzung Staßgänger Straße mit der Petrosecker Straße. Das ist dort, wo praktisch früher Tankstelle war.
Die Belgier-Kaserne ist dort in der Nähe, ne?
Ja, mehr oder weniger. Bisschen südlich dann, genau. Da ist dann eine Bank heute noch und ein Drogeriemarkt. Und von der Höhe starten wir. Also wirklich am Fuße vom Buchkogel. Und die letzte Straße vorm Buchkogel ist, glaube ich, die Grottendorfer Straße. Und in dem Bereich eben bewegen wir uns. Und wie gesagt, mein Schulweg war von dort nach Norden zur, ich sage das ganz offen, zur Petrosecker Volksschule, die es auch heute noch gibt, und war in dritte Klasse, 9 Jahre alt, und habe zu dem Thema, wer hatte schon nichts gewusst, man hat zwar die ersten, die originalen Raumschiff Enterprise-Folgen vielleicht geschaut und hat einen gefallen oder auch nicht, mir hat es gefallen, aber der Tag eben war ganz normal und es war wirklich perfektes Frühlingswetter, blauer Himmel, nicht wirklich, dass ich Wolken gehabt hätte, es war alles grün. Mir ging es ganz normal gut und ich bin halt losgestartet um 7.30 Uhr, glaube ich, 7.45 Uhr spätestens und gehe halt weg, wie immer, vom Haus, weg Richtung Straßganger Straße eben, also Richtung Osten ein kurzes Stück, und auf dem ersten Stück eben, wie es halt üblich war damals bei mir, eben immer wieder zurückgeschaut, zur Mama aus dem Fenster hat sie rausgeschaut und gewunken, und das ging so 2-3 Mal und dann bin ich auch schon zur Ausfahrt gekommen und bieg eben Richtung Norden auf die Straßganger Straße rein und blick halt wieder zurück zur Mutter, und in dem Moment sehe ich halt das Objekt, von dem wir halt reden. Und das war, ohne dass ich jetzt dran lang rumrede, große, sehr große orange Kugel.
Interessant, das hat meine Tante auch einmal gesehen.
Weiß, sehr groß, heißt jetzt in etwa geschätzt, wie groß?
Da komme ich dann dazu. Und warum ich die Größe einschätze, erzähle euch dann auch noch mittendrin oder am Ende der Geschichte. Lustigerweise, Tarek, bevor wir das erste Mal vor ein bisschen über zwei Wochen überhaupt gesprochen haben miteinander, habe ich an dem Tag noch, ich habe frei gehabt und ein paar trau deinen Augen nicht Clips durchgeschaut. Und ohne Witz jetzt, wirklich, der Clip ist, glaube ich, seit 2000 online und ich kenne die Sendung seit 2002. Ich habe diesen Clip von deiner Tante erst vor Donnerstag vor zwei Wochen gehört.
Ist gar keine Trau deinen Augen nicht Ausgabe, ist so quasi ein Vorgänger davon.
Genau.
Der ist einfach in der Clip-Sektion, wenn man runterscrollt.
Ja, habe ich immer übersehen. Immer. Und akustisch, wie gesagt, 2000, ich habe dich kaum erkannt, ja. Und sie war irgendwo in der Innenstadt, ich weiß gar nicht wo, unterwegs und hat scheinbar dieses Objekt gesehen, ident, aber
ja. Steirergasse. Die Steirergasse.
Ja. Bei ihr muss das gewesen sein, Mitte der 90er, glaube ich, oder? Kann das sein?
Das weiß ich nicht mehr, aber ja, kann sein, ja. Kann sein. Oder aber okay. auch ungefähr in diesem Zeitraum, glaube ich. Von deiner Sichtung 88 im großen Gedenkjahr, das wir alle noch in Erinnerung haben.
Okay. Jedenfalls hat sie scheinbar das Objekt wirklich gesehen. Es war aber in ihrem Fall ein Abend, eine Abendstimmung.
Ja.
Und Richtung weiß ich jetzt nicht, aber es war auch eine Riesendistanz. Und bei mir zur Distanz komme ich dann auch noch, ja. Also jedenfalls biege ich halt raus aus der Einfahrt und schaue halt zurück und dann ist halt über dem Haus, Blickrichtung über dem Haus, dieses Objekt. Also Kugel deswegen. Theoretisch könnte es eine Scheibe gewesen sein, nur dann müsst ihr wirklich immer perfekt die Position zu mir, Blickrichtung halten, dass es eben als Kugel wahrgenommen wird.
Mhm. Alles klar, ja.
Es ist halt wirklich, gleich vorweg, es war ohne Struktur. Es war eine perfekte Kugel, es war ein intensives Orange, nicht strahlend. Also wenn du mich fragst, hätte es geleuchtet, wenn ich jetzt einen Lichtschalter hätte und ein Licht ausschalte, ich glaube nicht, aber das hätte sich dann ändern können, natürlich in der Dunkelheit. Und ich wink halt, und eigentlich habe ich nicht getrunken, sondern ich habe rübergedeutet, wie verrückt über, also zu meiner Mutter gedeutet, nach dem Motto, schau raus, schau rauf, du musst es ja sehen.
Und sie hat gedacht, du winkst.
Ja, sie hat dann wirklich beim zweiten, dritten Mal im Fenster aufgemacht und sich rausgebeugt und raufgeschaut. Eigentlich hätte sie es sehen müssen, aber da war für mich klar, nachdem sie es nicht sieht, das war also hinterm Haus, eher Richtung Berg.
Okay.
Hat mich wirklich geärgert, dass sie es nicht gesehen hat.
Ist klar.
Geh weiter und das sind dann vielleicht der erste Abschnitt waren 50 Meter und kommt dann zur nächsten Ausfahrt. Und damals waren dort noch keine Häuser, die haben jetzt begonnen zu bauen. Bleib aber trotzdem, weil alles schon zugestellt war mit, ich glaube, Containern, Kran und so, stehen, ganz brav, x-mal von der Mutter vorgebetet, schau halt zur Ausfahrt links und rechts, bleib aber auch stehen und schau links, schirgel ein bisschen rüber nach links und habe zwei Dinge empfunden, besser gesagt empfunden und gedacht. Das erste ist, ich möchte wissen, was das ist und ich komme beobachtet vor. Ich kann das nicht erklären, das war genau das, was ich empfunden, was ich gedacht habe. Und von der Geschwindigkeit muss ich dazu sagen, das war Schrittgeschwindigkeit.
Was war Schrittgeschwindigkeit, in der sich das Objekt bewegt hat?
Genau, das war parallel zu mir im Endeffekt. Also wirklich, das Kind, wenn du gehst, eben die Geschwindigkeit. Ja, ich habe es jetzt in Eile gehabt, ich bin normal gegangen, das war Schrittgeschwindigkeit. Es war auf meiner Höhe und ist auf meiner Höhe mit. Und kommt dann eben zum Livipap, das ist wurscht, den gibt es halt nicht mehr, aber den kennt wahrscheinlich jeder. Und danach kommt das erste höhere Haus, Hochhaus. Und gehe halt vorbei und es verschwindet natürlich dahinter. Und ich denke mir, ob es wieder sein wird, wenn ich hinterm Haus vorbei bin. Und es war wieder da. Geh weiter. Kommt das ein paar niedrige Häuser. Ich glaube, Bäume waren damals nicht so hoch, aber es ist immer konstant auf meiner Höhe. Und kommt dann zur Löwegasse. Die Löwegasse ist praktisch so eine Wohnstraße. Die Straße ist übertrieben. Es ist wirklich eine Gasse, die Einfahrt ist. Hat so einen Zebrastreifen, ist glaube ich 3,50 Meter breit. Und bei dieser Gasse muss ich einbiegen dann zur Schule. Und das Interessante war, obwohl das ist wirklich, das ist kein Gasse oder kein Verkehr dort, es ist eine Politesse zu diesem Zeitpunkt dort gestanden. Die gab's. Die steht aber mit dem Rücken dazu.
Das ist eine weibliche Polizistin für alle, die jetzt.
Ja, genau. Früher hat das gegeben. Warum? Ganz ehrlich, heute denke ich mir noch, das war irgendwie sinnlos, weil da ist noch nie irgendwas passiert. Das sind wirklich drei große Schritte heute und du bist drüber. Das ist eine Wohngasse. Ja. Da ist kein Verkehr, nichts. Die steht aber da. Das heißt, das wäre meine Chance gewesen, sie zu fragen. Und beim Hingehen, ich habe es schon ein bisschen vorher gesehen, habe ich mir schon gedacht, soll ich fragen, soll ich nicht fragen? Ich habe ihn nicht gefragt. Und ich weiß nicht warum. Man ist scheinbar damals schon in den 80er Jahren, wo vieles entspannter war, als Kind so oder unterbewusst irgendwie in die Richtung, naja, das ist so dermaßen schräg eigentlich jetzt gerade. Was ist, wenn sie sagt, da ist nichts? Die Angst
überhaupt, ja. Kann aber ja mit acht, du hast gesagt, 8 oder 9 warst du mit 9, dem ja. Alter, da reflektiert man sowas natürlich schon. Wenn du jünger gewesen wärst, hättest du vielleicht unverblümt gefragt.
Richtig, also da ärgere ich mich heute noch ein bisschen. Hätte ich sie gefragt und sie jetzt gesehen, würde man, glaube ich, heute, 31 Jahre später, würde sie noch rätseln, würde ich noch immer rätseln. Ja. Jedenfalls habe ich nicht gefragt und gehe halt vorbei und immer blick eigentlich rüber auf das Objekt. Und gehe halt rein in die Löbegasse und dann ist halt der letzte Abschnitt, das sind so wieder 50, 75 Meter bis zum Schuleingangsbereich. Und dann war mein Eindruck, dass es ab der Höhe ein bisschen schneller geworden ist. Es kann aber täuschen, weil ja meine Gehrichtung jetzt in Richtung des Objekts war und nicht mehr parallel dazu. Ja, also es kann täuschen. Aber was dann war, ist, das Objekt hat sich dem Verlauf des Berges hinten, des Buchkugels angepasst. Also gemeint ist damit, der Berg geht etwas runter und dahinter ist dann halt der nächste versetzte Berg. Und dazwischen geht, glaube ich, das ist die, wenn ich mich nicht täusche, Steinbergstraße, so eine geschwungene Straße, rauf, wo man dann rausfährt zum Talersee. Und das Objekt biegt, also wird vom Empfinden her, wenn ich einbiege in die Löwegasse schneller, sinkt gleichzeitig runter auf halber Höhe und biegt dann auf halber Höhe von dem Berg, hinter dem Berg um die Kurve und weg war's. Also es ist nicht verschwunden, es ist einfach wirklich außer Sicht geflogen. Und der Moment eben, wo ich halt reingehe in die Löwegasse, bis wo ich schon gemerkt habe, das ändert die Position und es scheint da hinten zu verschwinden, habe ich mir gedacht, bitte, noch nicht. Ich hätte es gerne eine Zeit lang länger gesehen. Und jetzt wird es interessant, weil, oder ich komme vielleicht kurz noch zur Größe und zur Entfernung. Ja, ich habe mir das jetzt letztens auf der Karte wieder angeschaut. Es war hinterm Haus, meine Mutter hat es nicht gesehen, es war aber vor dem Berg, weil eben es dann runter ist von der Höhe und hinterm Berg verschwunden. Also es war irgendwo dazwischen. Ich mache es halt fest jetzt, um das vielleicht zu berechnen, bei der Grottendorfer Straße. Ja, ein bisschen mehr vielleicht noch auf dem Berg. Entfernung, sagen wir, 300 Meter. Von mir aus gesehen bis genau unter das Objekt. Und von der Höhe her würde ich meinen, also wenn ich mich jetzt dann ganz täusche, ist das hinten der Buchkugel St. John und Paul 600 Meter, ein bisschen weniger. Also gehen wir der Höhe 500 Meter. Und wenn du es jetzt durchrechnest, du hast Seite A, du hast Seite B, du hast einen rechten Winkel, kannst du die Seite C ausrechnen, bin ich gekommen auf ungefähr 600 Meter, plus minus, sagen wir vielleicht, ist es 700 Meter weg gewesen. Ist irgendwie nicht viel. Und von der Größe her, also die Entfernung habe ich immer so eingeschätzt, aber jetzt erst einmal durchgerechnet, aber die Größe vom Objekt war mir damals schon eigentlich klar, ganz einfach, weil das Objekt, wie es dann runter ist, sich dem Berg anpasst hat, um die Kurve bogen ist, ist es über Häuser geflogen, die heute noch dort stehen. Und die Häuser sind sehr groß, also das sind Einfamilienhäuser, wobei das sind sehr üppige Einfamilienhäuser oder auch Mehrfamilienhäuser, also Mehrgenerationenhäuser. Von der Größe her würde ich sagen 12 bis 15 Meter, wenn nicht sogar mehr. Also ich könnte auch sagen 20. Also du hättest das Objekt oder du hättest mehr oder weniger eins von den großen Häusern reinschieben können in diese Kugel. Ohne easy, ganz einfach, das hätte reinpasst. Es hätte wirklich reinpasst. Und ich muss eben dazu sagen, es war farblich wirklich blauer Himmel und diese orange Kugel. Und jetzt komme ich zum Aspekt, den ich damals schon erzählt habe, meiner Mutter, der mir aber erst danach so, wenn man ähnliche Fälle studiert oder erst vielleicht 15 Jahre später den Begriff einmal gelesen habe, den es gibt dazu, den ich erst später nenne, ich bin dann rein in den Schulhof, der war riesig, und bin dann schneller geworden. Und bin nicht über die Wiese quer, das haben wir nicht dürfen im Frühjahr, weil das Gras noch wächst, sondern bin dem Haus entlang. Und damals gab es noch nicht diesen großen Zubau, wie es heute gibt, sondern es gab so ein Holzhaus, da waren zwei Klassen drinnen, die dritten Klassen. Und gebe halt einfach Gas. Und gehe rein in die Klasse. Und jetzt kommt der Punkt, den ich ansprechen wollte vorher, da gibt es einen Begriff dafür, den sogenannten Oss-Faktor. Also Ausfaktor ist einfach das, was man bei solchen Sichtungen oft erlebt, dass es irgendwie die Realität irgendwie verzerrt ist, entfremdet ist, so in die Richtung. Und bei mir war das einfach so, ich habe nie verschlafen als Kind, dank meiner Mutter, ja, Ich habe auch nicht irgendwie mal später Schule gehabt oder sonst, selbst wenn. Auf der Strecke, wo ich gegangen bin, war hinter mir kein Mensch und vor mir kein Mensch. Es war zwar auf der anderen Seite mal, das weiß ich noch, eine Person, die eben von dieser Belgier-Kaserne runter ist, Richtung Süden, auf der anderen Straßenseite, aber die sind meistens Soldaten gewesen, die auch Gepäck gehabt haben, die hat, was ich wirklich noch weiß, runtergeschaut auf den Boden. Autos waren unterwegs, ganz normal eigentlich. Als Autofahrer hättest dich aber während des Fahrens, ja, da ist kein Ampel gewesen, hättest dich rüberlegen müssen auf den Beifahrersitz und raufschauen. Und wenn du ein Kind jetzt hast, hinten sitzen und das schreit, Mama oder Papa, schau, was da ist, ja, aber keine Chance, dass das jetzt ernsthaft wahrgenommen wird, sage ich mal, vom Fahrer oder von der Fahrerin. Also Tatsache ist, die Autos hätten es wahrscheinlich gesehen, der eine Fußgänger auch nicht und die Polizei habe ich nicht gefragt. Und das gruselig klingt jetzt so noch, nein, es war nicht gruselig, es war einfach nur absolut verrückt, weil ich bin deswegen schneller geworden im Schulhof, weil dort kein Mensch war. Es waren keine Schüler, es war keine Aufsichtsperson, nichts. Der Löbegasse war auch niemand. Und gehe halt in den Schulhof rein und bin deswegen eben schneller geworden, weil eben niemand da war. Bin aber nicht über die Wiese, weil wir haben einen strengen Hausmeister gehabt. Ja. Habe mir aber die solche Sachen gehalten. Bin um die Ecke, Umweg, Häuserfassade und bin in die Klasse rein, ziemlich hastig und stehe dann drinnen und denke mir, okay, es sind alle da gewesen oder sehr viele schon. So ein normaler Betrieb, ja, da geht die Tür auf, draußen ist Stille, du gehst rein in die Klasse und da ist normal laut. Und das war relativ klein, der Vorraum, da war rechts die Garderobe und ich weiß nicht, ob ich was abgestellt habe, aber ich habe halt reingeschaut, da waren andere, die haben sich gerade ausgezogen, Jacke oder so, und bin dann aber links rein aufs WC. Und ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich vor dem Spiegel gestanden bin, mich angeschaut habe oder mir in die Augen geschaut habe und mir gedacht habe, was ist da los? Was ist das? Es ist total schräg.
Spinne ja was?
Ja, spinne, ja, weiß nicht, was ich gedacht habe. Aber heute würde ich sagen, na, bist du deppert oder keine Ahnung, fuck, was ist los? Entschuldigung, jetzt habe ich das F-Wort gesagt. Okay. Und dieses Ankommen, dieses Reinschauen, also nach vorn blicken in die Klasse, in die Garderobe, auf der einen Seite ins WC gehen und rausgehen, ich habe nur, glaube ich, Hände gewaschen, waren ja, 2 Minuten nicht einmal vielleicht. Und dann geht es halt weiter und du kommst halt raus aus dem WC und dann geht halt rechts die Eingangstür auf zum Holzhaus und da kommen die Nächsten rein. Das heißt, vor mir sind Leute gekommen, die haben sich gerade ausgezogen, also sie haben manchmal ewig da und haben nur geredet, getratscht, aber hinter mir sind dann die anderen gekommen. Und da denke ich mir jetzt rückblickend, und das denke ich mir schon lange, da war aber niemand hinter mir. Es war niemand im Schulhof, es war niemand auf diesem Schulweg. Und das habe ich ehrlich gesagt nie wieder erlebt, dass ich wirklich keinen triff, sei es jetzt nur Fremde oder andere Schüler. Und der Tag ist einfach nicht vergangen, weil ich wollte an sich nur mehr heim und meiner Mutter das erzählen. Also nicht nur mit dem Finger deuten, sondern die hat endlich wissen sollen, was ich gesehen habe. Und gehe halt heim. Und habe natürlich immer wieder rüber geschaut, diesmal halt nach rechts rüber. Komm heim, das Erste, was ich gemacht habe, ist die Küche, Küchenlade auf, Zettel raus, Stift raus und das aufgezeichnet. Also nur, weiß ich heute noch, so ein quadratischer Block, zweimal die Berge und ich glaube, das Haus habe ich noch skizziert, einfach nur einen Würfel und drüber eben einen Kreis gemacht. Und da habe ich das erzählt. Und wir haben halt, sie hat halt gemeint, was hätte sein können, also das Gängigste natürlich, was du früher oft gesehen hast, ein Heißluftballon. Ja. Aber das kürzen wir jetzt ab, ganz einfach, weil alles, was ich bisher überlegt habe, was hätte sein können, oder sämtliche Theorien, die ich durchgespielt habe, was die Ursache ist, vergiss das. Das war jetzt keine Illusion, das war jetzt kein Fata Morgana, da hat sich nichts gespiegelt, da war auch kein Heißluftballon. Das war nichts, wo du sagen kannst, das ist die Erklärung dafür. Du musst dir vorstellen, und das habe ich erst mir vor einiger Zeit überlegt, du biegst ein in die Gasse und du kommst zu einer großen Freifläche, was dieser Schulhof war. Und jetzt spinnen wir etwas durch, machen wir eine kurze Science-Fiction-Variante von dem Ganzen. Jetzt stell dir vor, du und die Sabine geht's da rein und dann gibt das Objekt nicht Gas oder biegt um einen Berg, sondern es kommt her, da bleibt stehen und kommt runter. Und dann stellst du jetzt bitte vor, und ich stehe jetzt gerade bei einer riesigen Freifläche, vor dir, ein bisschen Entfernung, kommt ein Objekt runter, das ist eben 15 Meter plus minus groß, orange, perfekt von der Farbe her, keine Strukturen, perfekt rund und das steht dann vor dir. Und jetzt komme ich zu den Gedanken, die ich schon immer gehabt habe, was mich interessiert hat, was ist die Konsistenz von dem Objekt? Ist das jetzt fest? Ist das weich? Ja. Kannst du eingreifen? Was ist drinnen?
Also das Objekt hat sich dann wirklich zu dir herbewegt?
Nein, das war jetzt nur ein Gedankenspiel.
Okay.
Die reale Geschichte ist, ich biege ein in die Löbegasse, das Objekt wird gefüllt schneller und geht den Berghang entsprechend ein bisschen runter von der Höhe und biegt um die Kurve. Ja, eine Überlegung war jetzt nur, wenn Sie euch das vorstellen wollt, oder wenn jeder, der das jetzt hört, sich vorstellt, stell dir wirklich vor, du bist jetzt nicht in einem Schulhof, sondern bist irgendwo im Freien und dann hast du die Möglichkeit, wenn das Objekt runterkommt, das anzugreifen. Auf das wollte ich jetzt raus, dass man sich das nur vorstellt, plastisch. Und mein Gedanke war immer, wie hätte sich das angefühlt? Was ist das? Ist das was Festes? Ist das ein Plasma? Ist das, gut, Plasma habe ich als Kind nicht gekannt, das Wort, ja. Aber ist da was drinnen? Ist das nur Hülle? Verdecktes was? Das ist einfach etwas, es ist ja nichts. Du hast viele Interviews eben gehabt, wo Leute eben vielleicht was Metallisches beobachten, da wirkt es dann auch metallisch, ja. Es macht vielleicht ein Geräusch, ich habe kein Geräusch gehört. Ich weiß nicht, es ist so aus dem Kontext heraus. Du hast ein Objekt vor dir, das ist riesig. Was ist das?
Wie groß war es denn? Also du hast ja das trianguliert und...
Ja,
und
du ja hast also 50, die Entfernung 600 Meter, 650, 700 vielleicht. In dem Bereich bewegen wir uns. Entfernung und die Größe eben 12 bis 15 Meter. Ich glaube aber, dass es auch hätte mehr sein können, weil eben, wie das Objekt um den Berghang gebogen ist, ist es eben über Häuser geflogen. Und somit war es relativ sehr nahe an diesen Häusern, knapp darüber. Und die Häuser stehen heute, ich war nie bei den Häusern oben, aber das sind große Einfamilienhäuser, beziehungsweise auch Häuser, wo mehr Generationen Platz haben. Und wenn du ein Haus hernimmst, hat das vielleicht einmal 10, 12 Meter Kantenlänge oder so. Und wenn du einen Durchmesser hernimmst, kommst du wahrscheinlich auch auf 20 Meter. Also du hättest easy ein ganzes Haus in das Ding reinschieben können.
Also es war größer als diese Einfamilien- oder Zweifamilienhäuser.
Ja, also es hätte easy einfach eins von den Häusern aufnehmen können. Nicht viel größer als die Häuser, aber deutlich eben die Größe, die Größenklasse. Ja. Das heißt, wir reden jetzt nicht von irgendeinem kleinen Objekt, das Lichtpunkt irgendwo ist, sondern es ist wirklich präsent gewesen, eben aufgrund der Flugbahn. Meine Mutter hat es nicht gesehen, weil es hinterm Haus war. Es war aber vor dem Berg, weil es ja dann um den Berg rumgeflogen ist, um den Hügel. Und von der Größe her war es relativ nah an diesen Häusern, also unmittelbar eigentlich darüber. Und somit wage ich eben zu sagen, wie groß es war. Also es war jetzt nicht Objekt von einem Meter Durchmesser und es war jetzt nicht in 3 Kilometer Entfernung. Ja, es war, ja, so wie ich es jetzt erzählt habe.
Ja, da gibt es jetzt auch ein paar Fragen aus dem Chat. Eine zum Beispiel Frage an den Gast, beziehungsweise die Leute, die sich in Graz auskennen. Und was sind denn das für Kasernen, ne, die in der Nähe sind? Das haben wir schon ein paar erwähnt. Das sind ja Kasernen. Kann das was damit zu tun haben, deiner Meinung nach? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Also die Belgier-Kaserne...
Österreichische Bundeswehr hat kein Hightech und schon gar keine orangen, orangen großen Kugeln. Aber gut, man weiß es ja nicht.
Es gibt oben die Belgier-Kaserne und weiter im Süden, glaube ich, die Hummel-Kaserne, ich weiß es gar nicht, hat nichts mit dem Bundesheer zu tun, das kann ich garantieren. Ich habe da ja vor gut 14 Tagen, wie wir gesprochen haben, gesagt, wenn man jetzt darüber spekuliert, was das jetzt war, das ist jetzt, also sagen wir, es war was Technisches, dann war es jetzt nicht Bauchgefühl jetzt. Ja. Ich kenne alle Theorien, sage ich, zu dem Thema. Ja. Ich kann es nicht einordnen. Bauchgefühl ist, sagen wir, es war was Technisches, dann war es nichts, was wir halt kennen, mechanisch mit Zahnrädern oder mit Halbrädern oder mit Chips. Ja. Mhm. Ob dann was drinnen war oder wer drinnen war, ja, keine Ahnung. Gefühlsmäßig passt es nirgends wirklich rein. Also ich habe alle Theorien, wie gesagt, durch. Ich kann es nicht festmachen an einer Ursache. Sei es jetzt was Technisches, sei es jetzt Intelligenz. Intelligent war es schon. Also dieses Gefühl, was ich gehabt habe bei der ersten Aus- oder Einfahrt, wo ich stehen geblieben bin und so links rüber geschielt habe, was ist das? Und ich komme beobachtet vor. Ich möchte wissen, was das ist. Das war eigentlich der Gedanke. Ich möchte wissen, was das ist. Mhm. Und das war eben, oder das ist jetzt 31 Jahren ziemlich genauso. Du hast das jeden Tag irgendwie ein bisschen im Hinterkopf. Du denkst dran, es ist jetzt keine Belastung, überhaupt nicht. Ja. Aber es macht einfach was mit dir, weil ich halt glaube, dass das Leben oder ich heute halt anders wäre, als wenn ich das nicht erlebt hätte. Ja. Und die Suche hat damals begonnen. Und die Suche hat bei mir dann fast ja, also ziemlich genau 9 Jahre gedauert. Müssen wir jetzt den Sprung nach vorn machen, nach 1997. Und 1997 haben sich in 2 interessante Sachen für mich entwickelt oder ereignet. Ich habe, wie gesagt, 9 Jahre eben gesucht. Ich habe begonnen, Anfang der 90er Jahre alles Mögliche an Büchern zu kaufen und zu suchen einfach, ja. Und habe dann im Februar 97 war ich, sagen wir es mal allgemein, ein bisschen astronomisch tätig. Und wir waren halt auf einer Beobachtungsmöglichkeit, auf einer Beobachtungsplattform. Das war im Februar 97, Ende Februar. Und es war eben in der Nacht, ja, war im Frühdunkel und es war, keine Ahnung, was, 23:30, 23:45, so in dem Dreh, sind wir meistens wieder heimgefahren nach Graz. Und ich stehe oben noch auf dieser Plattform und spreche mit jemandem, einem Freund von dort, und der steht den Rücken nach Süden, also nach Norden schauen, und ich ihm gegenüber, das heißt, ich schaue hinter ihm oder über ihn, dem vorbei, schaue nach Süden. Und 2 andere Leute sind aber schon runter Richtung Auto. Und es war eben der Moment, wo einer von den Freunden ruft, komm jetzt, da kommst du jetzt, wir wollen eben fahren. Und ich drehe mich halt nach rechts rüber, nach Westen und sage, ja, ich komm schon. Ruf runter, ich komm schon, und drehe mich wieder zurück zu dem anderen, mit dem ich noch gesprochen habe. Und beim Zurückdrehen schaue ich halt so an ihm vorbei, ein bisschen über die Schultern, und sehe aus Osten kommend, aus Graz kommend praktisch, über, ja, wieder diese Berge oder Bergkette nach Westen raus ein Objekt segeln, schweben. Kurze Beschreibung nur, Größe kann ich schwer sagen, es war weiter weg, das ist klar, Größe schwer einschätzbar aufgrund der Nacht. Die Form war, stellst du dir vor, wie ein aufrechtes schwarzes Dreieck oder Pyramide, aber es war ein dreieckig. Ich habe jetzt aufgrund der Nacht, natürlich kannst du nicht sagen, ob das jetzt wie die Form wirklich beschaffen ist, aber die Konturen waren dreieckig, aber die Ecken waren abgerundet. Und der Moment, wo ich eben das wahrgenommen habe, das war nur ein Augenblick, habe ich das Gefühl gehabt, das Licht geht aus. Jemand hat es gedimmt. Und dann ist es eben geflogen, man hat es noch erkannt. Das Licht war aus sozusagen, aber es ist halt dann in eine Gegend geflogen, wo es immer dunkler wird, weg von der Stadt, und somit ist es irgendwann dann immer wahrnehmbar gewesen. Und das war eigentlich wirklich ein paar Sekunden. Ja. Und ich habe halt dann noch mit dem Freund fertig geredet, bin gleich los und gehe runter. Und ich glaube, ich habe den einen Freund, der raufgerufen hat, eben, ja, ich glaube, er hat mich zuerst gefragt, nach dem Motto, hast du das auch gesehen? Sag ich, ja, ich habe es auch gesehen. Er hat aber nichts von mir gewusst, also ich habe nichts erzählt ihm von dem von 1988. Aber ich möchte jetzt gar nicht über das großartig reden, weil das war es eigentlich schon. Eine Woche später hat er gemeint, hast du kurz Zeit, hat mich angerufen, ein Freund von mir, der hat in der Nähe gewohnt, von mir, nicht von mir Freund, sondern von ihm, der hat eine Dame, die wohnt bei ihm im Haus oder ein Haus weiter, und die sammelt diese Berichte. Magst drüber reden? Sag ich, okay. Sind wir hingefahren gemeinsam? Er war ja Zeuge, ich war Zeuge. Wir haben das erzählt. Die Dame lebt heute nicht mehr. Die war damals um die 70 und sie kommt rein und hat so eine Mappe dabei, Sammelmappe, also wo sie eben ihre Berichte drinnen gehabt hat, und lässt halt mich erzählen. Also Freunde und ich erzählen das oder bestätigen uns gegenseitig. Und sie erzählt halt, dass eigentlich genau zu dem Zeitpunkt sie Berichte auch gekriegt hat aus dem südlicheren Teil, südlich von Graz, die nach Norden geschaut haben und das gleiche Objekt wahrgenommen haben. Gleiche Beschreibung. Was für mich jetzt aber interessant ist, weil ich habe mich einfach unwissend gestellt, oder dumm will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe halt nichts erzählt, dass ich halt 9 Jahre vorher schon was erlebt habe, was ein bisschen sehr spektakulärer war. Und ich frage halt, naja, was gibt es denn halt sonst noch? Und dann gibt er halt so ein bisschen einen Einblick und blättert halt durch und erzählt halt, naja, sehr oft ist eben, dann sagt sie halt das, was ich gesehen habe, orange Kugel.
Ja, offenbar ist das ziemlich oft. Ja.
Offenbar. Und da habe ich mir das erste Mal innerlich gedacht, ich habe mir nichts anmerken lassen, nichts. Das erste Mal habe ich mir gedacht, jawohl. Weil du wirklich 9 Jahre suchst und dann das erste Mal hörst du von einer Person so etwas. Ich habe das dann erst ein paar Tage später dem Freund erzählt, du, folgendes, das ist mir passiert, das habe ich gesehen, und das ist das erste Mal, dass ich eine Bestätigung höre. Und ich habe dort aber nichts gesagt und bin am nächsten Tag hin zu der Dame, mehr oder weniger reingestürmt und habe gesagt, ich habe das genau das Gleiche gesehen, genau das Gleiche. Sie hat mir jetzt keine Leute gesagt, keine Daten genannt, aber sie hat ihm erzählt, sie hat einmal zwei Leute gehabt, die haben das parallel gesehen. Interessanterweise hat es nur einer, also die Sichtung ist abgelaufen, aber nur einer von beiden hat es gesehen.
Das ist auch
ganz eigenartig. Und da fragt sich halt schon, stimmt mit dir was nicht oder ist es dann wirklich, hängt von der Person ab, wie offen die ist. Ich meine, da gibt es ja dieses DMT, dieses Dimethyltryptamin, wo man sagt, das hebt ein bisschen die Hirnschranke.
Oder es ist der Bergson-Filter. Ne? Das kennt man ja, wenn man etwas sieht, das so überhaupt nicht in die Realität passt, dann blendet man es entweder völlig aus oder man überblendet es in einen lustigerweise weißen Hasen. Das sehen dann Leute sehr oft, einen großen weißen Hasen. Also ernsthaft jetzt. Also das kann es auch sein. Ne?
Ja. Das kannte ich so jetzt nicht. Das ist ja gut, dass ihr das nochmal hört. Das ist eine interessante Sichtweise. Also die Person hat nichts gesehen, die andere hat es gesehen. Und die stehen wirklich ehrlich der Tag nebeneinander und diskutieren. Der eine sagt, da ist nichts, der andere sagt, da ist aber das. Also mich hat das total bestärkt einmal nach dem Motto, ja, also komplett irre bist scheinbar noch nicht. Und dann geht es aber noch weiter, dann gibt es einen zweiten Aspekt in dem Jahr, das war dann im Oktober, November 97 und da war ich dann eben Urania, Volkshochschule Graz unterwegs, immer wieder Vorträge, Kurse, was auch immer, für mich selber, was mich interessiert hat. Und da war dann eben ein Vortrag, ich weiß nicht mehr den Titel, aber es ging zumindest um einen großen Fall. Also ich würde heute sagen Radarspuren von solchen Objekten. Und da ging es eben um einen Fall, der sich zugetragen hat im Dreiländereck, also Bereich Italien, Deutschland, beziehungsweise Schweiz, Österreich, also eigentlich ja Vierländereck. Vorgetragener war Dr. Helmut Lammer.
Kein Unbekannt auf dieser Sendung, aber er...
Ja. Bitte, entschuldige, sag Tarek.
Nein, leider beschäftigt er sich ja nicht mehr, oder zumindest in der Öffentlichkeit, mit solchen Dingen.
Ich sag deswegen, wenn man es eigentlich nachprüfen kann, der Vortrag hat wirklich stattgefunden. Ja. Irgendwann unter der Woche, ich glaube, ist immer Montag so gewesen, und am Abend, und es war ein rege besucht, interessanter Vortrag, eben drei verschiedene Radarsysteme haben das erfasst, wie dieses Objekt da binnen kürzester Zeit eben Distanzen zurücklegt, das heißt, man kann die Geschwindigkeit, die G-Kräfte berechnen oder es blinkt einmal weg vom Radar und taucht woanders wieder auf, war es zu schnell oder ist es anderweitig in der Zeit gereist, keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich eben nachher irgendwie mit ihm reden, warum auch immer. Hat ja schon ein, zwei Büchermarkt gehabt und dann war es eben so, dass ich halt versucht habe, der Letzte zu sein. Und vor mir war eben da noch ein älterer Herr, der war so Anfang, Mitte 60. Und der steht halt vor mit dem Dr. Lammer, redet mit ihm und ich stehe halt 3-4 Meter dahinter. Und der Herr erzählt halt etwas und der Dr. Lammer sagt halt drauf, ja, das wird schon was gewesen sein. Denke mal, gut, ich möchte jetzt doch mit dem anderen sprechen. Und zwar bin ich dann raus aus dem Vortragssaal und die Urane, ich weiß nicht, wie es heute ist, ist ziemlich verwinkelt gewesen. Und ich habe halt geschaut, dass ich ihn auf einer Stelle oder dass ich mich an einer Stelle oder einer Tür hinstelle, wo ich ihn nicht verpassen kann. Das heißt, ich bin eigentlich zur Hauptausgangstüre, die noch offen war, durch die ganzen Gänge durch und dann ist er zum Glück gekommen, dieser Herr. Keine Ahnung, ein Grazer, ich habe ihn ein, zweimal dann noch so einfach zufällig nur gesehen auf der Straße danach. Habe mich kurz vorgestellt und habe gesagt, ich habe das genau gleiche gesehen.
Was hat der gesehen? Also der hat auch eine große orange Kugel gesehen, selbe Größe ungefähr.
Ja, die Geschichte ist aber die, er war eben damals, wo das war, einiges jünger, nämlich ziemlich genau 30 Jahre, das war so Ende der 60er Jahre bei ihm. Er hat einen Job gefunden, allerdings in Schweden oben. Er hat dann einen Holzfällerjob bekommen im weitesten Sinne. Das heißt, er war nicht der Holzfäller selbst, sondern er war die Vorhut, sage ich einmal. Er war ein, zwei Tage vor dem eigentlichen Holzfäller-Team irgendwo in der schwedischen Pampa unterwegs und hat ihm die Bäume markiert. Sei es jetzt die guten fürs Holz zum Verbrauch oder sei es die schlechten zum Fällen, keine Ahnung. Sein Job war ganz simpel. Er ist Vorhut gewesen, hat die Bäume markiert. Das war es auch schon. Gut bezahlt, harter Job. Und irgendwann kommt er eben zu einer großen Waldlichtung. Und dann erzählt er, hat er genau das Gleiche geschildert mit den gleichen Worten, dem Dr. Lammer, was ich erlebt habe. Bei ihm war es aber nicht Ende der 90, also Ende der 80er wie bei mir, sondern zu dem Zeitpunkt Ende der 60er Jahre. Das heißt 20 Jahre vorher. Ich habe zu dem Zeitpunkt
circa 1000 Kilometer nördlich oder so.
Ja, genau. Also bei ihm war es praktisch Ende der 60er, bei mir war es Ende der 80er Jahre. Jetzt sind wir 97, Ende der 90er. Also ich habe schon 9 Jahre oder fast 10 Jahre gesucht und trifft dann jemanden, der 30 Jahre vorher auf einer komplett anderen Gegend auf dieser Erdkugel das komplett gleiche Objekt, die gleichen Gegebenheiten, perfekter blauer Himmel, also nichts Diffuses, nichts Verwaschenes, es war genau das, was ich gesehen habe.
Damit ist klar, das österreichische Bundesheer war es nicht.
Mhm. Ja.
Außer die Schweden haben halt dasselbe Gerät.
Ob das Objekt war, weiß ich nicht. Also Seriennummer hat keiner kennt von uns, ja. Aber wir haben halt einfach geredet, wir haben nicht lang geredet, wir haben keine Viertelstunde gesprochen, weil wir uns eigentlich nichts zu sagen gehabt haben. Das Traurige an dem Ganzen ist, traurig unter Anführungszeichen, jetzt sind wieder 20 Jahre vergangen. Wenn er halt noch lebt, dann ist er über 80 und dann rätselt er schon seit 50 Jahren und ich rätsel jetzt seit 30 Jahren. Also mir geht's heute so wie ihm damals, Ende der 90er Jahre, weil er gemeint hat, er sucht seit 30 Jahren. War eine Antwort. Ob er sie gefunden hat, keine Ahnung, ich wünsche es ihm. Ich habe noch immer keine Antwort gefunden. Ich kann halt nur sagen, ich habe alles, was es gibt zu dem Thema, behaupte ich einmal, irgendwann einmal zumindest überflogen. Ich kenne die Theorie. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wer ist der Verursacher oder was ist das Objekt an sich gewesen? Wie funktioniert es oder was
war soll es überhaupt? Ne? Was will es? Warum?
Was soll
warum
das?
Warum begleitet es einen 9-Jährigen auf seinem Schulweg? Mehr oder weniger.
Ja, und das ist aber auch eine Frage, die ich mir stelle. Ich habe nichts, weiß Gott was, zustande gebracht. Ich habe kein Weltproblem gelöst. Ja. Warum ist es mir passiert? War das jetzt Zufall? War es überhaupt auf mich bezogen? Das sind immer noch Fragen, die ich nicht gelöst habe, weil ich mich nicht so toll finde, das ist extra für mich daherkommen. Mhm. Ja, ich brauche das nicht, ganz ehrlich. Ja. Es ist halt etwas, was vielleicht zufällig einfach sich zeigt, wenn die Umstände passen, was auch immer das für Umstände dann sind, die passen müssen und wer es dann sieht und damit was anfangen kann oder dem's hilft oder den es verändert, vielleicht in eine Richtung, die nötig ist. Ich bin halt vielleicht, ja, ich bin einfach so geworden, dass ich alles hinterfrage, irgendwie versuche, nicht hinzunehmen, was man mir vorkaut, was man mir sagt. Ich meine, ja, unterm Strich, einfacher macht das Leben nicht, sage ich da ganz ehrlich.
Wäre es dir lieber gewesen, du hättest das nicht gesehen?
Das ist eine Frage, die man manchmal auch stellt. Nein. Nein. Also es gab keinen Tag, wo ich es verflucht habe. Ich habe mir nur gedacht, hat es sein müssen.
Ja, weil du hast ja auch gerade gesagt, du bist jemand, der sehr neugierig ist, der nichts einfach so hin. Hat es einen Einfluss auf deine Persönlichkeit gehabt, dieses Erlebnis? Einen signifikanten?
Ja, weil ich bin zum Sucher geworden. Ich suche, ich bin.
Durch dieses Erlebnis?
Ja.
Ja, aber dann hat es ja, vielleicht war das der Sinn, ne?
Ich bin ja selbstkritisch, aber es macht eben, das habe ich eben gemeint, es macht unterm Strich, egal was es mit dir macht oder welche Tendenzen, die es in dir schon gibt, die verstärkt werden dadurch, ja. Einfacher macht es das Leben nicht. Und zum Glück, ich muss da ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich irgendwie, ich denke mir das manchmal, ich bin irgendwie froh, dass ich mich nicht zur Masse zähle. Das ist jetzt nicht arrogant gemeint, überhaupt nicht, ja. Aber ich bin irgendwie froh, dass ich irgendwas dass ich das erlebt habe, was ich erlebt habe, weil das so aus dem Kontext gerissen war. Also da gibt es eben, jetzt fällt mir der Begriff wieder nicht ein, diese paradoxe Intervention. Ich habe das letztes Jahr irgendwann einmal diesen Begriff gelesen, ich habe was anderes eigentlich gesucht gehabt. Ich habe, glaube ich, etwas gesucht, was beschreibt, dass Menschen in Krisensituationen das unbeschadet überstehen. Und in dem Zusammenhang habe ich eben gelesen, was eben Krisensituationen auslösen kann und was auch in Therapien eingesetzt wird, diese paradoxe Intervention. Du konfrontierst jemanden mit etwas Unerwartetem. Aber in dem Falle war das genau das. Ja, du bist mit etwas konfrontiert, was du nicht reproduzieren kannst, was nicht mehr wiederkommt, wo ich keinen Beweis habe, ich habe kein Foto dafür, ich habe das alles nicht. Hätte ich ein Foto, wäre es ein blauer Himmel mit einer orangen Kugel.
Ja, es wird praktisch nichts helfen. Also es ist, es wäre eine verwackelte, unscharfe blauer Himmel mit einer unscharfen orangen Kugel. Ja. Und alle würden sagen, ja und?
War ein Gasluftballon.
War ein Ballon.
Ja,
Fotos.
Mit CGI, ja, blauer Himmel und was Oranges.
Na,
und
schön random. Aus die 80er, 1988, naja, ein Amiga hat es gegeben, aber wenn es ein Foto ist, das hast du damals nicht hinkriegt. Also, wenn man, schön.
Ja, richtig.
Heute ist sowieso. Also heute hast du sogar hochauflösende Filme mit Verwackeln und Unschärfe und alles Mögliche und das ist trotzdem gefälscht. Also inzwischen bringt es gar nichts mehr. Und also es ist tatsächlich so, wenn ein UFO-Film scharf ist, also wenn die Aufnahme scharf ist, dann kann man davon ausgehen, dass es CGI ist. Weil man, jeder, der schon mal in dieser Situation war, der schon mal was gesehen hat, wie viele haben schon auch auf dieser Sendung berichtet, die Kamera ist neben mir gelegen. Ich hab nicht einmal eine Sekunde dran gedacht, da ein Foto zu machen. Ne? Kaum war es weg, 10 Minuten später fällt es da ein. Warum?
Ich hätte jetzt, das ist jetzt das erste Mal, was mir jetzt gerade einfällt, das habe ich noch nie durchgedacht, die Gedanken, ich hätte heimlaufen können und den Fotoapparat holen.
Ja, natürlich. Ja, jemand schreibt, Graz ist krass, wäre doch ein gutes Motto für die Stadt. Ja, auf jeden Fall.
Ja,
überlege mal. Und jemand anderer fragt, ob ich außer Internettelefonie noch eine Telefonnummer habe. Ja, aber die ist nicht in mein Setup integriert, leider. Und Skype hat auch nur in Deutschland Call-In-Nummern. In Österreich bieten sie das noch nicht an. Also, lieber Herr Nick, installier dir Skype. Ist nicht schwer.
Es war noch eine Frage, die mich nämlich auch interessieren würde. Und zwar bezüglich deines Zustands und der Tatsache, dass du auf der Straße niemanden gesehen hast, quasi so gut wie niemanden, obwohl es ja in der Früh war und Menschen zur Arbeit gehen und Kinder in die Schule und so weiter. Ja. Und als du dann in der Schule angekommen bist, die anderen, also sprich Lehrer, Mitschüler, haben die dich so wahrgenommen und sind die dir so begegnet wie sonst auch immer?
Ja, also es war jetzt nichts Außergewöhnliches sonst an dem Tag. Ich weiß jetzt nicht, bevor ich noch ein bisschen weiter dazu spreche, der Frühlingstag eben war perfekt. Das heißt, die Sicht war perfekt. Wie viele Leute das dann noch gesehen haben über Graz? Leute, die Blick über Graz haben Richtung Buchkugel? Ja, keine Ahnung. Also das war ein normaler Schultag, mir gegenüber war jeder normal, ich war normal, ich war halt nur sehr, also ich würde sagen, es hat zwar keiner was gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich dann sehr, sehr still war den ganzen Tag und darüber nachgedacht habe. Das auf jeden Fall, die Leute waren normal, ich habe mich normal gefühlt, es war jetzt kein außergewöhnlicher Tag, wie gesagt, ich habe nie verschlafen, ich war nie zu spät, wir haben einmal vielleicht später Schule gehabt, aber du hast immer andere Schüler getroffen, du hast aber auch immer andere Leute gehabt hinter dir vor, die Erwachsene eben, wie du
gesagt hast. Aber kann es sein, dass du durch dieses Erlebnis, dass dir da einfach niemand anderer auf, also weil du einfach so beschäftigt warst mit dir selbst, dass du jetzt nur das Gefühl hast, da war niemand, weil du gar nicht auf das geachtet hast?
Das schließe ich jetzt nicht aus, aber der Schulhof, es war am Schulhof niemand. Und dieses Gefühl, wenn du reingehst bei der Einfahrt, bis zur Einfahrt, ja, ich bin also, wie ich in die Löwegasse rein bin, ja, da ist eben dann das Objekt eben gefühlt schneller geworden, herabgesunken und das Stück bis, diese 50, 75 Meter bis zur Einfahrt, war ich nur auf dieses Objekt eigentlich fixiert, bis es um die Ecke gebogen ist.
Was war das Nächste, was aus dir gekommen ist? Entschuldigung. Was war?
Das war relativ gleich. Das war immer die gleiche Distanz.
Also es hat dieselbe Distanz gehalten zu dir.
Ja, die Strecke war eine gerade Strecke und die Flugstrecke war auch. Es hat jetzt, die Größe hat sich optisch nicht wirklich verändert. Es muss immer die gleiche Distanz gehalten haben. Und zu dem Zeitpunkt, wo es dann um die Ecke Wand aus meiner Sicht war, wo sich extrem schaut gefunden habe, bin ich dann erst in den Schulhof rein. Und dann ist mir erst klar geworden, da ist ja niemand. Und dann bin ich nervös geworden. Und darum bin ich schneller geworden. Bin aber eben nicht über die Wiese, das haben wir nicht dürfen, bin die Hausfassade entlang. Immer nervöser. Es war einfach kein Mensch zu sehen. Und in dem Moment, wo ich reingehe, in die Klasse, ist eben dann jeder da und laut und es ist wieder, unter Anführungszeichen, die normale Welt, die du halt kennst.
Ja, vielleicht warst du in einer parallelen Wirklichkeit.
Das hört man nämlich auch immer wieder im Zusammenhang mit Sichtungen oder solchen Erlebnissen, dass die Menschen in so einen eigenartigen, tranceartigen Zustand verfallen, wo sie dann auch das Zeitgefühl verlieren oder ähnliches. Es klingt irgendwie für mich so, als ob du in so einem Zustand wärst, also so wie, ja, wie ein Trance. Also
ich habe leider niemanden gehabt, der mir hätte dann ein Feedback geben können. Vielleicht eben diese Politesse, die ich nicht gefragt habe. Zeitmäßig, das war auch ein Grund, warum ich da nervös war, bin. Ich habe eben geglaubt, dass ich zu spät bin.
Weil dann niemand mehr da war, ja, ist ja klar.
Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, dass im Schulhaus großartig Aktivität war von außen, die ich gesehen hätte. Aber vielleicht habe ich dann diesen Tunnelblick gehabt, das kann auch sein.
Mhm. Ja. Und sonst hat es niemand gesehen von deiner, oder du hast wahrscheinlich niemanden gefragt. Oder,
damals nicht. Ich habe dann, in der Tausendwechsel habe ich dann eine Schulfreundin wieder getroffen und wir haben uns halt wieder angefreundet und ich habe nach einigen Monaten sie eben gefragt oder habe ihr das erzählt und sie hat gemeint, du bist immer von der anderen Seite, du bist immer von Norden kommendes Stück, ja, optisch ähnliche Häuser, aber eben die andere Richtung, also mir entgegenlaufend, hast du jemals irgendwas gesehen? Sagt sie, nein, nichts. Und ich habe dann im gleichen Jahr, Anfang, Frühjahr 2000, ein paar Monate später eben einen anderen Schulkollegen getroffen und mit ihm auch über Gott und die Welt gesprochen, auch ihn zu dem gefragt. Der war nicht in der gleichen Klasse, der war in der Nachbarklasse im Schulhaus drinnen, im Hauptschulhaus, und habe ihm das erzählt und habe gemeint, hast du jemals irgendwas gesehen? Nein. Also ich habe wirklich alles abgegrast, aber für mich war es wirklich die zwei Highlights, 97 eben das bestätigt zu bekommen, was eben diese Dame in ihrer Mappe mir erzählt hat, dass es eben Sichtungen gibt und da schauen die Objekte so und so aus. Und es wusste keiner von den drei oder vier Leuten, die noch mit mir drinnen waren, von mir etwas. Die Beschreibung war eben genau das, was sie mal gesagt hat, was ich gesehen habe. Und 6, 7, 8 Monate später eben beim Vortrag, wo ich diesen Herrn getroffen habe, der seit 30 Jahren gerätselt hat und ist exakt gleiche.
Also deine Freundin da, die hat das nicht gesehen jetzt, oder?
Nein, es hat niemand. Eine Freundin habe ich getroffen, gefragt nach ein paar Monaten, wo ich mich getraut habe. Sie hat gesagt, sie hat nie irgendwas gesehen in all den 4 Schuljahren, nichts. Und der andere Schulkollege, gleicher Jahrgang, andere Schulklasse, auch nicht. Ja. Also ich weiß aus meiner Generation, aus der Zeit der Schulzeit dort, von niemandem sonst in meinem Alter, der das je gesehen hätte, wäre extrem genial, weil du dich dann austauschen kannst und erzählen kannst, das Kindheitserlebnis austauschen.
Die Chance. Im Chat gibt es sehr anachronistische Meldung, die muss ich jetzt was vorlesen. Wieso gibt es eigentlich noch keine scharfen Bilder von UFOs, wenn doch fast jeder ein Handy in der Tasche hat? Also erstens mal gibt es Unmengen von auch scharfen Bildern von UFOs und die gibt es schon seit den 60ern, 70ern. Ich meine, da gibt es so viele Fälle. Und zweitens, auch jetzt werden natürlich immer wieder Bilder gemacht, aber es wird halt alles immer angezweifelt. Und die Frage, ich finde es einfach, ich glaube, deshalb dreht sich das einfach im Kreis, weil es wird ständig dann wieder hinterfragt, ja, aber warum denn? Hey, Mann, oh Mann, echt, ich meine, wie viele Millionen Leute müssen denn so ein Ding sein, dass wir endlich einmal über die Frage hinwegkommen, weil auf was die Frage, Entschuldigung, es regt mich gerade ein bisschen auf. Bollerwagen, sie ist eh immer wieder da, ist nicht böse gemeint, aber ich meine, Wie lange müssen wir denn noch über diese Existenzfrage sprechen? Ich mache das ja nicht mehr. Ich unterhalte mich nur mehr über was das eigentlich ist, wo es herkommt, wie es sich anfühlt und so weiter. Ne? Aber diese Existenzfrage ist noch immer da. Und das ist unendlich langweilig.
Aber also für mich, entschuldige, sag nur.
Ne? Das war's schon. Ich hab nur kurz bedacht. Und außerdem ist das Netz voll mit Bildern, aber in Zeiten von CGI helfen Bilder gar nichts mehr. Das haben wir eh gerade vorhin gesagt.
Ja, es gibt aus den Nullerjahren von irgendwo von Texas drüben, von einem Fotografen, relativ schlank, lange Haare, merkt man diesen Namen nie, ich muss das immer wieder neu googeln. Der hat Videos eben, wo wirklich silberne Scheiben, der hat das, glaube ich, noch auf klassischen Filmbändern gespeichert, also nicht digital, wo wirklich silberne Scheiben reinfliegen, sozusagen in die Atmosphäre und dann bei blauem Himmel, du siehst das Silberne, du siehst die Masse von dem Objekt, du siehst das Funkeln. Mag sein, dass das auch dann schon
CGI war. Ja, und wenn dann was scharf ist, dann sagen ja sowieso immer alle gleich, ja, das ist CGI und glauben es nicht. Letztens war zum Beispiel, das habe ich aber eh auch in den News gehabt, da hat zum Beispiel eine Filmcrew eine Kamera irgendwo hingestellt, ich glaube irgendwo in Arizona oder keine Ahnung wo, und da kommt da ein Ding daher geflogen, das muss ungefähr 15.000 km/h schnell gewesen sein, in der Atmosphäre. Also lauter so Dinge, ich meine, Leute, echt.
Also, aber für mich, ich habe keinen Beweis, aber für mich selber, für meinen eigenen inneren Frieden gewisserweise. Ja. Kann ich nur eins sagen, ich war damals 9, da sagt man, okay, die Kinder sind fantasievoll, kreativ, haben irgendwas gesehen im Fernsehen, habe ich nicht. Ja. Aber, weißt du, wenn ich
10 auf Raumschiff Enterprise, dann, ich habe da alle Folgen von The Original Series King, da ist nie eine orange Kugel vorgekommen, ich kann mich nicht erinnern.
Nee, überhaupt nicht. Aber weißt du, wenn ich damals 9 war und dann höre ich 10 Jahre später von Sichtungen, wo Leute im Erwachsenenalter das sehen oder ich treffe jemanden, der 30 Jahre vorher im Alter von 30 Jahren das in Schweden sieht, dann ist das für mich schon Beweis, dass ich jetzt nicht ein sehr fantasievolles Kind war. Ja. Also das ist mein Beweis.
Und, weil du und lustigerweise, meine Tante hat diese Sichtung auch gehabt Richtung Süden. Ja. Okay. Das muss irgendwo auch in der Gegend gewesen sein, weil du bist ja auch, Wetzelsdorf ist ja so im Südwesten. Ne?
Du müsstest jetzt schauen, wo sie war und welche Himmelsrichtung sie geschaut
hat. Ich werde sie noch einmal fragen, wann das wirklich war. Also deine war wahrscheinlich im Mai 1988, ich frage dann nochmal.
Ja, Mitte Mai, plus minus, ja, eher Mai würde ich es festmachen. Ja. Und wenn das jetzt schon von Süden raufgekommen ist, es wird ja vorher auch schon irgendwie eine Flugstrecke gehabt haben, das weiß ich eben nicht. Ja. Es ist ja nicht erst dann erschienen, es war ja schon da. Ich habe es erst dann gesehen, weil von der Position her ich eben so weit weg war vom Haus, dass das Haus das nicht mehr verdeckt hat. Also es war ein Objekt, das verdeckt wurde und das war nicht transparent, es war einfach, es war intensives, mattes Orange, ohne Struktur. Es war
intensives, fest, es war mattes Orange, das ist eine interessante Kombination.
Ja, es war jetzt nicht, dass es irgendwie gefunkelt oder was gespiegelt hätte. Es war einfach intensiv satt gesättigt, sagen wir vielleicht so, ja.
Okay.
Und es war scharf begrenzt. Es war jetzt nicht irgendwie, es hat jetzt nicht irgendwie eine Hitze vielleicht abgestrahlt, dass die Luft wabert. Überhaupt nicht. Aber weißt du, weil du jetzt eben das aus dem Chat vorgelesen hast, wegen einem Beweis und so.
Nein, da ging es jetzt einfach nur um scharfe Bilder, ne, die es einfach zuhauf gibt.
Ja, ja, also, ja. Aber mir fällt da in dem Zusammenhang ein, diese berühmte Geschichte von irgendwelchen Tieren, Amphibien, Fröschen, was auch immer, die gesichtet werden, wo es nie einen Beweis gegeben hat, und dann ist endlich einmal eine Expedition in den Dschungel von Papua-Neuguinea und dann gibt's endlich Aufnahmen von Fröschen, die, keine Ahnung, blau-lila gestreift sind, von Ureinwohnern. Wenn ich jetzt, wo ich gerade bin, das Objekt sehen würde und ein Foto mache und das schicke, dann hat man den Beweis, aber wenn es da wieder keiner glaubt, mir muss das keiner glauben. Ich habe null Vorteile von dem Ganzen.
Es geht da überhaupt nicht, mir geht es da absolut nicht, irgendjemanden von irgendwas zu überzeugen, wenn jemand glauben will, und das ist eben dann sein Glaube, dass das alles nur irrelevante Hirngespinste sind, soll er das glauben. Natürlich ist es offensichtlich nicht so, und natürlich sind diese Phänomene auch relevant, aber also wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch wirklich nur so, dass wir so Impulse kriegen, so wie du, ne? Weil du sagst, das hat dich beeinflusst, das hat dich verändert. Vielleicht ist es nur das, reicht doch. Vielleicht ist es auch was ganz anderes, vielleicht ist es was Riesengroßes. Man weiß
vielleicht
nicht, aber von vornherein anzunehmen, es ist irrelevant, ist halt sehr naiv.
Man kann es halt nicht, es ist etwas, was wir vielleicht gar nicht verstehen. Es ist so dermaßen was.
Und es gibt ja auch, wir verstehen es nicht, und es gibt ja auch so dermaßen viel verschiedene Arten von Sichtungen, das muss man halt auch sagen. Also deine, das ist ein Klassiker, andere Klassiker sind eben diese scheibenförmigen Objekte, dann gibt es die dreieckigen. Mein Gott, ist alles einfach nur auf die UFO-Seite gehen, da gibt es, ich weiß nicht, 60 Sendungen, wo wir jede Variante durchbesprechen, und ich habe auch, glaub ich, schon jede Variante selbst von Leuten auf Band bekommen, also
Es gibt ja, glaube ich, von Illobrand von Ludwiger, glaube ich, so eine UFO-Typologie, so ein Chart, wo du eben diese Objekte nachgezeichnet hast, ganz einfach eben siehst, wo du eben die klassische Scheibe hast, die klassische Kugel, diversen Farbvarianten.
Und ich glaub, IGA-Bericht Nummer 2, glaube ich.
Ja. Und er sagt ja auch, Illobrand von Ludwiger sagt, es sind ungefähr 95% in irgendeiner Weise durch natürliche oder Naturphänomene erklärbar oder was auch immer. Aber die restlichen 5%, von den Gemälden.
Ja.
Aber eben diese restlichen 5% sind einfach nicht erklärbar, und von denen sprechen wir da hier
jetzt. Und das ist eben auch, so wie deine Sichtung, ein Residuum, wo schon relativ viele Daten vorhanden sind, also wie in deinem Fall sehr lange Beobachtungszeit und so weiter, aber wo eben, und wo die auch, wo auch Korrelation besteht zu anderen Beobachtungen, die andere gemacht haben. Und dennoch bleibt es eben rätselhaft. Und das ist eben dieser interessante Teil. Aber auch die sind komplett divers. Ne? Also das ist
also der Abschnitt des Gehweges waren, sagen wir, ein bisschen mehr als 5 Minuten, 7,5 Minuten vielleicht. Also konstanter Verlauf der Beobachtung. Das Objekt ist immer das optisch immer gleich erschienen. Und
jemand schreibt gerade im Chat,
geht
2008.
Nicht jeder gleich damit um, wie wir da gerade sehen im Chat.
Ja, schau, der Nächste hat einen Unfall und wird dann Rettungssanitäter. Ja, ich habe das erlebt.
Jemand schreibt in oranger Schrift, 2008 haben, ein großer oranger Schrift, 2008 haben wir, Enkeltochter damals 9 auch, und ich im Mai orange-rote UFOs über Wien gesehen, eine ganze Flotte, Rufzeichen, sie weigert sich darüber zu sprechen. Also auch für 9, also ja, mit 9 Jahren, das kann schon auch eine traumatische Wirkung haben. Ne? Zum Beispiel dieses Kind sagt dann irgendwie, na, Moxie anscheinend.
Das denke ich auch. Es ist natürlich ausschlaggebend, wenn du jetzt, das hat, glaube ich, einen ähnlichen Audioclip einmal gegeben, wo jemand so ein großes kugelförmiges Objekt gesehen hat, aber die Umstände waren ihm nicht früh morgens bei schönem Wetter, sondern eher, glaube ich, nachts. Und wenn du dir das Objekt vielleicht dünkler vorstellst in der Nacht, hat das eine andere Wirkung auf dich als das natürlich. Ja. Das war von der Optik her schön und es war auch nicht bedrohlich wirkend. Ja. Das ist bei anderen Umständen, wenn es eine andere Farbe hat, wenn es Abend oder Nacht ist und du bist unterwegs und bist mit sowas konfrontiert, ja, so wie eben der eine Clip, den ich damals aufgenommen habe, so von einer, glaube ich, Kärntner Alm, wo auch 94, 95 ist. Das hat mich total fasziniert mit diesem schwarzen Kreis, das unterhalb dieses Objekt war. Also das stelle ich mir extrem gruselig vor.
Ist in der Clip-Sektion. Also das war 20 Meter über dem Zeugen. Also das ist völlig irre. Das war ein eindeutiger technisches Objekt. Und ist dann auch, erinnert mich ein bisschen an diesen Fall, den du da bei diesem Vortrag in der Urania, der da besprochen worden ist, weil das ist auch dann in diesem Dreiländereck gewesen und Austria Control hat das, glaube ich, auch am Schirm gehabt. Das hat dann erzählt er da eher, das kann man sich anhören. Okay, jetzt schauen wir vielleicht kommen wir dann noch anrufen, vielleicht hat ja sonst noch jemand so diese orangen Objekte gesehen.
Tarek, im Chat hat vorhin jemand gefragt, ob es möglich ist, mit einem Windows-PC und einem, wie ich es verstanden habe, Headset von einem Handy zu skypen.
Ja, selbstverständlich. Aber er braucht halt ein Mikro. Also Headset, wenn das
Headset
wenn er meint,
mit einem Mikrofon integriert.
Skype bräuchtest muss installiert sein und er braucht dann eine Skype-ID, die kriegt er in 2 Minuten, er braucht nur eine E-Mail-Adresse halt. Und dann idealerweise einen Testanruf machen. Das findet man in den Audio-Einstellungen, nachdem er Skype installiert hat. Ah, und also Hui hat jetzt auch den Fehler gefunden, der sucht schon den ganzen Abend.
Hallo Hui.
Hallo Hui, freut uns, dass du uns hörst. So, jetzt vielleicht, dass wir noch anderen die Chance geben, falls noch wer anrufen möchte, aber vielleicht hat ja auch jemand so eine ähnliche Sichtung gehabt, weil diese orangen großen Kugeln sind offenbar sehr, sehr häufig, also wie gesagt, auch meine Tante hat sowas gesehen, ich natürlich nicht, ich habe noch nie sowas gesehen, aber es hat ja auch mit dir kommuniziert, oder? Eine intuitive Kommunikation, irgendwas war
da. Es war das Gefühl, dass du eben beobachtet wirst. Aufgrund der Situation, dass du da stehst und das ist links von dir auf gleicher Höhe, sehr langsam. Mein Eindruck war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich stehen geblieben bin, dass es auch langsamer geworden ist, aber das möchte ich da wirklich, das von dem bin ich weg, da relativiere ich, weil das ist genauso wie, wenn ich jetzt einbiege und Richtung Objekt gehe, dann hat die Bewegung vom Objekt schneller gewirkt. Also das sind so Dinge, es war Schrittgeschwindigkeit, das ist Fakt gewesen für mich, ja, weil wir auf gleicher Höhe geblieben sind. Ob es auf mich reagiert hat, ob das nur mein Eindruck war, weil eben, du bist gebannt und du bist im Fokus von dieser Situation und dass du dich dann beobachtet vorkommst, ist, glaube ich, irgendwie normal. Aber ob das jetzt wirklich ein Beobachtungsfaktor war, der vom Objekt ausgegangen ist, weiß ich es nicht. Weil ich eben nicht weiß, was der Sinn von dem Objekt oder von der Situation war. Ja. Also ich kann mit dem Gedanken spielen, aber ob es mich wirklich beobachtet hat, ob ich interessant war, nachdem es ja scheinbar nicht das erste Mal herumfliegt und sich Leute anschaut oder sich anschauen lässt, weiß ich eben nicht. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie spät es ist und ob mein Akku hält, aber möchtest du jetzt einen Cut machen, Tarek, oder ich könnte noch einen kleinen Aspekt einbringen?
Ja, okay. Aber nur, dass man dann doch vielleicht noch anderen, falls man wer anrufen
möchte. Ja, freilich. Ich weiß, keine Ahnung, wie spät es ist. Ich habe kein Zeitgefühl. Es tut mir leid.
Es ist ein Aspekt nur. 6:09.
Ui, okay. Also, wirklich, es ist keine lange Geschichte. Weil man eben andere Leute gesucht habe oder gefunden habe. Ich habe Schulkollegen gefragt von damals. Ich habe natürlich auch in der Familie gefragt. Ja, sowas nicht. Aber eine Geschichte, die ich erzähle, ist, und da vorab erwähne ich etwas, da hat es ja den Dr. Johannes Fieberg gegeben, der leider verstorben ist vor 20 Jahren, und der hat ja diese Mimikry-Hypothese geprägt. Ja, das diese Intelligenz, die dahinter steckt, sich immer der Zeit anpasst, immer verändert. Ja. Ja. Heute ist es das, früher war es das. Und es gibt eine Geschichte aus meiner Familie, väterlicherseits, da müssen wir zurück in die 30er Jahre, Zwischenkriegszeit. Die Oma war damals ein junges Mädchen, meine Oma, haben im Tal bei Graz gelebt. Und der Urgroßvater, den ich noch kannte, ging in die nächste Stadt oder Nachbardorf zu einem Markt und wollte dort eine Kuh verkaufen. Und die Situation ist die, er kommt zurück von dem versuchten Verkauf, konnte es nicht verkaufen. Und die Urgroßmutter und meine Oma als Mädchen stehen beim Haus oder am Feld und sehen ihn schon von Weitem kommen aus dem Wald. Er musste durch ein Waldstück gehen. Es war alles tagsüber. Hat jetzt nichts mit UFOs zu tun, aber dieser Mimikry-Effekt kommt dazu, oder diese Hypothese fällt mir immer wieder ein. Sie sehen praktisch den Urgroßvater aus dem Wald kommen mit der nicht verkauften Kuh. Und sie sehen im Hintergrund zwielichtige Gestalt, also irgendjemanden, der auf die Kuh scharf war und sich halt rangeschlichen hat. Er hatte, glaube ich, auch irgendwas wie ein Schlagwerkzeug dabei. Und in dem Moment nehmen beide, die Urgroßmutter, meine Urgroßmutter und die Oma, rechts von den beiden neben der Kuh einen weißen Wolf, Schrägstrich Hund, einen großen weißen Hund, Schrägstrich Wolf war. Der ist auf einmal da gewesen und der hat die ganze Situation praktisch bewacht, ging mit dem Urgroßvater mit der Kuh aus dem Waldstück heraus und der Räuber, der vermeintliche Räuber im Hintergrund, hat den auch wahrgenommen und war dadurch abgeschreckt. Also, kurze Geschichte, komplett aus dem Kontext zu meiner, aber es ist eigenartig, weil du eben früher diesen weißen Hasen angesprochen hast. Diese Intelligenz oder was auch immer das ist, was dahinter steckt. Ich weiß nicht, warum diese Situation damals passiert ist, warum auf einmal ein großer weißer Wolf die Kuh, besser gesagt mein Urgroßvater, bewacht hat. Ich weiß es nicht. Ich wollte es einfach nur mal so kurz einwerfen. Ja? Also ich habe auch in der Familie gefragt, seltsame Dinge, und das habe ich gemacht, da war ich vielleicht Teenager oder so, und habe eben unter anderem so eine Geschichte bekommen, die mich absolut fasziniert hat, weil man denkt, dieser Tieraspekt, ja, Tier wahrzunehmen in einer außergewöhnlichen Situation. Und es gibt ja, wenn man eben zu dem UFO-Thema zurückkommt, immer wieder das Beispiel nur, diese großen schwarzen Augen, beziehungsweise eben bei, sagen wir, diesem Entführungsphänomen, diese Eulen. Dass Leute auch Erzählungen haben, was eben einfach große Eulen zum Beispiel wahrnehmen. Da gibt es eben dann die Verbindung große Eulenaugen, ja, die Augen von Schwarzen, also die schwarzen Augen von den Grauen.
Eulen sowieso. Also, bei Whitley Strieber kann man da auch ziemlich viel nachlesen. Ja. Jemand schreibt jetzt auch im Chat, Kaliber Trieb haben mich vor 3 Jahren, das ist dieselbe, die vorher das mit ihrer Tochter, mit ihrer Enkeltochter gesehen hat, Kaliber Trieb haben mich vor 3 Jahren auf ein Video UFOs über Bulgarien aufmerksam gemacht, hat genauso ausgesehen. Also ja, gibt's offenbar wirklich oft diese orangen großen Kugeln, auch in den USA übrigens und anderswo. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, so quasi zum Schluss. Südwesten, Wetzelsdorf, dort ist doch angeblich auch diese Zadenvilla. Sagt dir das was?
Die sagt mir eigentlich nichts,
ne? Ja, weil
wie heißt das nochmal? Zadenvilla?
Der Zar von Russland, also der russische Zar, hatte dort eine Villa, in der auch Tesla gewohnt haben soll, während er in Graz 2 Jahre studiert hat. Total schräg. Und dort gab es vor nicht sehr langer Zeit, ich glaube 2013, eine unglaubliche Begebenheit, die findet sich im IGAP-Bericht Nummer 1. Ich spreche das mit Iloband von Ludwiger in einer der Sendungen auch an. Auch ein anderer Gast, aber der will da, glaube ich, nicht so direkt in Verbindung gebracht werden, hat erfahren. Jedenfalls, da sind also Lichtkugeln, recht große, so 2 Meter Durchmesser oder was, oder im Garten aufgetaucht, haben die Bäume verbrannt auch, und da ist die Kobra ausgerückt. Und die Cobra hat dann, und da ist dann auch einer irgendwo in einer Beisel nachher gegangen und hat von dem erzählt, und so kam das dann raus eben, dass da die Cobra, also ganz eine schräge Geschichte. Ihr sagt es jetzt nur, weil das, glaube ich, auch da irgendwo in Wetzelsdorf, glaube ich, ist, diese Zahnvilla. Aber wenn es da nicht gesagt...
Also Tesla Graz, ja, aber die Villa nicht. Aber zwei Dinge noch kurz. Wenn wir Sumpfgase ansprechen, es gibt zwar in der Nähe die Bründelteiche, aber das sind keine Sümpfe. Das Zweite aber in der Gegend, es gibt sehr viele Keltenfunde. Das weiß man. Und diese Dame, die eben Ende der 90er eben mit dieser Sammlung auch mir Sachen erzählt hat, die hat sich eben sehr auch für Kelten interessiert. Das heißt, die ganze Gegend dort war schon vor Jahrtausenden von Kelten sehr beliebt und auch ein interessanter Aspekt. Ganz einfach, es ist scheinbar von den Funden von der Gegend irgendwie auch ein Ort, Energieort. Andere würden dann diese Leylinien suchen oder Leylinien, weiß ich nicht. Ist auch etwas vielleicht, was damit reinspielt in das Ganze.
Und unsere Geschichte hat ja auch, wie der erste Anrufer schon irgendwie gezeigt hat mit seinen zwei Übersetzungen, die er da zitiert hat, ist ja auch gespickt mit solchen Dingen.
Ja, ihr habt das gehört, ja.
Thomas, vielen, vielen Dank für deine sehr spannende Geschichte. Da hat jetzt jemand schon ein Foto von der Zahnvilla reingepostet. Sehr schön. Also im Chat ist da jetzt bereits ein Bild, eine sehr schöne Villa, und dort im Garten hat sich's echt abgespielt. Ich glaube, es war so 2013. Wieder mein IGA-Bericht Nummer 2.
Muss ich mal kaufen. Mein Objekt habe ich mal gegoogelt. Eins, ja. Mein Objekt habe ich mir auch gegoogelt, weil du sagst Fotos. Ich habe nie ein passendes Foto gefunden
dazu. Okay, du findest auch in den IGA-Berichten findest du auch ganz viele orange Kugeln. Ganz viele.
Ich weiß, mittlerweile weiß ich, dass ich nicht allein bin.
Nein, du bist überall. Nein, das ist so ein alter Hut eigentlich.
Ja, mittlerweile habe ich das keine große Geschichte mehr, ja. Ich werde wahrscheinlich auch 80 oder älter werden müssen, um vielleicht irgendwie ein bisschen näher zur Lösung oder zum Verständnis von dem Ganzen zu kommen, ja.
Glaubst du, dass du die Lösung finden wirst?
Ich wollte so alt werden, damit ich es, aber ich glaube nicht. Aber nachdem in der letzten Woche so viel passiert ist und weiterhin viel passiert auf der Welt, wer weiß, vielleicht sind wir morgen alle schlauer. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe,
es ist viel passiert in der letzten Woche. Ja, stimmt. Also das Unmögliche wird wahr. Ne?
Ja, eben. Und das irgendwie annehmen und schauen wir mal, was kommt und was es mit uns macht noch.
Okay.
Ja. Auf jeden Fall hat dich dein Erlebnis auf eine spannende Suche geschickt.
Na, das ist doch was.
Ne? So ist es. Und mir ist als Satz noch eingefallen, man soll, also ich habe den immer gelesen, glaube ich, in der letzten Zeit, und habe immer aufgeschrieben, glaub nicht alles, was du denkst.
Genau.
Das mache ich, weil ich der Frage selber nach dem Motto, bist du schon komplett irre. Ja. Und ich versuche nicht irgendeinen fixen Pfad zu beschreiten, egal bei welchem Thema. Ja. Ich finde manchmal das interessant und dann denke ich mir, okay, jetzt reicht mir die Theorie, holen wir das nächste rein. Also ich möchte mich nicht auf dem Pfad festlegen und den gehen mit Scheuklappen, weil das führt zu nichts.
Ich finde das total schön. Glaub nicht alles, was du denkst. Das ist ein super Schlusswort und vielleicht übernehme ich das sogar. Das gefällt mir ausgesprochen gut.
Ja, extra Copyright geschenkt.
Wie passend. Ja.
So, okay. Darik, danke an euch und an die Hörer und alles Gute.
Alles Gute. Danke, vielen Dank. Papa.
Ciao. Tschüss.
Ciao.
Glaub nicht alles, was du denkst. Das gefällt mir wirklich gut. Ja, also falls jemand ein derartiges Objekt gesehen hat, kann er zum Beispiel anrufen. Oder auch, wenn er über was ganz anderes sprechen möchte. Wir haben ja auch noch, also neben diesem Thema Sufismus, Religion haben wir, das wir jetzt schon seit der vorigen Sendung auch ansprechen wollten, haben wir aber auch das Thema 5G heute ein bisschen so vorbereitet. Und natürlich Julian Assange auch. Und überhaupt so, wohin bewegt sich jetzt eigentlich die ganze alternative Medienszene oder wohin soll sie sich bewegen? Ne? Also nur jetzt, Assange ist, und das, der ist ja viel gescholten, also links, rechts und auch in der alternativen Szene, ist total schräg. Vor allem Wahrheitssuchende dann, anscheinend Assange hat dann zu viel Wahrheit. Jemand hat mir aber auch ein paar Dinge geschickt, die also recht Assange-kritisch sind und sich jetzt zumindest halbwegs interessant angehört haben. Bin aber noch nicht dazugekommen. Und hier ist schon der nächste Hörer. Hallöchen.
Hallo.
Hallo. Hallo Sabine, hallo David.
Hallo.
Hallo.
Ein ganz anderes Thema hätte ich, und zwar, das wäre vielleicht dann ganz am Schluss, von der Sabine letztens von Vitamin D3.
Aha, ja. Vitamin D3 ist sehr interessant, da wäre ich vielleicht jetzt wirklich
in die Sendung. Bei der ersten Folge war, glaube ich, und das ist dann ist dann nicht mehr zum Gespräch gekommen.
Genau, ja. Weil dann einfach so viele Anrufer waren.
Was ist super ist. Ne?
Ja, das ist
und
ja auch.
Dann hätte ich noch vorher zwei andere Sachen, und zwar wäre das erste, war von Bernhard Recher und von Rudolf Stark, so Wünsche und dann Manifestation.
Ja.
Mhm. Und in Kindheit, ich weiß nicht, ob sich da noch erinnern kann, früher die lustigen Taschenbücher von Mickey Mouse,
ja.
Die waren immer so eine Doppelseite farbig und die nächste Doppelseite war immer schwarz-weiß.
Ja, ich habe immer gedacht, muss man die jetzt anmalen oder wie ist das
gemeint? Ende der 70er, ich weiß nicht, warum das so war, vielleicht waren früher die
Farbenspannung,
dass man vielleicht da eine Farbe eingespart hat.
Ja, total schräg.
Und da war das immer, da war ich vielleicht 8-9 Jahre. Und da war das, da ist mir das dann eigentlich wieder zu kommen, dass man, bei mir war es immer so, es wäre nicht schlecht, wenn das, warum sind nicht alle Formen, alle Seiten färbig? Und das war dann kurzfristig, auf einmal hat's die, ist das dann losgegangen, waren wirklich alle Seiten dann auf einmal färbig.
Und du glaubst, das war ein magischer Wunsch von dir?
Ja, das war, ab und zu kommt das immer vor.
Oh ja, natürlich.
So, ich habe mir das dann gemerkt, dass ich sage, wenn wirklich was wäre, dann sage ich mir das oft vor, dass es wäre nicht schlecht, wenn das so wäre. Ab und zu passiert es, ab und zu halt dann nicht.
Ja.
Und im Zuge ist mir dann nochmal eingefallen, es hat einmal gegeben diesen Grenztreff Graz, glaube ich, das Kassen.
Ja, Grenztreff Graz, ja. Das war, das ist 15 Jahre her.
Lassnitzhöhe war das immer.
Genau, Lassnitzhöhe.
War ja ein paar Mal dort und da war das in der Sendung auch schon sehr aktuell, weil da war das noch über FM.
Da war das noch wirklich Crop FM über Radio Helsinki, genau.
Und da hat es wirklich einige gegeben, die sind bei den Grenztreff Graz mit dem Kofferradio dort gesessen und haben da nebenbei noch die Sendung angehört.
Sehr brav, sehr brav.
Und da ist dann klingt, ich meine nicht dumm oder irgendwas, und wir kommen von Niederösterreich und wir fahren Südautobahn Richtung Niederösterreich, Schnirl gerade, und über uns, wie entlang der Autobahn, ich nehme an, dass das Meteor oder irgendwas war, wirklich wie ein kleiner Fireball, war ziemlich nicht zu sehr hoch, und das ist über uns drüber. Also wir haben, so wie man es in die Filme sieht, hat man damit geglaubt, da vorne sieht man jetzt, wo es aufschlagt und es wird gelb und orange und alles mögliche, aber war nichts. Aber es war wirklich super zum Ausschauen. Und jetzt zu Vitamin,
ja, bitte? Vitamin D.
Vitamin
ja.
D3.
D3. Ich mache das jetzt schon circa seit 3-4 Jahren. Wenn ich sage, von 365 Tagen circa 300 Mal im Jahr, 50.000 täglich.
Oh, das ist eine sehr hohe Dosis, ja.
Internationale Einheiten, ja. Mhm. Also ich habe irgendwie, es gibt keine Nebenwirkungen bei mir. Es ist oft, wenn ich sage, wenn ich eine leichte Verkühlung spüre, dann sage ich, ja, dann nehme ich sogar noch eine dazu, dann sind es 100.000. Am nächsten Tag ist das alles kein Problem.
Darf ich dich fragen, was du für einen Vitamin D3-Spiegel hast, wenn du den weißt?
Ich habe ihn einmal messen lassen, kann man sich schicken lassen, einen Bluttropfen, und dann schickt man das ein, und eine Woche später oder 14 Tage kriegt man dann per Mail, ich glaube, ich weiß nicht, 120, ich glaube, wie ist da diese Einheit?
Nanogramm pro Milliliter ist üblich bei uns.
Ja, so ungefähr. Aber das, also, wenn es meine Frau hat, es auch ab und zu genommen, also das ist für derer wie, wenn die einen Energy Drink vor dem Schlafen geht, trinkt, dann kann er nicht schlafen.
Ja, ist ein hochspannendes Thema. Die Sabine hat mich da quasi unchunked damit, unter Anführungszeichen. Und ich habe mir jetzt auch ein paar Videos von Dr.
Edalatpur, vermutlich.
Edalatpur angesehen, die ich sehr interessant finde. Und kann durchaus sein, dass ich, du hast eh schon mal den kontaktiert.
Genau, Sabine. Der hat gemeint, der wäre auch eventuell interessiert oder hätte, würde sich
also
auf die Zeit
kann
nehmen.
Durchaus sein, dass ich da mal was mache jetzt drüber in nächster Zeit, ja.
Okay. Nein, weil es eigentlich, mir hat das Buch von Jeff Bowles, glaube ich, heißt das, Vitamin D3 hochdosiert heißt das Buch.
Mhm, das genau. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich kenne den Dr. von Helden, also ich habe dessen Buch gelesen und mir hat so.
Für mich irgendwie logisch erklärt, wenn ich sage, Vitamin D3 ist eigentlich ein Hormon und nicht wirklich ein Vitamin.
Es und, wird Hormon verstoffwechselt im Endeffekt, ja. Genau. Es hat und, den Stellenwert eines Hormons im Körper.
Okay. Und für mich, also wie ich es ausgelesen habe, ist es, es geht ja da um Sonnenlicht und der Körper weiß im Sommer, okay, genug Nahrung da, Körper wird repariert. So habe ich das irgendwie mitbekommen. Und das heißt, ich gaukel eigentlich mein Körper vor, es ist das ganze Jahr Sommer und es ist genug Nahrung da.
Ja. Yeah.
Genau. Und das kann bei uns in der
meinen eigenen Körper, ja.
Ja. Warum nimmt man so hohe Vitamin D3-Dosen, schreibt da jemand im Chat?
Ja, das kann man aber überall nachlesen. Es gibt total Negatives, es ist toxisch. Dann habe ich gelesen, sie haben einen Versuch gemacht mit einem Pferd, die haben das, ich glaube, 1 Million am Tag. Es hat sich nichts verändert, ja, ich glaube.
Wobei es aber fettlöslich ist, also vielleicht sich sogar im Fett speichert,
es speichert sich im Fett und es ist kann sehr wohl toxische Dosierungen also annehmen im Körper.
Zu hohe Dosen, glaube ich, ist jetzt auch nicht so toll auf Dauer, oder Sabine? Also da wäre jetzt auch vorsichtig,
also ehrlich gesagt. Also ich persönlich dosiere es nicht so hoch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da einfach, ja, ich möchte gerne auf der sicheren Seite sein.
Also Achtung, wir geben hier sowieso überhaupt
keine Gesundheit.
Auf jeden Fall vorher mit dem Hausarzt sprechen, bevor man da irgendwas macht. Wobei die Ärzteschaft erst schon langsam eigentlich auf dieses Thema, weil das ist relativ neue Forschung, daher erst recht langsam auf dieses Thema D3 stößt. Aber es ist, wie gesagt, dieser Dr. Edalat Pur, der hat sich da wirklich reingetigert, hat also auch auf PubMed, das ist also, wo alle medizinischen Papers offenbar veröffentlicht werden, auf den bezieht sich auch die Frau Dr. Goldberg bei diesem
das ist eine Datenbank, Datenbank für Studien, international laufende Studien zusammen.
Und da kann man nach Stichworten suchen. Genau. Das ist vor allem
also die Kritik, die in letzter Zeit an Vitamin D3 so aufgekommen ist, geht in meinen Augen großteils auch darauf zurück, und zwar nicht hinsichtlich einer Überdosierung, sondern man kann es überdosieren, keine Frage, aber das Studiendesign ist oftmals so, dass einfach die Studienteilnehmer viel zu niedrig dosiert sind, um jetzt irgendeinen Effekt an gesundheitlich Relevanten damit auslösen zu können. Das ist jetzt meine persönliche Kritik an diesen Publikationen.
Jemand schreibt dann nämlich, ich frage nur, weil ich 20.000 IE, das ist offenbar in der Einheit, probiert habe und mir ging es einige Tage schlecht, / schwach.
Genau. Also ein wichtiger Faktor in meinen Augen ist unbedingt, das Magnesium hoch genug zu dosieren auch zusätzlich. Und auch das Vitamin K2, weil das K2. Sind einfach zwei Stoffe, die den Transport dorthin einfach ermöglichen, wo es Vitamin D3 hin soll.
Aber am besten, man spricht mit einem Mediziner, der sich damit beschäftigt hat, das werden jetzt auch immer mehr werden, und der kann dann messen zuerst einmal und kann dann individuell das richtig für denjenigen festlegen, weil es hängt wahrscheinlich
auf. Wobei die Ärzte das eigentlich tendenziell eher immer sehr im unteren Bereich dosieren. Also die machen zum Beispiel eine Anfangsdosierung, dass die messen den Spiegel. Die meisten Menschen sind dann so um die 20, teilweise sogar noch weniger Nanogramm pro Milliliter. Vor allem im Winter und wenn man im Sommer eben nicht genug Sonne getankt hat, ist man relativ schnell wieder unten. Der empfohlene Spiegel ist zwischen 30 und 60. In manchen Labors geht es bis 100. Also zwischen 30 und 100 Nanogramm pro Milliliter. Und wenn man dann bei 20 ist, ist das einfach schon sehr niedrig. Und dann sagt einem jetzt kein Arzt, also ich habe es bis jetzt noch nicht so erlebt, dass man das einmal raufdosieren soll, dass man mal auf einen Spiegel von Hausnummer 50 Nanogramm pro Milliliter kommt. Das heißt, die dosieren einfach, ja, nehmen sie einfach 30 Tropfen von dem Präparat, das es in der Apotheke gibt. Das sind 400 internationale Einheiten pro Tropfen und 30 Tropfen in der Woche, das wären dann ungefähr 12.000 internationale Einheiten in der Woche. Und du nimmst täglich 20, hast du gesagt, ne?
50.
20.000, 50.000 sogar. 50. Mhm. Ja, also da kann man sich in etwa vorstellen, was das jetzt da für einen Effekt hat auf einen Körper, der einfach total niedrig ist da vom Spiegel her. Ne?
Aber das sind völlig unterschiedliche Dosen und ich glaube, dass das eben wirklich für jeden individuell irgendwie verschieden ist. Ne?
So also dem ist jetzt man hat ja gar nichts gehört und seit ein paar Jahren ist es in jeder Zeitung und überall aktuell Vitamin D3, aber wir gehen in Unterdosierung oder in niedriger Dosierung. Da ist noch gar keine Rede von Vitamin K2, glaube ich, weil es ist ja wirklich nur, dass das nicht in die Weichteile, sondern wirklich in Knochen
abgelagert wird. Genau, dazu ist Magnesium wichtig und K2.
Mhm. Und jemand schreibt im Chat, sie hat ihren Spiegel auf 93 erhöht und ist nie mehr krank. Und jemand anderes von 12, was sehr wenig ist. Also man nimmt an, der liegt irgendwo so bei 50, 60. Wobei der Durchschnittswert wird ja von Leuten genommen, die ja alle einen Mangel haben. Daher ist der eher nicht so aussagekräftig. Und über einen anderen schreibt, das ist natürlich auch interessant, Hui, der so lange nichts gehört hat. Was sagt ihr zur Warnung vor der UV-Strahlung, die laut Altnickel, das ist jemand, der auch schon mal auf dieser Sendung, extrem gestiegen sein soll.
Stichwort Chemtrails.
Ja, ist dann Sonnenbaden noch gut? Und das ist natürlich
berechtigte Frage. Also das, was so landläufig von den Ärzten, die sich eben mit Vitamin D3 beschäftigen, empfohlen wird, ist, möchtest du dazu was sagen, Anrufer, oder hast du dich da informiert?
Oh, nein, bitte. Du bist jetzt halt zu wenig zum Reden kommen heute.
Kein Problem, reden sollt ihr, ihr Zuhörer. Also das Stichwort war jetzt eben Sonnenbaden. Es wird empfohlen, nicht bei sehr hellhäutigen Menschen nicht länger als 10 Minuten in der Mittagssonne. Und je nachdem, je dunkler der Teint, kann man das dann ausweiten auf 20 bis allerhöchstens 30 Minuten, um eben diese Tagesdosis an Vitamin D3, das sind in etwa 15.000 internationale Einheiten, was die Haut dann eben, also was über die Haut aufgenommen wird. Und das ist so quasi die Dosis, die der Körper selber dann produziert. Das kann man ganz einfach nachmessen, vorher, nachher. Und das heißt, das kann man auch als sichere Tagesdosis ansehen, diese 15.000 internationalen Einheiten. Und das Sonnenbad selber sollte man eben auf diese Minuten je nach Teint eben beschränken. Allerdings das ohne Sonnenschutz und möglichst viel Körperteile einfach wirklich der Sonne ausgeliefert quasi.
Aber dann halt nur so 20 Minuten oder so, ne?
Genau, also je nach Hauttyp. Ja. Sehr helle 10 Minuten und sehr
die produzieren
dunkler,
nämlich
desto länger.
Helle Hauttypen produzieren Vitamin D3 viel schneller als dunkle Hauttypen. Mhm. Also der führt dann auch die Symptome auf, die man bei Vitamin D3-Mangel hat. Ihr habt die alle. Mhm. Ihr habt sicher Vitamin D3-Mangel. Hat meine Ärztin auch festgestellt vor 2 Jahren.
Das haben wirklich die meisten. Jahren. Also es gibt kaum Leute, die das nicht haben.
Und ich nehme jetzt auch Vitamin D3, aber halt so, wie sie es mir verschrieben hat. Mhm. Und das ist nicht sehr hoch dosiert. Aber ich merke auch einen positiven Effekt. Mhm. Ich bin doch weniger krank, obwohl, ich muss mich da, es ist ein Thema, wie gesagt, das interessiert mich, da muss ich mich ein bisschen näher damit beschäftigen und da vielleicht auch einmal ein bisschen einen Selbstversuch starten.
Genau, also im Rahmen kann man das durchaus machen. Und auch wenn du mich wundert, jetzt, dass du 120 Nanogramm pro Milliliter ist jetzt nicht über die Maßen viel für das, wie hoch du das dosierst, nämlich.
Ja, also, nein, meine Frau braucht gar nichts, die liegt im Sommer in der Sonne und die hat dann gleichzeitig gemessen, also die kommt auch ungefähr auf die. Also ohne irgendwas dazu, vielleicht nimmt das mit der Nahrung vielleicht auf.
Oder vielleicht
das ist ganz schwierig. Also du müsstest kiloweise Lachs essen oder Makrele. Ja,
zum Beispiel gar kein Fisch. Ich esse überhaupt kein Fisch.
Ja, aber es ist auch über die Nahrung nicht zuführbar im Prinzip.
Aber also es liegt halt in der Sonne und schafft es auch ohne irgendwas zum Aufnehmen.
Du bist eine Vitamin D3-Senke sozusagen.
Ja.
Ich meine, früher mal so, wie die Generation, Nachkriegsgeneration, die haben ja damals Levertran bekommen. Und Levertran ist eben auch eine sehr gute Quelle für Vitamin D3. Also das war eben der Grund, Rachitis-Prophylaxe.
Früher nicht zu geben, das ist vom Herrn Dr. Leubner mal besprochen worden, warum früher die Leute Hemden und Hüte aufgehabt haben am Feld oder irgendwas. Da ist wieder gegangen um diese Gehirnhautentzündung im Frühjahr.
Mhm.
Also das Sonnenbaden wird ja wahrscheinlich, so wie es jetzt betrieben wird, hat es ja früher nicht gegeben, weil wahrscheinlich nicht die Zeit war zum Sonnenbaden.
Ja, und man muss dazu sagen, heutzutage ist es ja doch so, warum? Weil das ist jetzt nämlich ein Punkt, wo vielleicht viele Leute sagen, ja, okay, warum soll ich was einnehmen, was ich mir über die Sonne eben zuführen kann? Aber das kann man ganz einfach auch messen, wie viel Vitamin D3 der Körper, wie gesagt, produziert. Und das produziert er nur am Sonnenhöchststand zwischen 11 und 14 Uhr in etwa, beziehungsweise je nachdem, wo man sich befindet, zwischen 12 und 15 Uhr. Und da sitzen doch die meisten Menschen in der Arbeit.
10 bis 16 Uhr hat.
Genau, das ist ein bisschen, also je nachdem, wo man sich befindet auf der
Jahreszeit ist auch wichtig, ne?
Genau, also das und im Sommer. Da reden wir jetzt vom Sommer. Und ab Oktober, wenn ich mich jetzt recht erinnere, und bis März ist der Einfallswinkel der Sonne sowieso zu niedrig, dass da irgendwas passiert, ja? Also auch die diese, natürlich, wenn man jetzt im Sommer wirklich die ganze Zeit draußen ist und in dieser Zeit sich viel draußen bewegt, dann hat man einen, man speichert das ja im Fettgewebe ein und dann hat man natürlich einen gewissen Polster, der sich halt langsam wieder abbaut. Aber eben durch unseren Lebensstil ist es halt sehr eingeschränkt möglich, über die natürliche Sonneneinstrahlung Vitamin D3 zu produzieren.
Ja.
Okay.
Ja, danke
für den nächsten.
Danke für deinen Anruf.
Danke für deinen Anruf.
Okay, schönen Abend
noch. Ah, ja, eine Frage habe ich noch.
Ja, eine. Bitte.
Hast du einmal ein oranges Objekt gesehen, circa 10 bis 15 Meter Durchmesser am Himmel?
Ich würde gerne einen sehen.
Okay. Meld dich wieder, wenn du sowas siehst.
Eine kurze Geschichte. Also bei uns, ich weiß ja nicht, wo es überall ist, man sieht ja die Sterne fast nicht mehr durch diese ganze Lichtverschmutzung. Früher waren wir mal in, da gibt es diese Therme Bad Waltersdorf und das ist gleich, also waren wir oft dort und dann in der Nacht darüber auf Fürstenfeld darüber, da hat es noch ein Disco gegeben mitten in der Stadt, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und da das kurze Waldstück, bin ich dann mit dem Auto stehen geblieben, alle haben sich gedacht, was mich gefahren sind, warum bleibt der jetzt stehen? Also da war das wirklich überhaupt nicht verschmutzt. Da hat man geglaubt, da stehen am Himmel Tausende mit Taschenlampen, also wirklich die Sterne so extrem. Also man nimmt es ja gar nicht mehr wahr.
Gibt es ja aber auch heute noch. Also wir sind im Sommer immer am Weißen See oft und das okay. Ist irre, da siehst du wirklich die Milchstraße.
Und in der Nähe von Wien ist alles fast.
Ja, ja, natürlich. Großstädten, da, auch in Graz, siehst du da nicht sehr viel.
Würde man das mehr wahrnehmen, also war nicht so viel Lichtverschmutzung, würden wir wahrscheinlich viel mehr in den Himmel schauen, weil da gibt es ja wirklich was zum Sehen.
Absolut. Okay.
Okay.
Danke fürs Anrufen.
Danke dir.
Schönen Abend noch. Tschüss.
Dir auch.
Ja, weil wir jetzt noch gerade beim Assange waren, ein bisschen was möchte ich da noch loswerden. Also da geht es ja auch ziemlich rund. Ne? Also Chelsea Manning zum Beispiel ist in Beugehaft genommen worden, weil sie sich geweigert hat, gegen ihn auszusagen.
Und rückt nicht davon runter, was ich gelesen habe.
Nein. Journalisten aus Frankreich, die über die Waffeneinsätze aus französischer Produktion, also das ist jetzt ein Fall, der ähnlich ist, ja. Also die haben über Waffeneinsätze aus französischer Produktion in Saudi-Arabien und im Jemen, grausliche Geschichte, grauslich, was da passiert, berichtet und die sind unter Druck gesetzt worden, dass sie ihre Quellen freigeben sollen, ja. Und lauter so Dinge. Und Assange wird dann aus der Botschaft gezerrt und wir haben den nächsten Anruf. Es ist irre. Es ist total genial. Wow. Hallöchen.
Hallo.
Ja, hallo, hier ist der Adrian. Hallo, Tarek und Sabine.
Hallo, Adrian.
Ah, wir haben, glaube ich, auch schon vorher gemailt, gell?
Genau, wir haben vorher gemailt. Mhm.
Jetzt kommt die AKE. Es hat ja jemand schon gefragt, was spannend. Ist eine AKE?
Du und wirst es uns gleich
du hast eine
erklären.
Erlebt.
Nee, ich bin nicht der Adrian aus dem Chat, damit wir uns verstehen.
Ah.
Nee, aber, ich bin ein anderer Adrian.
Aber haben wir nicht vorher gemailt?
Ja, aber wir haben über Jeans gemailt.
Ah, okay, sorry, dann habe ich dich jetzt völlig verwechselt. Ist ja völlig wurscht.
Ja, das ist ein anderes Thema.
Ja, so. Ja.
Aber Jeans ist auch spannend, weil wir hatten das ja beim Sufismus. Das Stichwort
genau,
Jeans.
Genau, und da ja und da der Tarek ja in der letzten Sendung gesagt, er kennt ja niemanden wirklich, der mit Jeans was zu tun hat. Und ich ja seit ungefähr einem Jahr mit Jeans zusammenarbeite auf magischer Ebene.
Okay.
Und wolltest du mal ein bisschen mal erzählen und dann, wenn ihr irgendwie Fragen habt, könnt ihr gerne hier einhaken. So mal kurz einen Überblick dann. So, das fing alles damit an. Ein Schwarzmagier hat mir von einem Buch erzählt, das über Jeans berichtet wird. So wie ich so ja naiv war, dachte ich mir, kannst du mal anschaffen und mal schauen, was das so für ein Buch ist. Leider habe ich seine Warnung nicht richtig verstanden. Der hat mir nur irgendwie erzählt, dass er dieses Buch in Alufolie hat. Mhm. Und dachte ich mir, okay, Alufolie, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber gut, habe ich ja ganz naiv, wie es so war, habe ich mir dieses Buch bestellt. Und ja, und dann fingen die merkwürdigen Geschichten an. Das Buch, das kam bei meiner Mutter an. Und genau am gleichen Tag hat die Beinbruch gehabt und mein Bruder hat irgendwie Arm ausgerenkelt, also ganz komisch, aber das, ja, Zufall, kann ja passieren, so. Aber habe ich bis zu diesem Zeitpunkt das mit den Jeans nicht in Verbindung gebracht. Allerdings, als ich dieses Buch genommen habe mit mir nach Hause, dann fingen die Merkwürdigkeiten an. Als ich das Buch aus der Verpackung rausgeholt habe, habe ich das erste Mal, hat so einen leichten, Fingerbrand gehabt. Also aus irgendwelchen Gründen hatte ich meinen Finger verbrannt. Und ich schaue mir so, das ist merkwürdig, wie können wir Finger verbrennen, das ist ja nur ein Buch. So, ne, das war ganz merkwürdig. So, und dann, dann fingen an bei mir so in der Nacht so komische Geräusche an, so Klopfgeräusche und so. Aber, und es ist okay, dann habe ich dann am nächsten Tag habe ich mal diesen gewissen Schwarzmagier nochmal gefragt, so hör mal, kannst du mir nicht was erzählen? Und der ist spurlos verschwunden. Ich kann den telefonisch, per E-Mail überhaupt nicht erreichen, also auch ein bisschen merkwürdig. Und dann habe ich dann im Kopf also eine Stimme so wahrgenommen und das hat mir wirklich Gänsehaut bekommen. Wortwörtlich war der Ausspruch, was willst du, armseliger Mensch, von uns? Und genau in diesem Moment krachte das in der Wohnung. Und ich war richtig schockiert, war ich. Ich habe das erstmal das Buch eingepackt und habe einen Monat das liegen lassen im Keller unter dem Schäfchen gesperrt. Und da habe ich mir überlegt, okay, Adrian, was machst du jetzt? So, da ist er weiß, diese Theorie mit den UFOs und Jeans ist ja da und ich müsste das ja gerne hier erforschen, dieses Phänomen. Und irgendwann muss ich das ja rausholen. So, dann habe ich mir überlegt, hin und her. Da habe ich mich auch mit Bernhard Reicher in Kontakt gesetzt.
Okay.
Und konnte mir da auch keine Tipps wirklich geben, weil der auch keine Erfahrung mit Jeans hat. Also, komplettes Neuland. So, dann ist okay. Dann habe ich das nochmal rausgeholt. Und da ist vor den Jeans beschäftige ich mich mit der Spiegelmagie und habe mir überlegt, okay, vielleicht kann man das hier über der Spiegelmagie irgendwie mit in Kontakt treten und mal irgendwie einen Deal aushandeln.
Möchtest du das kurz erläutern, was die Spiegelmagie ist, bitte?
Die Spiegelmagie, um kurz zu machen, die Spiegelmagie ist, man hat einen Spiegel, man konzentriert sich auf sein drittes Auge, mhm. Dabei findet sich das Gesicht und dann treten verschiedenartige Phänomene aus, verschiedene Symbole oder salopp gesagt, man tritt mit der Astralwelt in Kontakt. So, das haben jetzt die alten Magier gemacht, wie Paracelsius oder Agrippa von Nettesheim, wenn jemand das ein Begriff ist. Also die ganzen Magier aus dem Mittelalter haben sich mit der Spiegelmagie beschäftigt, um Kontakt mit wie auch immer gearteten Wesen zu treten. Da habe ich ja mit der Spiegelmagie, habe ich mich dann mit ganz naiv habe ich einfach gerufen, die Jeans und so. Leider ging das auch in die Hose. Statt ein Erfolg habe ich dann fast eine Woche lang Poltergeist-Effekte gehabt und habe ich mit sehr viel Mühe das hier unter Kontrolle bekommen. Und so, und da stehe ich da und was machst du jetzt? So, ne, habe ich mir überlegt. Und dann eines Tages so habe ich mir gesagt, Adrian, statt einfach nur nachzudenken, muss man den ersten Schritt wagen. Dann habe ich mir das Buch nochmal rausgeholt, ganz schnell eine Gin-Siegel abgepaust und das Buch wieder eingepackt und im Safe wieder zugesperrt. So, jetzt hatte ich ja das Gin-Siegel gehabt und dachte ich mir, okay, mit einem Gin kommst du ja zurecht. Und da sind ja mehrere Gin-Siegel in diesem Buch, insgesamt 72. Und dachte mir, okay, mit einem Gin kommst du zurecht, statt mit 72. So, war mir jetzt meine naive Vorstellung. Und da habe ich dann ja mit den Gin-Siegel habe ich mich in Kontakt gebracht. Und tatsächlich war der zuvorkommender als mit allen auf einmal.
Aber glaubst du, dass es was bringt, wenn du das Buch in den Safe sperrst? Ich meine, was soll das helfen?
Also psychologisch.
Okay, na gut, es ist ja alles irgendwie auf Psychologie, ja? Okay. Ja,
dann, ich muss, das Problem ist, Tarek, es gibt niemanden, der sich damit auskennt. Es kann niemanden, den ich zu Rate ziehen kann.
Ja, mein voriger Gast, Torge Homolka, der scheint auch da, also den könntest du ja mal kontaktieren.
Ja, mit denen stehe ich auch in Kontakt. Und wie gesagt, das sind die Geschichten, die ich jetzt erzähle, das sind ja noch alle harmlos. Die richtigen Geschichten, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ich heute die erzählen werde, weil mir fehlt noch ein bisschen der Mut, die richtigen krassen Geschichten. Jetzt erzähle ich euch jetzt noch mal diese bisschen so, wie das angefangen hat. So, und dann hatte ich ja dieses Gin-Siegel und dann habe ich ja das meditiert und und dann fing es ja an. Ich hatte ein bisschen mit dem Kontakt, ich habe einen Wunsch geäußert, der ging natürlich auch in die Hose, ne? Und aber stattdessen habe ich UFO-Sichtungen gehabt, seitdem ich mit den Jeans zusammenarbeite. Da dachte ich mir, vielleicht ist an diese Theorie mit Jeans und UFOs ja nicht so weit hergeholt. Denn ich war ja in Polen damals, Urlaub, und da habe ich ja diese Jeans da gelassen, weil es irgendwie frustriert war. Und genau in diesem Moment, als ich dann in Polen war und das kann ich ja erzählen, ein bisschen getrunken habe, und wenn man ein bisschen trinkt, da ist man manchmal ein bisschen hellsichtig. Da habe ich so eine rote Kugel gesehen, dann weiß das ja ein Gin. Und genau in diesem Moment habe ich am Himmel ein UFO aufpoppen sehen. Also ganz kurz, das war vielleicht eine Sekunde oder sowas. Mhm. Und das hat mich so geflasht. Und damals, okay, Adrian, wenn das schon so weit ist, dann kann man schon mal mit denen arbeiten, weil da wohl an diese Theorie von was dran ist. Also zu Hause war ich dann dran, richtig Feuer und Flamme. Habe ich dann diesen Gin über den Spiegel gerufen und habe gefragt, hör mal, was du das und so. Der meinte, ja, nee, das war zufällig ist das da vorbeigeflogen und ja, und sowas. Okay, alles klar, wie auch immer das war. Und dann fing ich erstmal an, jeden Gin einzeln persönlich kennenzulernen. So, dann habe ich dann alle durchgenommen, beziehungsweise habe ich jetzt 5 Gins in Kontakt getreten. Das Problem ist aber bei den Gins, ich weiß nicht, ob der Herr Tomolke dazu was sagen kann, vielleicht eventuell in der nächsten Sendung. Der Schwarzmagier hat mir erzählt, dass als
dein Einstieg war mit einem Schwarzmagier. Das sollte eigentlich schon die Alarmglocken schrillen lassen, oder? Ich meine, wie kann man sich da irgendwas Sinnvolles erwarten?
Ja, die Sache ist, der Schwarzmagier, auch er hatte Probleme mit den Jeans.
Ja, das glaube ich schon. Weil das beschreibt ja auch Torge. Also diese mit denen ist nicht wirklich gut Kirschen essen. Ne? Also Was war denn der Grund? Ich meine, ich glaube, wollen wir das jetzt zu sehr ausbauen, aber was war denn der Grund? Was hast du dir denn erhofft, wenn du mit Jeans in Verbindung trittst?
Das Rätsel mit diesem UFOs aufzudecken. Das war, ist mein Hauptgrund.
Okay. Das ist, aber, weil. Aber das ist ja ein sehr vielschichtiges Rätsel. Also da wird es ja nicht nur eine Ursache geben. Also ich meine, es kann durchaus sein, dass solche Wesenheiten, wenn sie denn existieren, damit was zu tun haben. Aber das ist ja sowieso nicht die ganze Story, ne?
Ja, Tarek, ich habe ja mit dem Spiegel habe ich ja auch Außerirdische gerufen. So, ne? Ja. Ich habe es gibt ja diesen in England diesen Vorfall mit diesem UFO, das gelandet ist.
Und es da gibt es tausende Vorfälle mit irgendwelchen UFOs, die irgendwo gelandet sind. Also da müsste es jetzt schon ein bisschen präziser sein.
Ja, das ist mit diesen Militärbasis war das.
Wo
das
Randlesham Forest in die 80er Jahre, meinst du? Okay.
Genau. Und dieser.
Das war wahrscheinlich ein Hoax der des Geheimdienstes übrigens, ist letztens rausgekommen. Und das scheint ja wirklich so zu sein. Also die haben da probiert zu schauen, wie die Leute darauf reagieren. Das kann man durchaus vorstellen. Randlesham Forest ist offenbar relativ gut aufgeklärt. Wobei, na gut, ein paar Dinge gibt es schon, die noch nicht passen, aber ja.
Ja, auf jeden Fall, ich habe ja diese Symbole, das auf diesem, angeblich aus diesem UFO da stammen, habe ich ja genommen und habe das mit dem Spiegel mal kombiniert. Und tatsächlich habe ich sowas wie eine Art von Grey gesehen. Sowas, da in diesem Spiegel. So, ne?
Es war ein Drone, ja, das sehen Leute auch unter DMT und so. Ne? Also das ist
ja, natürlich, ja.
Wie, aber Gott, hast du, um das wirklich jetzt, weil ich mache das, das zu lange ausspannen, hast du irgendeine Erkenntnis gewonnen daraus, aus deinen Erfahrungen mit den Jeans?
Die Jeans, die aus diesem Buch sind, die haben mit Außerirdischen nichts zu tun.
Ja, weil Außerirdische, da muss man ja auch wieder aufpassen. Jeans sind ja überirdisch und Außerirdische sind ja einfach Astronauten von einem anderen Sternsystem. Ja, also da vermischt man sowieso völlig alles miteinander. Ne?
Deswegen sage ich, diese Jeans aus diesem Buch, sage ich jetzt explizit.
Ja.
Ne, weil, wie gesagt, das sind ja Jeans-Siegel und das sind hohe Jeans, also das sind jetzt nicht diese einfachen Jeans, die Hodjas da im Islam arbeiten, das sind ja unabhängige Jeans, die hören ja auch nicht auf diese Leute, die sind ja anders geartet, ja. Ne? Und ja, okay, aber da möchte ich ja, wie gesagt, eventuell bei anderer Gelegenheit, wenn ich das eventuell dann weiter also, dann
umspannen. Irgendeine neue Erkenntnis über dieses Phänomen mit deiner?
Ja, du weißt, ich arbeite auch mit der Astrologie.
Ja, nein, ich möchte wissen, ob du eine neue Erkenntnis hast. Ne? Du arbeitest offenbar mit allen möglichen Dingen. Sehr spannend, aber
ja,
unterm Strich, gibt es irgendeine Erkenntnis, die du gewonnen hast oder nicht?
Unter dem Strich. Auf jeden Fall, erste Erkenntnis, diese Jeans sind auf jeden Fall nicht für alle UFOs zuständig. Punkt 2. Die Leute, die extremen Kontakt mit den Außerirdischen haben, die haben ein wahnwitzig verrücktes Horoskop. Da kann kein Astrologe, zumindest das ich kennengelernt habe, etwas anfangen.
Ja, ich kenne auch einen Astrologen, der sich mit Entführten auseinandersetzt und schaut, ob es da irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt. Ja.
Tatsächlich? Da könntest du mir einen Kontakt vermitteln?
Ja, ich glaube, der ruft in irgendeiner Sendung auch rein, aber ja, müsste ich schauen, ja.
Ja, alles klar.
In der Astrologie-Sendung, glaube ich, ruft er rein. Also da hört er die mal an, da kommt er vor.
Alles klar, danke schön.
Okay.
Danke.
Tschüss, danke.
Ciao. Ciao.
Ja, Jeans. Riesiges Thema. Allerdings, der Mann ist also wirklich quer durch den Gemüsegarten so ziemlich überall. Ich meine, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, sie war im Schwarzmarkt ein Buch holen,
geben lassen,
um dann mit Jeans zu arbeiten.
Jemand hat geschrieben, mit schwarzer Magie spielt man nicht. Das glaube ich auch, dass das ein guter Grundsatz ist.
Also egal, ob man dann glaubt oder nicht, ich hätte es einfach lassen, weil es könnte ja doch was dran sein und dann hat man echt, also der hat da irgendwie, glaube ich, wer weiß, ob der nicht irgendwie sich da Probleme aufgerissen hat. Man merkt es ja dann auch gar nicht. Also ich habe da so, ich denke mal, das kriegt man dann gar nicht mit, weil wir dann irgendwie übernommen. Ich weiß nicht, aber es ist schon sehr, sehr, sagen wir mal, forsch, was er da macht.
Jemand hat gefragt vorhin im Chat, was Dschinn sind.
Also Dschinn sind diese Wesenheiten, die auch im Islam beschrieben werden, die eben, und da ist der nächste Anrufer, die eben, kurz dranbleiben bitte, lieber Anrufer, die eben, ja, wie soll man sagen?
Auch vergleichbar sind mit den Engeln aus dem...
Nein, das sind andere.
Die
sind
also gesagt, das, ich mir ein, der
nein, die Sorge. Sind... Nein, die Dschinns sind Plasmawesen. Das ist Feuer ohne Rauch, wird es beschrieben. Also wir würden heute Plasma dazu sagen. Und sind einfach Intelligenzen, die auf einer anderen Existenz... Es ist eher so eine luziferische Geschichte. So ist das jetzt aus der letzten... Kann man aber danach in der Tage...
Spielen, Streiche und
führt das wunderbar
nicht immer aus. Angenehm.
Genau. Ja, nein. Also so, es gibt ja jetzt einen Aladdin-Film auch von Walt Disney. Also das ist, weiß nicht, ob die so häufig sind. Lieber Anrufer, hallo.
Hallo.
Hallo Tarek, hallo Sabine, könnt ihr mich hören?
Ja, ja, sehr gut.
Ja, hi, hier ist der Oliver aus dem wunderschönen Aachen in NRW, Deutschland. Hi.
Servus. Hallo Oliver.
Servus. Ich habe eigentlich keine Anekdoten, keine Geschichten. Ich würde gerne einfach nur, wenn ich das darf, zwei Themen versuchen anzuregen.
Ja.
Wie ich finde, interessante Themen. Das erste wäre, wir hatten es vorhin, glaube ich, beim Thomas schon, hat das unter dem Stichwort Mimikry erwähnt. Ich würde es mal ein bisschen weiter fassen unter dem Thema UFOs und Folklore. Ich finde das immer sehr interessant. Es gibt da zwei verschiedene Anschauungen. Die kann man einerseits bei dem Herrn Illewald von Ludwiger festmachen, der ja sagt, hey, das ist was anderes. Das UFO-Phänomen ist die eine Sache und das Phänomen der Folklore, Elfen und Zwerge, das passiert immer noch. Das sind unterschiedliche Phänomene. Dann gibt es aber auch eine ausgezeichnete Herangehensweise und eine Ausarbeitung von Wladyslaw Raab, der sagt, das könnte doch ein und dieselbe Intelligenz sein.
Ja, der Wladyslaw Raab war schon mehrfach zu Gast und da empfehle ich dir die Sendung, falls du sie nicht kennst, über John Keel. Da sprechen wir eigentlich sehr viel über diese Überschneidungen. Vielleicht auch, vielleicht ist es auch dasselbe, aber zumindest gibt es da sehr große Überlappungen, auf jeden Fall, ja.
Nee, ich kenn's alle und ich finde es deshalb, ich weiß nicht, vielleicht eine Art Gedankenaustausch, vielleicht mit den beiden, es gehört immer viel dazu, dass man einfach versucht, da einen Konsens zu schaffen, weil ich finde, das ist eine sehr interessante Herangehensweise, zuerst mal festzustellen oder versuchen festzustellen, sind es verschiedene Phänomene oder ist es denn vielleicht doch das eine, weil beide haben sehr gute Argumente und wenn man das Thema alleine behandelt, ich fände es interessant, ist vielleicht nur mal eine Anregung, könnte man irgendwo.
Du meinst also Illebrand von Ludwiger und Wladyslaw Raab jetzt, die beiden.
Genau.
Ja, ich glaube nicht, dass Wladyslaw Raab, also wäre jetzt nicht meine Erinnerung, dass er definitiv sagt, das sind jetzt nur Elfen und Feen.
Das ist auch immer offen.
Das sagt er sicher nicht. Also er kann mich gerne korrigieren, oder vielleicht verändert sich seine Anschauung da auch, aber das sagt er sicher nicht. Und Illebrand von Ludwiger wiederum beschäftigt sich natürlich auch sehr viel mit Magie, also mit dem, was der vorige Anrufer, ich meine gut, das war jetzt schwarze Magie und überhaupt ziemlich quer durch den Gemüsegarten, aber der beschäftigt sich sehr viel mit Magie und weiß auch sehr viel darüber, hat auch sehr viel persönliche Erfahrung und differenziert das halt, ne? Ich glaube auch nicht, dass es zielführend ist, da jetzt alles in diesen einen Gemüsetopf zu werfen und sagen, ja, also zu glauben, dass das jetzt außerirdische physische Wesen sind, das ist ja alles völlig naiv und wir gehen jetzt nur mehr, Jeff Kripal zum Beispiel hat da mit Whitley Strieber ein sehr interessantes Buch auch geschrieben, das Supernatural, wo auch so ein bisschen eine Diskussion oder so ein, kein Zwiestreit, aber so, wo so ein bisschen hin und her geht, ja, also die physische Komponente und diese magisch-whatever-Komponente, es ist einfach, es ist wirklich komplex, also, ja.
Naja, man muss ganzheitlich herangehen, ne? Man darf sich nicht verschließen und muss wirklich alle Aspekte, die Paranormalen, mit einbeziehen und das machen ja viele auch, nur wenige, also zu wenige leider machen das und naja. Das andere Thema, wenn ich noch das darf.
Bitte.
Gerne.
Das ist, das habe ich im Archiv nicht gefunden, die Schlafstarre oder die Schlafparalyse. Mhm. Finde ich sehr interessant, weil ich als Jugendlicher, als Kind da von betroffen war. Ich habe es lange Zeit ja nicht beachtet. Ich habe es als Nachtangst abgetan. Und dann, als ich mich aber doch ein bisschen näher mit dem, was mir über den Weg gelaufen ist, ich habe dann mal das Stichwort Schlafparalyse gelesen und wollte wissen, was dahinter steht. Und dann habe ich doch gemerkt, okay, das ist ja das, was du als Jugendlicher oder als Kind auch schon durchgemacht hast. Und da gibt es, finde ich, sehr, sehr klar viel Material im Netz und so. Aber ich vielleicht mal eine interessante Sendung, die sich damit beschäftigt, weil ich
total
denke,
mal, gern, geht, total gern. Ja. Wir haben das aber auch schon. Der Gast, ja genau. Wir haben das auch schon immer wieder angesprochen. Also das kommt auch zum Beispiel in der Sendung das sind Führungsphänomene und Remote Führung, das war die vorletzte.
Ja.
Sprechen wir das an. Da gibt es auch einen Fall, wenn ich mich jetzt recht erinnere, der mit Schlafstarre beginnt, wo wir dann auch ein bisschen drüber diskutieren. Wenn du jemanden weißt, der darüber sprechen kann und will, vor allem Zweiteres, vor allem auch in Kombination dann mit solchen, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, UFO-Erfahrungen oder Entführungserlebnissen, total gerne. Also mir ist da jetzt in letzter Zeit nicht wirklich wer untergekommen, aber vielleicht habe ich auch was übersehen. Aber wenn du wen kennst oder vielleicht mit jemandem Kontakt aufnehmen kannst, ich versuche gerade ein bisschen so die redaktionelle Arbeit auszulagern, weil ich beschäftige mich total gern dann mit Dingen, steigere mich da rein, bereite mich vor, aber dieses Herummailen und Termin, das ist so anstrengend. Und es wäre total super, wenn zumindest diese erste Kontakt. Oft ist es so, dass jemand sagt, schau, ich habe mit dem geredet, da ist seine E-Mail-Adresse, ruf ihn doch an. Das ist immer ein ganz großes Danke an die Leute. Ich weiß noch nicht, ob die dann jemals genannt werden wollen oder nicht, und sicherheitshalber mache ich es dann nicht. Aber das ist immer ganz super. Also wenn jemand das so quasi diesen Anstoß am Anfang gibt, so mit dem potenziellen Gast schon Kontakt aufnimmt, ihn fragt, ob er denn Lust hätte und so weiter, und wenn ich dann quasi schon dann direkt mit dem konkret zum Reden anfangen kann, dass man sich einen Termin ausmacht. Also, und Schlafstarre natürlich, auch zum Beispiel Klarträume, das ist jetzt schon etwas anderes, aber irgendwo geht das eine vielleicht oft in das andere über oder so.
Ja, das geht manchmal mit her. Vielleicht der Wladyslaw Raab hat da letztens auch vor, ich glaube, 14 Tagen einen Artikel verfasst, wo er da schon geschrieben hat, dass ihm das Thema eigentlich schon seit eh und je begegnet, er es aber immer abgetan hat und nie wahrgenommen hat. Und aber im Prinzip sich jetzt damit befasst. Keine Ahnung, wie weit er da jetzt im Thema drin ist. Wäre ein Ansatz, ich wüsste jetzt sonst auch niemanden, aber wenn ich irgendwie was höre oder wo ich sage, okay, das könnte ein interessanter Gast sein, gerne.
Dann melde ich dich an. Jemand schreibt auch dann direkt noch einen Sendungsvorschlag aus dem Chat, Targeted Individuals und Psychowaffen. Ja, genau dieses Stichwort sogar, das kommt vor in einer Sendung mit Franz Bludorf in der ersten, ich glaube aus dem Jahr 2008, die heißt Mind Control, einfach rechts oben eingeben, Mind Control, und dort dann verlinkt, und das waren zwei wirklich gruselige Interviews mit zwei Betroffenen, vor allem einer, und der erwähnt dass den Begriff Targeted Individual und glaubt, dass er ein Targeted Individual ist. Mir ist nach diesen beiden Interviews echt nett, gut gegangen. Aber wenn man sich in das vertiefen möchte, bitte, da gibt es eine Sendung, ist die erste mit Franz Bludorf, sehr zu empfehlen. Aber das ist starker Tobak. Und diese Dinge, die gibt's.
Da schreibt jemand oder fragt jemand im Chat, hat Schlafparalyse nicht auch mit einer AKE zu tun, also einer außerkörperlichen Erfahrung? Hast du in deiner Kindheit bzw. Jugend im Zusammenhang mit der Schlafparalyse derartige Erfahrungen gemacht?
Keine außerkörperlichen Erfahrungen. Im Prinzip war es bei mir, ich nenne es mal, wenn man es so betrachtet, Schlafparalyse Light. Also ich hatte nie es sind drei Fälle, an die ich mich konkret erinnere. Es war aber nie so, dass ich Entitäten gesehen habe. Ich wusste aber, dass das jemand, dass eine Präsenz anwesend war. Es war so, hat sich bei mir geäußert. Ich bin eingeschlafen, da hatte ich nie Probleme mit. Bin dann aber entweder kurz, entweder nachts, den Zeitpunkt kann man ja mal schlecht abfassen oder erkennen, entweder kurz nach dem Einschlafen oder halt mitten in der Nacht aufgewacht. Und das Typische, ich konnte mich halt nicht bewegen. Ich habe das aber damals abgetan, als ich hatte Angst, mich zu bewegen. Ich war starr vor Angst, so war mir das Gefühl. Und ich schlafe immer gerne mit dem Kopf zur Wand, und von daher konnte ich das Zimmer nicht so direkt beobachten. Was aber war, dass ich konnte mich wirklich nicht bewegen, willentlich nicht, und ich hatte auch Angst und ich war durchgeschwitzt. Ich war richtig durchgeschwitzt und habe gewusst, dass mich oder gefühlt, dass mich halt irgendwas beobachtet. Ansonsten hätte ich diese Angst nicht verspürt. Es ist nicht so, wie man nachts aufwacht, macht die Augen wieder zu und dreht sich rum. Das ist ein anderer Zustand. Und es ist auch kein, woran ich mich erinnere, das ist ein, es ist ein Wachzustand. Es ist nicht irgendwo, er mag vielleicht in der REM-Phase stattfinden, wo man gleitet vom Schlaf und zum Wachzustand oder umgekehrt, aber man wird wach. Also ich wurde wach und war dann wirklich wach. Ich habe alles mitbekommen. Und das Einzige, wo ich mich an diesen Ereignissen erinnern kann, ist, dass ich Schritte gehört habe, eindeutige Schritte auf Teppich. Also mein Zimmer war mit Teppich ausgelegt und das war im Alter, wo ich denke mal so zwischen 8 und 10 Jahren oder 8 und 11 Jahren. So, das waren diese einschneidenden Erlebnisse. Und da habe ich halt Schritte gehört. Und das eine Mal eine alte Frau laut schreien. Und da dachte ich, dass sie würde im Flur stehen. Und das war schon ziemlich gruselig. Ich habe halt nichts gesehen. Und wie konnte ich das Ganze überstehen? Ich bin dann halt einfach, es war wirklich so vor Erschöpfung eingeschlafen. Ich hatte Angst, ich wollte nicht mehr. Und irgendwann dämmert man dann weg, weil man einfach zu erschöpft ist. Man ist angespannt. Und dann wacht man halt morgens auf. Und das nimmt dann den ganzen Tag dann mit. Das ist so das, was ich mich, aber keine außerkörperlichen Erfahrungen, Sabine, um meine Frage jetzt zu beantworten.
Aber soweit ich weiß, steht das manchmal in einem Zusammenhang eben, eine außerkörperliche Erfahrung und eine vorhergehende Schlafparalyse.
Jemand schreibt, Schlafparalyse ist scary, auch ohne paranormale Erfahrungen. Das kann ich mir vorstellen. Ich hatte das noch nie, Gott sei Dank. Aber ich habe ja noch nie ein UFO gesehen oder sonst, naja, nicht wirklich eindeutig. Naja, wurscht. Ich bleibe verschont.
Ja, man sagt ja, irgendwie hat jeder Mensch im Leben mindestens ein paranormales Erlebnis und ob es jetzt, ob man sich daran bewusst erinnert oder nicht, aber es ist halt schwierig. Ich habe es auch lange Zeit gedacht, ich hätte keins, aber ich würde das jetzt das Einzige dazu zählen, zu einer Art Verbindung mit paranormalen Erlebnissen. Anders hatte ich auch nicht, sonst bin ich ein sehr rationeller Mensch und will auch immer alles ergründen. Bin immer sehr offen, aber auch natürlich sehr kritisch.
Ich glaube nicht, dass Rationalität und paranormale Erlebnisse sich widersprechen. Einer der besten Beispiele ist Ilobrand von Ludwiger. Also, und da gibt es ganz viele andere. Also ja.
Oder auch der Torge, der eben Torge auch Volker Physiker ist und sich mit Sufismus beschäftigt und meditiert offensichtlich.
Ja.
Schon seit Jahren und eben auch entsprechende Erlebnisse hat, die er jetzt in ein normales physikalisches Weltbild nicht hineinpacken kann, sage ich mal.
Ja.
Okay. Ja, dann will ich jetzt euch nicht weiter aufhalten. Ich bedanke mich sehr für die Gelegenheit, hier mal sprechen zu können und tolles Projekt, Tarek.
Vielen Dank Oliver. Fürs Anrufen. Mach's doch wieder mal.
Ja, cool, gerne.
Ja, okay. Bis dann. Wir werden wieder mal am Lagerfeuer sitzen.
Schönen Abend.
Ciao.
Es hat vorhin noch jemand gefragt im Chat, wie lange die Sendung noch geht, weil er eine AKE zu berichten hätte.
Ja, nicht mehr lange. Und hier ist auch schon der nächste Anrufer, während das Lagerfeuer noch brennt. Hallöchen.
Hallo.
Hallo.
Ja?
Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde umgedoktert, um bei euch anrufen zu können.
Okay.
Okay.
Das waren 2 Minuten, Herr Lubaili. Ne?
Ist das der Herr, wie heißt er denn?
Der Herr Nick.
Herr
Nick.
Der Herr Nick, ja. Hallo, Herr Nick. Nick, gibt's was, weil jemand möchte da noch eine AKE berichten. Gibt's irgendwas, was du berichten möchtest oder freust du dich jetzt nur, dass dein Skype funktioniert?
So wie jetzt auch.
So wie jetzt auch. Okay, dann berichte mal.
Nee, also möge erstmal der Anrufer oder der Chatschreiber.
Hallo?
Hallo?
Ja? Es möge was? Willst du jetzt noch was erzählen oder nicht?
Ja, aber möge doch erstmal der Mensch, der dir vorher geschrieben hat.
Ja, der ist jetzt aber nicht online. Also willst du wieder aussteigen? Oder?
Okay.
Ich weiß nicht.
Nein.
Jetzt bin ich ja hier.
Okay.
Also was willst du jetzt, Nick? Herr Nick, was ist?
Ja, also erstmal an Fräulein, wie heißt sie? Sabine?
Ja.
Ja, Fräulein ist...
Ja. Wenn Sie wüssten, was man auf der Wiese alles essen kann.
Ja, das...
Und was ganz gut schmeckt und was ganz lecker ist.
Ja.
Und und ich muss meinen, wie sagen Sie immer, ich muss meinen Player abstellen.
Den musst du auf jeden Fall abstellen, ja? Den müssen Sie auf jeden Fall abstellen. Entschuldigung, wir sind ja per Sie, ne? Sind ja mit Herr. Herr Nick, stellen Sie den Player ab.
Ich habe.
Und drücken Sie den nicht raus. Mit, ja, das ist schön. Ja. Okay, also man kann viele Dinge auf der Wiese essen.
Ja, also bestimmt. Die Wildkräuter waren vorhin im Chat, was ich mitbekommen habe, ein großes Thema. Da haben dann einige geschrieben, sie machen sich Brennnessel und Giersch-Smoothies, soweit ich das verstanden habe.
Ja klar, wenn man weiß was, dann Brennnessel zum Beispiel ist auf jeden Fall. Aber einfach irgendwas ausrupfen und das dann in den Mixer, das ist halt, ja, man kann das so, kann man auch machen, wenn man schauen will, was das Schicksal alles für einen geplant hat. Ja, Herr Nick, gibt's noch was?
Jetzt sollten Sie sich beide irgendwie als selbst mal.
Hallo?
Irgendwie. Hallo?
Herr Nick, was ist los?
Hallo?
Ja.
Hallo, Heidi?
Ihre Skype-Verbindung funktioniert nicht so gut, glaube ich.
Oder das Headset. Ja. Das Mikrofon.
Ich habe auch kein Mikrofon. Das haben wir auch schon im Chat schon zigmal getextet.
Ja, aber wenn Sie kein Mikrofon haben, dann würden wir Sie nicht hören.
Aber,
also
ja,
Sie müssen ein Mikrofon haben.
Frau Sabine hat gerade eben irgendwas von Kräutern erzählt und Sie von machen Sie mal weiterhin.
Nee, ich frage mich jetzt gerade, ob Sie jetzt noch eine Frage stellen wollen oder ob wir den nächsten ranlassen.
Ja, nee, also.
Okay.
Also
ich kenne mich nicht aus beim Herrn Nick. Kennst du die aus, Sabine? Ich weiß nicht. Was willst du denn jetzt, Herr Nick? Come on.
Come on. Ja.
Ja, was? Okay, weißt du was? Wenn du weißt, was du willst, dann ruf wieder an. Machen wir das so, oder?
Nein, ich bin ja noch dabei. Warum?
Ja, aber das ist irgendwie langweilig, weil du stotterst rum und sagst nichts.
Sie haben eben gerade eben eine halbe Stunde mit dem Typen gelabert, der irgendwelchen, der sich zweimal wiederholt hat.
Ja. Und jetzt? Na, da kommt nichts. Das ist irgendwie das ist immer zu gut. Ja, vielleicht mag ja noch jemand anderer anrufen und irgendwas erzählen. Oder es gab dann jemanden, der über eine AKE
berichten wollte, genau.
Ja, aber der kommt irgendwie also nicht durch heute.
Wäre jetzt vielleicht noch eine Möglichkeit.
Ja, sorry, Herr Nick, ich habe jetzt mal abgedreht. Wenn Sie können ja gerne wieder anrufen, aber dann müssen wir halt irgendwie wissen, von was wir jetzt wirklich reden wollen. was ich noch zu Assange sagen wollte, ja. Gerade heute kam ja auch raus, dass das Spionagegesetz jetzt bei ihm angewendet werden soll, was bedeuten würde, dass er mehrere Jahrzehnte eingebuchtet wird. Dann wurde auch diese Woche sein gesamter Besitz einfach konfisziert. Mhm. Und
da neben dem Ganzen erscheint die Wiederaufnahme der Vergewaltigungsanklage in Schweden relative Kleinigkeit zu sein. Ne?
Die kommt dann auch noch dazu, also den hat man so richtig. Und das Problem ist halt irgendwie natürlich, also über Assange sind die Meinungen sehr geteilt und da hat auch mir jemand was geschickt. Ich bin aber leider nicht dazugekommen, mir das anzuschauen genauer. Wo also auch sehr kritische Worte und Verbindungen von Assange kolportiert werden, weiß ich nicht. Müsste man sich anschauen. Ist natürlich immer wieder interessant, was dann für Verbindungen bestehen. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist das, was er geleistet hat, enorm.
Auf jeden Fall.
Also das ist unglaublich. Ja. Und er wird wirklich gebasht von allen Seiten, vor allem auch in vielen alternativen Medien. Oder ich sage mal,
was eigentlich erstaunlich ist.
Die sich
ist.
Alternativen nennen, weil ich denke mir irgendwie, ich meine, ohne Assange wüssten wir viele Dinge nicht. Und ja. Und es ist wirklich erschreckend gewesen zu sehen, wie er da aus der Botschaft hinausgetragen wird. Also für alle, die das nicht ganz mitgekriegt haben, der ist, die Füße waren hin, also der ist waagrecht da rausgetragen worden. Ne? Und was er nämlich sagt, ist auch sehr interessant. Er sagt, dass sich die USA, also dass sich Großbritannien nicht dem Druck der USA beugen soll. Und dass sie, ja. Ja, und da haben wir noch einen Anrufer, was mich sehr freut. Hallöchen.
Hallo.
Hallo. Hört man mich?
Ja, man hört dich.
Sehr gut. Tarek, wir hatten gestern geschrieben.
Ah, du bist jetzt der mit der AKE, magst, oder?
Ja, also wenn du magst, kann ich dir jetzt die AKE schildern. Ich wollte haben, ja eigentlich erst das andere Thema anreißen,
aber wir haben nur mehr ganz, also wir haben nur mehr so circa 10 Minuten, dann möchte ich hier heute für heute Feierabend machen. Aber okay, dann geht das?
Dann mach ich schnell.
Ja, okay.
Ja. Moment. Also es scheint mir ja doch schon ein bisschen unbekannt zu sein, hier was eine AKE überhaupt ist. Deswegen würde ich die eine grobe Definition geben. Eine AKE ist einfach nur die Trennung von Bewusstsein vom Körper. Und noch kurz, wie ich dazu gekommen bin. Das war 2006, habe ich damit angefangen. Habe da darüber Bücher gelesen von Robert Monroe und William Buhlmann. Und in diesen Büchern sind halt auch Techniken drin, die jeder ausprobieren kann. Und die habe ich halt über die Zeit alle mal so ein bisschen durchprobiert und kam immer ein kleines Stückchen weiter. Also ich bin dann irgendwann nach einem halben Jahr oder so jede Nacht in der Schlafparalyse aufgewacht, habe mich aber nicht weiter getraut, weil man da Angst bekommt. Das ist irgendwie so, man fühlt sich so ausgeliefert. Und also am längsten hat es eigentlich gedauert, diese Angst zu besiegen. Die Techniken waren gar nicht mal so das Problem, sondern das fühlt sich sehr unnatürlich an, wenn man sich nicht bewegen kann. Und zudem hat man auch noch so Eindrücke, zum Beispiel so ein Kribbeln, das sich im Körper ausbreitet, den Körper so runterzirkuliert und wieder hoch. Wie so eine stetige Welle. Das ist eigentlich noch relativ angenehm. Was aber sehr unangenehm sein kann, sind Geräusche. Zum Beispiel, da kommen so Sachen wie, man hört Schritte, die auf einen zukommen. Und man muss halt diese ganzen Dinge irgendwie ignorieren, ohne Panik zu bekommen und sich selber irgendwie befreien zu wollen. Und wenn man dann diese Angst überwunden hat, kann man dann versuchen, aus dem Körper auszusteigen. Das funktioniert ganz einfach, indem man halt zum Beispiel den rechten Arm ganz langsam hebt. Und was dann passiert, ist eigentlich Folgendes. Man hebt dann so ein nicht physisches, plastisches Abbild aus dem physischen Arm raus. Ja, so nach oben. Und dann, also was ich immer mache, ich roll mich dann zur Seite, weil das für mich am einfachsten ist. Ich muss nicht unbedingt nach oben schweben, sondern also es gibt, man kann eigentlich alles machen. Man kann auch einfach aufstehen. Also wie als würde man physisch ganz, ganz normal aufstehen, aber ich rolle mich immer zur Seite. Und was auch ein bisschen gemein ist, am Anfang sieht man nichts. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist bei jedem so, dass man am Anfang dann nichts sieht. Und wenn man sich zur Seite rollt, schwebt man ja ungefähr dann so einen Meter über der Luft, über den Boden, neben dem Bett. Und wenn man die Arme ausstreckt, kann man so den Boden dann tasten. Ja, aber man sieht den nicht. Und dann dauert es, ich weiß nicht genau, wie lange, man hat ja keine Uhr, keine physikalische Uhr. Ich kann nicht genau sagen, wie lange das dauert, aber es dauert also gefühlt 2 Minuten, bis man dann anfängt, so schemenhaft die Umgebung zu erkennen. Da geht es dann auch erstmal so um Angstbewältigung.
Weil kann Angst man vorstellen, ja.
Hat man ja auch, weil man weiß ja auch erst mal gar nicht, wo man ist und was alles passieren kann. Es gibt ja so viele Stories über, was weiß ich, Dämonen oder böse Wesen, die einen irgendwie erschrecken
wollen. Oder man kommt nicht mehr zurück in den Körper. Kann das passieren?
Meines Wissens nach nicht. Also es gibt AKEler, die das wirklich versucht haben. Ich glaube, Robert Monroe hat das mal versucht, aber das geht irgendwie nicht. Also man würde gerne, wenn man das öfter macht, würde man gerne mal ein bisschen länger draußen bleiben. Dass die Erfahrung ist halt zeitlich begrenzt, weil der physische Körper ja irgendwann aufwacht. So. Und dann wird man halt zurückgeschleudert in den Körper und dann ist die Erfahrung vorbei. Also so einfach ist das nicht. So, jetzt habe ich den Faden verloren.
Es geht um
genau, wie lange... Es ist dunkel, genau. Und Genau, dann sieht man so schemenhaft langsam die Umgebung immer klarer werden, immer bunter und irgendwann, also richtig grell, ohne dass irgendwie eine Lichtquelle da ist. Das ist ja auch die Frage, was sieht man dann? Man sieht ja kein physikalisches Licht. Das ist ja, die Umgebung reflektiert kein Licht, sondern die strahlt so von sich aus irgendwie die Farben aus. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben könnte. Genau, und was ich dann eigentlich immer mache, ist einfach durchs Fenster raus. Und dann passiert halt oft Folgendes, nämlich, dass man sich in einer anderen Umgebung wiederfindet. Und das kann immer eine andere sein. Das sind manchmal einfach riesengroße Täler, wo man, man kann fliegen, was auch typisch ist für eine AKE, man kann nicht laufen. Also ich kann da nicht laufen, das funktioniert nicht. Selbst wenn ich es versuche, kann ich das nicht.
Ist das so ein Gefühl, wie wenn man so quasi im Wasser versucht zu laufen?
Ja, so ungefähr. Also
trainieren ja auch
Astronauten im Wasser, um ungefähr nachvollziehen zu können, wie es ist, auf dem Mond jetzt viel weniger Schwerkraft zu haben.
Mhm. Aber ich habe das im Traum auch oft, dass ich versuche zu laufen und es geht einfach nicht.
Ja, ein bisschen anders ist es auf jeden Fall schon, weil man hat auch am Anfang nicht so wirklich die Kontrolle. Also man will jetzt dann zum Beispiel zur Tür fliegen, aber irgendwie ist man erstmal in so einem Flow drin, der sich dann irgendwann beruhigt. Also manchmal macht man halt auch irgendwie eine Rolle in der Luft oder so, obwohl man es gar nicht will. Und es dauert ein bisschen, bis man die Kontrolle hat, um das überhaupt irgendwie steuern zu können. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Ja, aber da gibt es noch Fragen.
Meine Frage wäre, suchst du dir dann den Ort aus, wo du dann hingehst in dieser AKE?
Ich kenne nicht physische Orte eigentlich nicht. Also manchmal habe ich während einer AKE eine Erinnerung daran, dass ich schon mal an diesem Ort war. Aber ich weiß nie genau, wie ich da eigentlich hinkomme.
Mhm. Und wie lange hast du trainiert, fragt da jemand im Chat, um diese AKE
bis zum bewussten Austritt oder ja, so 2 Jahre insgesamt. Wobei, wie gesagt, am meisten Zeit hat es gekostet, die Angst zu überwinden. Mhm. Es war nicht so einfach, weil ich glaube, jeder kriegt Panik in der Schlafparalyse, vor allem, weil man nicht genau weiß, was das ist. Ist ja eigentlich ein normales biologisches Phänomen. Das ist ja gar nicht paranormal, die Schlafparalyse.
Die Schlafparalyse, glaube ich, ist nicht paranormal, glaube ich auch nicht.
Ne? Nee, die ist nur dafür da, damit man die Bewegungen, die man zum Beispiel im Traum macht, nicht mit dem Körper nachmacht. Das wäre hinderlich. Ich glaube, Schlafwandler, die haben eine Störung in der Schlafparalyse. Deswegen stehen die dann im Schlaf auf und laufen rum zum Beispiel.
Mhm.
Ja.
Ja, gut. Also das hieß ja jetzt so, wie du das sagst, dass die Schlafparalyse der Zustand ist, wo eigentlich der Körper schlaft und der Geist aber trotzdem, oder das Bewusstsein trotzdem wach ist?
Ja, also man muss auch nicht unbedingt bewusst einschlafen. Es kann auch sein, dass man aus Versehen in der Schlafparalyse aufwacht, weil dann hat man praktisch schon die Voraussetzungen für den Austritt erfüllt, weil der Körper schläft ja. Also es gibt da Hirnwellen, die sich, wenn man einschläft, verringern. Ich glaube Alpha, Beta, Gamma, Delta, Theta. Und je geringer die Hirnwellen, desto mehr verliert der Geist den Gleichklang mit dem Körper. So könnte man es sagen. Und in der Schlafparalyse ist das halt schon der Fall. Ich habe auf jeden Fall immer mehr Panik bekommen, wenn ich plötzlich in diesem Zustand aufgewacht bin. Wenn man das bewusst macht, bekommt man weniger Panik. Weil dann ist es nicht so ein Schock.
Dann
kann man da so Step by Step irgendwie reinfinden.
Und wenn du quasi diese außerkörperliche Erfahrung beginnst, wo bist du dann?
In meinem Zimmer, da wo ich einschlafe.
Nein. Nicht dein Körper, sondern du.
Wenn ich diese Erfahrung beginne.
Ja, in welchem Raum?
In einem nicht physischen Abbild meines Schlafzimmers, ja.
Okay. Gibt es da mehrere Ebenen? Ich meine, ist das die einzige Ebene, auf der du sein kannst, oder gibt es da auch noch weitere Ebenen? Weißt du, was ich meine?
Es gibt ja sehr seltene AKEs. Eine davon wollte ich heute schildern, aber ich muss ja jetzt erstmal erklären, wie man da hinkommt.
Okay.
So, die hätte ich heute erzählt. Viele AKEs sind sehr mundan, sehr weltlich. Da passiert oft einfach nichts Spannendes. Aber dann gibt es auch wiederum AKEs, wo sehr spannende Dinge passieren können. Die treten aber seltener auf.
Okay. Und du hast jetzt auch ein konkretes Beispiel, über das du erzählen möchtest, ja?
Ja, eins könnte ich erzählen, das ist relativ kurz. Mhm. Und zwar bin ich nachts aus dem Körper raus und habe mich ganz normal rausgerollt und schwebte dann halt irgendwie neben dem Bett. Und dann passierte was ich vorher nicht kannte. Ich bin durch so einen Tunnel durchgeflogen. Aber nicht durch so einen Tunnel, wie er bei Nahtoderfahrungen immer bildlich dargestellt wird, sondern etwas farbiger einfach. Aber ich hatte auf jeden Fall ein sehr intensives Gefühl der Beschleunigung. Ja, also ich glaube, hätte ich das mit meinem physischen Körper gemacht, dann wären es zu viel G-Kräfte gewesen. Der wäre wahrscheinlich kaputt gegangen. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich sehr, sehr weit weggeschleudert werde. Es war aber nicht unangenehm. Es war nur unbekannt. Und dann weiß ich noch, war ich irgendwo, das war ganz weit in der Luft, irgendwo da, wo die Wolken sind, da war einfach ein Haus. Das schwebte dort. Und dann habe ich dort gesprochen mit menschlichen Wesen. Man würde vielleicht sagen Guides. Ich glaube, das waren irgendwie so eine Art Guides. Also, ich weiß nicht, ob man dazu Beschützer oder Berater sagen könnte. Und wir hatten da so eine Art Gespräch. Und ich weiß zwar noch, dass es um mich ging, aber ich weiß nicht mehr genau, was wir da besprochen haben. Ich weiß nur noch, dass es sehr wichtig war. Und dann, weiß ich noch, habe ich gefragt, wie ich wieder zurück kann. Und dann hat er auf so einen Spiegel gezeigt, der da irgendwie an der Wand hing. Und ich bin zu dem Spiegel und dann durch den Spiegel durch und wieder durch den gleichen Tunnel wieder zurück. Und dann war ich wieder im Körper drin.
Okay. Mhm.
Ja. Ich würde mich halt gerne an dieses Gespräch erinnern, aber kann auch sein, dass man das nicht sollte, also oder nicht darf.
Aber ich denke mir, das wäre doch dann eigentlich der Sinn der ganzen Sache, dass man sich auch an das erinnert. Glaubst du, dass man das trainieren kann, sich an die Inhalte dann zu erinnern?
Ja, nicht an alle Inhalte. Mhm. Ich weiß nicht genau, wer oder was das bestimmt, ob ich mich jetzt an das Gespräch erinnere oder nicht. Also ich kann zum Beispiel sagen, wie man sich an Träume erinnert oder vielleicht auch an AKEs, aber an solche Gespräche explizit nicht, weil das war einfach weg, wie gelöscht. Und es gibt eigentlich keinen Grund dafür, mich nicht daran zu erinnern. Das heißt, irgendwas hat es dann blockiert. Okay. Also ich glaube nicht, dass ich mich... Ich glaube, manche Sachen, die sind einfach nicht dafür da, sich zu erinnern.
Ja. Okay. Mimi fragt, wie sahen die Guides aus? Wie sahen die Guides aus?
Mhm. Also diese Saß diese Schneidersitz auf dem Boden.
Okay.
James. Ja, nee, man weiß ja nicht genau, ob das jetzt wirklich menschliche Wesen sind, sondern ich glaube, die zeigen sich einfach menschlich, weil man sonst irgendwie gar nichts mit denen anfangen könnte. Ja. Das würde ja sonst gar keinen Sinn machen. Vielleicht würde man sich erschrecken oder was weiß ich,
Hast du schon mit anderen gemeinsam außerkörperliche Erfahrungen gemacht, wo ihr gemeinsame Erlebnisinhalte in dieser anderen Welt hattet?
Nein, eigentlich nicht. Also ich kenne eigentlich sonst niemanden, der das macht.
Okay, aber du bist ja auch mit Stefan Frank ganz weit in Verbindung, oder? Du bist ja im Theta Waves
Forum. Ja, wobei es gab mal eine Idee, die wir hatten, und zwar waren wir mal... beschreiben wir öfters Orte, die wir sehen, wenn wir außerkörperlich sind. Und eins davon ist eine ganz große Schule aus Holz, die wir auch beschrieben haben. Und es war ungefähr identisch, irgendwie drei Stockwerke, wirklich alles aus Holz, sehr rustikal wirkend. Und man hat auf jeden Fall den Eindruck, das ist eine Schule. Ja? Da gab es Übereinstimmungen und da haben wir halt so, eigentlich, also nicht ernsthaft, aber haben halt überlegt, ja, vielleicht könnte man sich da mal treffen. Nur, ich... Das ist das ist sehr schwierig, weil man muss ja gleichzeitig die AKE machen. Und wie soll man das hinkriegen?
Ich weiß es ja nicht, aber
weil viele können das nicht in der Nacht machen, in der sie es machen wollen, sondern es passiert manchmal Tage später, manchmal passiert es in den frühen Morgenstunden oder Mitternacht.
Tom Campbell beschreibt solche Dinge, ne? Im Monroe-Institut haben sie solche Versuche gemacht, wo mehrere Menschen gleichzeitig außer körperliche Erfahrungen machten und dann wirklich gemeinsame Erlebnisinhalte produzieren. Deshalb, das finde ich nämlich besonders interessant, weil dadurch das Ganze ein bisschen objektivierbarer wird. Ne? Aber ja, daher die Frage.
Ja, wobei, ich weiß nicht, macht das überhaupt Sinn, sich dann mit demjenigen zu treffen, weil den kann ich ja auch physikalisch einfach besuchen, dann habe ich weniger Stress, ich kann da einfach hinfahren.
Das stimmt natürlich.
Wie würdest du jetzt eine AKE zu einem luziden Traum abgrenzen, weil das im Chat jetzt einige Male gekommen ist?
Ja, weil luzide Träume sind viel begrenzter. Es fühlt sich anders an, also eine AKE fühlt sich wirklich sehr anders an als ein luzider Traum. Im luziden Traum kann man auch nicht immer fliegen. Also bei AKEs fehlt ja wirklich immer die Gravitation. Bei Träumen, wenn man nämlich weiß, dass man träumt, kann man meistens nicht fliegen, weil man nicht davon ausgeht, fliegen zu können, weil sich der Verstand ja einsetzt. Ne? Man geht ja als Mensch davon aus, dass man läuft. Deswegen läuft man in luziden Träumen dann auch. Na gut, man kann vielleicht ein bisschen weiter springen, aber das ist schon irgendwie was anderes. Und luzide Träume sind wirklich begrenzt. Du kannst nicht einfach, was weiß ich, in die Wolken fliegen oder so, ewig weit, sondern du wirst immer irgendwo an Grenzen stoßen. Und andere Wesen sehen auch sehr komisch aus. Und was mir wirklich aufgefallen ist, wenn man luzide träumt, also wenn man auf einmal weiß, dass man träumt und fragt zum Beispiel Leute, die in der Umgebung sind, weißt du auch, dass du träumst? Egal welche Frage, man stellt die Antworten dann nicht mehr. Weil man ja in dem Zustand in sich selber fragt. Ja, luzides Träumen ist ja eine Halluzination. So, wenn ich da eine Frage stelle, frage ich mich selber. Das heißt, man kriegt nie eine Antwort. Und also man erkennt es auf jeden Fall sehr schnell.
Also im luziden Traum ist man eigentlich in seinem eigenen Unterbewusstsein unterwegs und in einer außerkörperlichen Erfahrung tatsächlich in einer anderen Erfahrungswelt.
Ja, könnte man so sagen.
Okay.
Wobei eine AKE, das ist ein bisschen irreführend, dass es außerkörperliche Erfahrung heißt, weil es ist auch irgendwie eine Bewegung nach innen.
Ja. Aber gut, das ist dann irgendwo dann auch wieder dasselbe. Ne? Man ist jedenfalls nicht mehr an das gebunden, an das der Körper gebunden ist. So irgendwie, ich glaube. Deshalb verwendet man diesen Begriff.
Ja.
Okay. Ja, danke für deinen Anruf.
Ja, bitte gerne.
Okay. Vielleicht, du hast ja noch eine Geschichte, vielleicht sparen wir uns die fürs nächste Lagerfeuer auf. Die finde ich nämlich auch sehr spannend.
Ja, aber die kennst du ja noch gar nicht, oder?
Die du auch im Forum beschreibst.
Ja, gut, aber die musste ich komplett umformulieren, weil so wie die im Forum steht, kann ich die nicht vorlesen.
Ja. Ich da vorlesen sollst du es eh nicht. Aber vielleicht sprechen wir beim nächsten Mal drüber.
Ja, gut.
Okay, danke.
Dann schönen Abend noch.
Danke, dir auch.
Tschüss.
Ciao.
Okay, boah. Mir ist echt schon heiß. Ich glaube, also es war super. Das waren wirklich ganz viele Leute. Ja, ich weiß, die Leute schreien Open End, aber ich glaube, es passt für heute. Ich glaube, es passt. Und ich habe ein bisschen
3 Stunden 18.
Ich habe ein bisschen Probleme mit der Software, weil alles, was über 2 Gigabyte geht, da sitze ich dann Stunden. Ich habe da im Moment ein bisschen ein Problem. Das ist der andere Grund, aber das werde ich in den Griff kriegen. Jedenfalls für heute. Ich glaube, machen wir Schluss. Alle, die jetzt heute nicht mehr anrufen konnten, aber wollten total gern beim nächsten Mal, wirklich. An Herrn Nick, sorry, wir haben einfach nichts gehört von Ihnen. Also
oder zumindest sehr unterbrochen.
Entweder Sie haben nichts gesagt oder war einfach die Verbindung sehr schlecht und ja, war jedenfalls nicht böse gemeint, aber es ist dann für alle ein bisschen langweilig, wenn da irgendwie kein Gespräch zustande kommt und es liegt nicht daran, dass ich nicht über UFOs erzählt habe. Also man muss überhaupt nicht über UFOs erzählen. Und nein, absolut überhaupt nicht.
Gar nicht irgendwie eingeschränkt.
Nein, absolut nicht. Okay, Ja, ich danke echt allen fürs Dabeisein. Ich danke auch dir, Sabine, dass du wieder dabei warst.
Gerne, Tarek. Danke für deine Einladung.
Nein, es ist keine Einladung. Du bist da jetzt Teil vom Team, hey Mann. Und du machst es super.
Da muss ich mich erst gewöhnen dran.
Ja, ist jetzt so. Und ja, und wirklich ganz großen Danke an alle, die gechattet haben, die mitgemacht haben, die angerufen haben. Super lässig und macht wirklich Spaß. Und es wird sicherlich bald wieder mal ein Lagerfeuer geben. Bis
auf
zum nächsten
jeden
Mal.
Fall. Bis bald.
Crop FM Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Und das nächste Mal, das ruft glaube ich jetzt noch mehr an, aber okay. Wie gesagt, bitte beim nächsten Mal anrufen. Das nächste Mal Crop FM, das ist wieder quasi klassisch mit einem Interviewpartner, und zwar Christian Strasser ist ein weiteres Mal zu Gast und spricht über sein eigentliches Hauptthema, das in der letzten Sendung, wo wir wirklich über alles Mögliche gesprochen haben, und da kam das doch etwas zu kurz, nämlich Ayahuasca. Und vor allem auch, also um DMT etc., damit hat er sich sehr eingehend beschäftigt. Und wir sprechen über die Wirkung dieser psychoaktiven, psychedelischen Substanzen und vor allem, was Christian mit diesen psychedelischen Substanzen schon so alles erlebt hat. Und das ist wirklich erstaunlich bis wirklich gruselig. Don't try this at home. Aber das nächste Mal wird uns Christian Strasser über ein paar sehr interessante Dinge berichten. Zu hören am 7. Juni 2019, same time, same station. Noch einmal ganz großes Danke an alle, die da heute mitgemacht haben. So macht das wirklich Spaß, hätte ich mir jetzt echt nicht erwartet, aber das freut mich wirklich sehr. Wir hören uns wieder am 7. Juni 2019. Bis dorthin, macht es gut.
Wirklichkeit.